Hallo und herzlich willkommen zu Channelcast mit der Folge 49. Jetzt haben wir dann bald die 50 voll, einmal noch. Und ja, da müssen wir irgendwas machen, Kollegen. 50?
Zum 50.
Ja.
Gibt's Sekt.
Gibt's Sekt.
Oder ein Grill.
Für uns.
Für uns. Ein Grillfest, würde ich sagen.
Oder und jeder Hörer darf Sekt trinken, während er hört.
Ja, genau.
Ich dachte, uns Sekt schenken.
Und dann ein Selfie. Und uns dann anschließend ein Selfie zuschicken.
Und ein Selfie mit Sekt.
Ein Selfie mit Sekt,
das wäre mal was Schönes, oder?
Ja, da werden wir dann das nächste Mal nochmal aufrufen dazu, genau.
Yes, yes.
Ich begrüße den Alex.
Ja, hallo.
Alexander Roth. Wir sind wieder bei ihm beim unterm Dach, Juchi. Mir brennt die Sonne auf dem Buckel.
Und wenn es hier ab und zu heute laut maunzt,
dann
ist es nicht der Markus etwa?
Nein.
Sondern, dass ich momentan eine Katze zu Besuch habe, weil ich mal ausprobieren möchte, wie das ist, eine Katze zu haben. Und ich habe mir von einer Freundin für eine Woche eine Katze geben lassen und die...
Wie heißt die denn eigentlich?
Luzi heißt sie.
Luzi, das war Luzi. Nett.
Das ist ein klassischer Katzen.
Auf Luzi kommen wir gegen Ende der Sendung nochmal.
Gut, wunderbar.
Also nicht die Katze, sondern auf Luzi. Einfach mal merken.
Ich erinnere mich.
Spreche es dann nochmal an.
Genau.
Und wie ist es mit Katze?
Also ich bin ein bisschen enttäuscht, weil... die Katze natürlich ist eigentlich bekannt, aber wenn man es dann am eigenen Körper erlebt, nicht das macht, was man sich wünscht, dass sie macht, dann
Männchen.
Dann geht das dort auch auf den Nerv.
Was soll sie denn machen?
Ja, sie hat zum Beispiel, hat mich die Besitzerin gebeten, dass ich regelmäßig Fotos von ihr schieße, um zu wissen, wie es ihr geht. Und dann möchte ich natürlich Fotos schießen, wo sie in irgendeiner Form glücklich ist. Das war aber nicht so leicht, weil sie natürlich jedes Mal blöd schaut oder abhaut, wenn ich so fotografieren möchte, geschweige denn, wenn ich mit ihr spielen möchte, dass sie in irgendeiner Form darauf reagiert, aber sie will natürlich immer dann spielen, wenn man gerade absolut keine Zeit hat. Aber es ist unter dem Strich natürlich ein Erlebnis und ich muss auch sagen, ich habe da auch meine Erfahrung gemacht, zum Beispiel was die Hygiene angeht, Katzenklo, ganz hervorragende Geschichte.
Katzenklo.
Ja. Ja, das macht die Katze.
Ja, und was mich immer ein bisschen traurig macht, ist, dass sie, ich wohne ja 5., 6. Stock und sie kann hier nicht wirklich raus und ja. Dass sie doch sehr viel Drang hat, nach draußen zu gehen und man das halt nicht erfüllen kann.
Stammt die aus dem Haushalt, wo sie raus kann?
Nee, eigentlich nicht. Aber es macht es doppelt traurig, dass man auch sieht, dass so Katzen, die domestiziert sind, dennoch irgendwie ein bisschen traurig wirken.
Ja.
Und die brauchen eigentlich auch einen Spielpartner. Also das ist eine Straßenkatze, die hat ja nur noch ein Auge, die war verletzt, die hat sie sich ihr angenommen und eben domestiziert. Und jetzt ist die natürlich irgendwie, der fehlt ein Spielpartner oder Auslauf. Also es tut mir auch total weh und leid, alles zu sehen, aber
ist ja so. Also ich hatte ja auch schon mal überlegt, eine Katze anzuschaffen. Ich wohne ja auch im Dachgeschoss oben. Ich hätte das aber tatsächlich nur gemacht, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit gefunden hätte, dass die Katze runter kann. Ja, also ich wohne jetzt nicht so, ich wohne am zweiter Stock sozusagen. Ich kenne auch Leute, die wie gesagt so Katzenleitern gebaut haben, wo Katzen rein und raus können und dann machst du halt irgendwie die Katzenklappe hin. Und ja, ich habe mich da vorher auch ein bisschen schlau gemacht. Also die Leute, die eine Wohnungskatze haben, sagen, zumindest solltest du es dann zwei haben.
Genau,
damit ja, das hab die ich sich gehört. Untereinander wenigstens noch
wenn du nicht da bist.
Ein bisschen beschäftigen können. Ne?
Weil, ja, und das ist nämlich das Problem, weil die macht sich nämlich über alle Pflanzen auch her.
Ja,
weil
sie kann
sich
Weile.
Ja, natürlich. Ja. Und die braucht es, glaube ich, auch, weil sie
das auch.
Zum Reinigen von ihren, weil die isst immer ihre eigenen Barthaare und die brauchen Pflanzen, um die Barthaare abzureiben oder
auszuspucken.
Ja, genau.
Das wirken die dann hoch, da gibt's so Katzengras.
Mhm, genau.
Das kriegst du irgendwo zu kaufen, das sind so Dinge und da knabbern die dann dran und dann wirken die das wieder aus, den Haarball.
Ja. Und du brauchst auch so einen Quatschbaum für die Quatschbaum. Katze.
Ja.
Sonst, also das ist was ganz Wesentliches sonst.
Nee, die nehmen die Stühle hier.
Die Stühle und das ist dann
Informationen gibt's genug. Katzen-Content ist genug im Internet.
Genau.
Wir hatten ja vorhin schon gespettelt, ob er sich die nicht einfach online bestellt hat, mal 14 Tage zum Test.
14 Tage
Rückgabe. 14 Tage
Rückgabe. Bei Amazon.
Genau, morgen geht er wieder zurück.
Aber im Moment liegt sie neben uns hier hinten und macht einen ganz ruhigen Eindruck, also passt schon. Aber hübsch ist sie.
Mhm.
Also die ist schon so eine getigerte.
Aber am Auge, die ist echt mitgenommen.
Auch getigerte.
Ja,
die ist blind. Also ist
an einem Auge, ja.
Genau, und dann begrüße ich noch den Andreas.
Christian. Grüß dich auch.
Ja, ich bin
schön,
auch
schön, dass du da bist.
Genau. Wer abgeht?
Ist Markus.
Ist Markus. Es liegt daran, dass wir
uns das letzte Mal mit ihm verstritten haben.
Genau.
Wir dürfen jetzt nicht mehr zusammen senden, nachdem wir einen massiven Verkehrsunfall in der Diskussion ausgelöst haben.
Oh ja, richtig.
Oh ja. Oh da ja. Kommen wir aber auch
gleich. Da kommen wir auch gleich.
Ganz kurz ein Hinweis zur Technik. Im Chat sagt gerade jemand, nämlich der Michael Schickram, nach der Titelmusik ist nichts mehr da. Ich frage, kannst du uns jetzt hören? Und er sagt, naja, so lala. So, ach so, ihm geht's so lala. Zu hören ist nichts.
Ach, ihm geht's so lala.
Ihm geht's so lala,
aber ja, es geht auch kein Stream raus. Das ist richtig, ja.
Also heute ist in der Technik absolut der Wurm drin.
Wir reden gerade quasi mit uns selber.
Kriegen wir. Genau, nachdem Skype den Markus schon ausgeschlossen hat.
Genau, das ist nämlich der Grund. Der Markus ist technisch nicht anbietbar derzeit.
Mhm. Genau.
Wieso geht das jetzt hier nicht? Ah, Stream ist aber eigentlich an. Podcast, was ist das da? Das mal hochfahren. Na, das ist vielleicht auch nicht zielführend. Oh Gott.
Die Musik eben war so total laut plötzlich drin.
Ja, das weißt du ja, warum das so ist. Weil
ich liebe diese Musik.
Die läuft ja erst im Hintergrund, dass wir miteinander quatschen können.
Genau. Und dann bläst sie rein.
Und dann bläst sie rein, genau. Also da ist eigentlich alles richtig eingestellt mal wieder. Aber irgendwie haben wir heute audiotechnischen Probleme, scheint
ja.
Also die Erklärung, Markus ist heute nicht mit dabei. Der sitzt in Flensburg und wir schaffen es heute irgendwie überhaupt nicht, ihn per Skype einzubinden.
Richtig.
Also er hört uns, aber wir hören ihn einfach nicht. Und wir haben es jetzt zigmal probiert, aber hilft da nichts irgendwie. Ja, und warum man im Stream nicht hören kann, ist mir auch völlig schleierhaft. Und die Musik hat er gehört.
Musik war da, ja.
Jetzt meine aber schnell Wartemusik. Liebe Hörer, jetzt könnt ihr mal die Wartemusik hier hören, die wir immer spielen auf dem Stream. Und schauen wir da mal gleich auf den Stream, ob er das raussendet. Ja, das schickt er raus, komischerweise. Das schickt er komischerweise raus. Ist ja interessant. Jetzt kommt erstmal Musik, sagt er. Ja, ja, natürlich. Aber das ist ja nicht das, was du hören willst. So, mal wieder aus. Und dann hört er schon wieder wahrscheinlich nichts. Tja, da müssen wir nochmal irgendwann ran. Da müssen wir irgendwann mal rein. Nein, nur Gehacke, leider. Ja,
ich schreibe ihm mal das zu deiner eigenen Sicherheit.
Genau, zur eigenen Sicherheit. Wir wollen sicherstellen, dass er fest auf dem Stuhl sitzt. Und dann kann man das hören. Ja, also heute nichts live. Funktioniert aus irgendwelchen technischen Gründen nicht. Bitten wir vielmals zu entschuldigen. Aber
ich blas mal die Live-Sendung im Chat ab.
Genau, aber wir arbeiten daran, dass wir das wieder hinkriegen. Man hat ja früher auch funktioniert, oder? Kann nicht so schwierig sein. So ein Mist. Naja, wir haben Post bekommen. Mehrfach. Einmal elektronisch und einmal ganz konventionell und altmodisch, hätte ich jetzt fast gesagt, auf Papier. Und zwar hat uns geschrieben auf Geschäftspapier der Dirk Tomare. Sehr geehrtes Channelcast-Team. Nichts ist so stetig wie der Wandel, das wissen wir alle, denn das PC-Geschäft unterliegt einer ständigen Dynamik und permanenten Veränderungen. Heute möchte ich Sie über eine persönliche Veränderung informieren. Ja, er verabschiedet sich nach 15 Jahren und er hat ja zum 1. Juli 2015 das Unternehmen verlassen, und um sich einer neuen internationalen Herausforderung zu widmen. Da hatten wir das letzte Mal schon auch, glaube ich, gesagt, wo er hingegangen ist.
Ne? Wir hatten schon gesagt, dass er aufgehört hat und ist er zu einer Cloud-Firma in Belgien gegangen.
Cloud, weiß ich nicht.
Ich glaube,
Cloud. Ja, das war irgendwas mit Cloud, genau. Die kommissarische Verantwortung für das B2B-PC-Geschäft in Deutschland und Österreich übergebe ich an meine Kollegin Frau Gabriele Pohl, Head of Channel Sales, und Herrn Hannes Schipani, Head of Sales Large Accounts B2B PC. Genau.
Die Gabi Pohl habe ich neulich getroffen. Mhm. Auf einer Veranstaltung von der IT Business. Sie war gut drauf. Sie war etwas genervt ob der Meldung von Toshiba Japan. Über die hatten wir noch nicht gesprochen. Aber die könnten wir an der Stelle kurz einflechten.
Ach.
Es gibt ja Verwerfungen in Japan bei Toshiba. Und zwar das Top-Management ist zurückgetreten, weil sich dabei hat erwischen lassen, dass sie die Bilanzen geschönt haben. Und zwar haben die Gewinne um, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, 1,1 Milliarden Dollar zu hoch angesetzt.
Wahnsinn.
Und dass das nicht aufgefallen ist, führen Analysten auf diese japanische Mentalität zurück. Wenn der Chef was anschafft, dann wird das gemacht, egal wie sinnvoll oder unsinnig oder legal oder illegal das ist. Und also hat die ganze Organisation irgendwie mitgewirkt und hinten dran sind völlig merkwürdige Ergebnisse rausgekommen.
Jetzt tritt aber interessanterweise dann quasi auch die komplette Organisation zurück, ne? Also so so konsequent sind sie dann schon.
Also der Fisch stinkt ja vom Kopf und der Kopf hat sich eben abgeschlagen, ja. Könnte man.
Ja, und dann war, glaube ich, noch ein oder zwei andere, meine ich, gelesen zu haben.
Also da war ein großer Senior Management Shakeout.
Ja. Der Michael Fassbender, der ja lange Zeit der Vorgänger war vom Dirk Thomares, so kann man es ja eigentlich richtig sagen. Der hatte dann eben auch geschrieben, das war nicht der Letzte, der dann gegangen ist, ne? Weil er sagt, das ist dann, da übernehmen sie dann schon die Verantwortung, ne? Und dann geht dann einer nach dem anderen von Bord.
Genau, wobei das Gerücht ist, dass die das Toshiba in dem Aufwasch gleich das PC-Geschäft zumacht oder abgibt, so ähnlich wie ja Sony auch vorher. Und da sagte die Gabi Pohl, ich habe es natürlich darauf angesprochen, die meinte, ja, jetzt gehen diese Gerüchte, aber das wäre alles Quatsch und unfundiert, also da gäbe es überhaupt keine Anzeichen, dass das so kommen könnte. Soweit sie da Informationen aus Japan bekommen, ist das also völlig haltlos. Nachdem der PC-Markt im Moment allerdings eh sehr schwierig ist und von vorn bis hinten komplett durcheinander gewirbelt, und wir hatten ja letzte Sendung und die Sendung davor ja auch schon mal relativ ausführlich drüber gesprochen, ist, glaube ich, unmöglich da gar nichts. Ich glaube, da spricht jeder mit jedem und ja.
Ja, das denke ich auch. Der Markt ist wirklich ziemlich in Bewegung. Da wird's auch, da wird die Luft auch ziemlich eng für den einen oder anderen.
Ja.
Da kommen wir nachher auch noch zu einer Pleite in dem Zusammenhang. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Also da passiert wirklich alles. Und ich meine, wenn du überlegst, wo Toshiba mal gestanden war mit seinem Notebook-Geschäft.
Toshiba uneingeschränkt Nummer eins am
Uneingeschränkt, wirklich der absolute Platzhirsch. Mit
deutlich viel Abstand vorne IBM und der Compaq.
Genau, dann gab es ja mal den Versuch, im Servergeschäft Fuß zu fassen.
Ja,
lange gedauert.
Nein, das war eine ganz bittere Geschichte. Weil die Idee war ja, man macht aus einer Hand, also man macht alles aus einer Hand, ist dann ein Servergeschäft, um festzustellen, dass das Servergeschäft so total anders ist als das Notebook-Geschäft, dass es ganz schwer Anknüpfungspunkte gibt. Und ich glaube, es gab doch auch mal Toshiba Desktops, oder täusche ich mich?
Ich meine auch, dass die zumindest mal relativ
kurzfristig gab. Man hat doch mal versucht, Computing komplett aus einer Hand zu machen.
Genau.
Und das war ja in dem Werk in Regensburg hat man das ja gemacht, was heute wo der Chris Hilbert.
Chris Hilbert drin sitzt.
Genau, wo der Chris Hilbert seine Serviceorganisation drin sitzen hat.
Richtig, ja.
Also das, wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, ist schon eine wirklich sehr, sehr bittere Angelegenheit, ja.
Ja gut, ich denke, Toshiba ist natürlich in vielen anderen Geschäftsfeldern auch noch tätig, Medizintechnik und was dann alles noch dazu zählt.
Ja, wir haben gerade gelernt, dass die Gewinne völlig aufgeblasen werden. Ja. Also es ist wirklich total spannend, mal abzuwarten, wenn sich der Staub gesetzt hat, in einem halben Jahr oder was, wenn die ihre Bilanzen auf die Reihe gebracht haben, der letzten paar Jahre, was dann wirklich stattgefunden hat und was davon geblieben ist.
Ja, das ist richtig. Katze untersucht schon mal alle Kabel hier. Das ist alles ganz neu für sie.
Katze pirscht sich an der
irgendwann einen Sprung
also,
und dann landet
also sie. Das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Und bei Toshiba ist ja im Moment so, wir hatten darüber berichtet, man will ja richtig in den Markt gehen, richtig stark in den Markt. Die Gabi Pohl hatte auch erzählt, dass sie viele Gespräche mit Partnern hat, sehr positive Gespräche. Und jetzt muss man halt mal warten, wie das dann in so einer Konstellation noch weitergehen
kann. Ja, richtig.
Also für sie ein ganz, ganz ungünstiger Zeitpunkt, dass solche Nachrichten aus der Zentrale kommen.
Ja, das stimmt. Ja, wie gewohnt. Nee, warte mal, Post. Ja, Post war noch ein bisschen was. Also vielen Dank nochmal. Mich haben einige angeschrieben und nach den Unterlagen für den Quadcopter gefragt. Unterlagen in der Hinsicht, ich hatte ja mal so ein paar Informationen rund um rechtliche Dinge zusammengestellt. Also wo darf ich fliegen, wie hoch darf ich fliegen, darf ich überhaupt ohne Aufstiegsgenehmigung fliegen, was gibt's da alles zu beachten, wie ist ein Quadcopter einzusortieren. Und da hatten sich doch tatsächlich einige gemeldet daraufhin und mit denen war ich dann auch ein bisschen in Kontakt. Und ja, das ist ganz, ganz nett und vor allen Dingen haben wir dann auch festgestellt mit dem einen oder anderen, dass wir da auch in denselben Foren unterwegs sind. Da gibt es natürlich im Internet dann auch so ein paar typische Anlaufstellen, wenn man Quadcopter fliegt, wo man sich dann hinwendet und sich dort einfach ein bisschen austauscht. Und da waren die natürlich auch alle zugange. Also wenn ich da weiterhelfen konnte, wunderbar. Und vielleicht gibt's ja mal so ab und an die ein oder andere Nachricht von Quadcoptern. Und dann kann man das natürlich hier auch zum Besten geben. Und dann haben wir noch Post bekommen, das war gestern, glaube ich, oder?
Ich denke, gestern oder vorgestern.
Gestern oder vorgestern? Gestern, meine ich.
Das mag ja sein. Es ist doch im fortgeschrittenen Alter ein Tag wie der andere. Das muss man doch hier auch mal sagen. Genau. Ich meine, der Alex weiß gar nicht, wovon wir hier reden.
Richtig.
Für den ist das alles noch neu und aufregend.
Für den ist auch eine Katze noch neu und aufregend.
Ja. Aber für alte Männer wie uns. Genau.
Und diese Nachricht steht nicht direkt, nicht mittelbar oder auch nicht unmittelbar im Zusammenhang, aber mit einer Personalie. Und zwar geht es um den Matthias Lorz. Matthias Lorz verlässt also und wird nach München kommen.
Richtig.
Wer sein neuer Arbeitgeber ist, wissen wir noch nicht. Was wir allerdings wissen, ist, dass es nicht die IT-Branche sein wird.
Genau, er wird die Branche verlassen. Und er kam ja auch nicht aus der IT-Branche, sondern kam von Avato, von einem sehr breit aufgestellten Dienstleister, die auch in IT unterwegs sind, aber auch in vielen anderen Branchen.
Genau. Matthias Lotz ist ja bei der also an Bord gegangen mit der Zielvorgabe, das Servicegeschäft vor allen Dingen aufzubauen.
Ja.
Und da hat er ja, denke ich, auch eine sehr, sehr spannende Zeit hinter sich gebracht.
Er hat auch einiges auf den Weg gebracht. Ja, die Logistik-Services sind doch eigentlich recht erfolgreich unterwegs. Allerdings habe ich mir dann auch sagen lassen, der Bereich Service, wie er ursprünglich mal konzipiert war, ist in der Form überhaupt, also ist in dieser engen Definition gar nicht mehr vorhanden, das ist anders organisiert. Es gibt neben diesen Logistik-Services dann noch einen relativ großen Teil Bereich und einen strategisch wichtigen Teilbereich Financial Services, den der, wie heißt du mit Vornamen? Klusmann heißt er mit Nachnamen und mit Vornamen.
Weiß ich auch nicht.
Gerade noch mit ihm gesprochen. Ich weiß es nicht mehr. Den Financial Service, den der aufbaut, da ist eine ganz andere Expertise gefragt. Das ist dann eher so die Expertise aus Finanzierung, aus dem Bankenwesen, aus Versicherung und Kreditversicherung. Und das ist dann auch gar nicht mehr alles unter einem Dach. Das heißt, dieser Bereich Service, wie ursprünglich mal konzipiert, war es eigentlich viel zu eng. Und die Services, die angeboten werden, sind eigentlich sehr viel breiter gestreut und die ganze Organisation ist anders aufgestellt. Mhm. Wobei ich auch nicht genau weiß, ob das der Grund ist, weshalb der Matthias Blatz raus ist oder nicht. Nee, aus der Geschäftsleitung also Deutschland ist ja eine ganze Zeit länger schon raus, nämlich eigentlich seit letztem Jahr Sommer. Mhm. Seit letztem Jahr Sommer. Damals hatten wir uns mal drüber unterhalten und er hatte gesagt, ich bin aus der Geschäftsleitung hier raus, bin aber jetzt für den Bereich Telekommunikation zusätzlich mitverantwortlich, das heißt mit der ganzen Organisation NT Plus in Paderborn. Aber dass ihn das nicht so richtig auslastet.
Also in der zugehörigen Pressemitteilung stand, dass er angerufen worden ist und eben also ein Jobangebot
bekommen. Ist so, ja. Der hat tatsächlich einen Anruf bekommen von einem Headhunter. Also ganz normales Geschäft, würde man jetzt sagen. Und ihm ist eine Stelle angeboten worden, eben hier in München, die ihm dann eben auch gefallen hat. Das hat er seinen Vorgesetzten gesagt, dass er diese Stelle angeboten bekommen hat und daraufhin hat man gesagt, gut, dann beendet man das Arbeitsverhältnis und damit er dann in München anfangen kann. Also
und in der Pressemitteilung steht ja eben auch, dass er momentan eine Verletzung auskuriert.
Ja, das ist war dann eigentlich auch der Hauptbestandteil der Nachricht, die uns der Matthias Lorz hier hat.
Eine Verletzung an an der angeblich der Channelcast schuld ist.
Nein, ich möchte das noch ein bisschen differenzieren.
Oh, das habe ich befürchtet. So stand's auch. Drin, das stimmt.
Ja, wenn dann müssen wir schon die Fakten wirklich auf den Tisch legen. Also während eines Streitgesprächs von Andreas und Markus.
Und Markus Reuter.
In der vergangenen Sendung.
Ja, oh ja.
Ist es passiert, dass der Markus Lorz,
auf
dem Fahrrad dahin eilend, also er hat Sport gemacht, einen Unfall hatte, der da leider dazu geführt hat, dass er einen Oberschenkelhalsbruch hatte, was wirklich
eine blöde Verletzung ist.
Und jetzt hat er eben jede Menge Metall in Form von Titan.
Ja.
Im Bein. Ist aber auf dem Weg der Besserung. Gestern habe ich auf Facebook gesehen, er macht schon die ersten, er ist schon wieder auf den Beinen sozusagen. Mhm. Wird er wahrscheinlich auch müssen, als Vater von 3 Kindern, recht jungen Alter sind. Das hält er natürlich auch gut auf Trab. Also ich weiß, wovon ich spreche. Und insofern ist da auf alle Fälle gesorgt, dass er schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt. Er wird dann, glaube ich, zum 1.9. oder 1.10. in München anfangen. Früher oder
dann
später.
Dann ist er ja greifbar.
Genau, dann ist er quasi auch greifbar. Ich habe ihn tatsächlich
dann
haben wir
hier auch vor Ort.
Ja, ich habe ihn auch tatsächlich mal eingeladen, ob er nicht nach seiner Zeit dann mal hier an bei uns mitmachen möchte. Da kann er dann frei weg von der Leber uns mal alles erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern. Und er hatte ja hier in München auch quasi noch einen alten Bekannten sitzen, nämlich den Oliver Kaiser.
Richtig.
Na, die kennen sich natürlich auch.
Wir schon bei der nächsten Personalie wären, gell?
Ja, das sind wir dann quasi schon bei der nächsten Personalie. Die haben wir auch noch gar nicht genannt.
Hammer.
Und dann können die beiden natürlich jeden Freitag dann mit dem Flixbus Richtung Paderborn. Oder mit dem Blablacar gibt's ja auch, ne?
Blablacar.
Das kenne ich noch nicht. So ein Sharing.
Blablacar.
Das würde ja dann ganz gut passen. Nee, die beiden haben sicherlich noch Verbindung.
Könnte ich mir schon vorstellen. Wobei der Oliver kommt ja eher aus dem Sauerland und Matthias eher aus dem Paderborner Gegend.
Ja, genau. Ja, also den werden wir dann sicherlich irgendwann mal hier begrüßen dürfen, hoffe ich. Aber den anderen Namen hatten wir schon genannt, Oliver Kaiser.
Hat dich das auch so überrascht?
Ja, also wahnsinnig überrascht.
Also Wahnsinn, oder?
Aber hatten wir da nicht das letzte Mal schon drüber gesprochen?
Nein. Das ist ganz neu. Nein, das ist ganz neu. Glaube ich.
Naja.
Doch, ich glaube schon.
Also Oliver Kaiser, um die Sache aufzuklären, war zuletzt, also ehemals auch bei Alsau Actebis Manager gewesen.
Ehemals Alsau Actebis, lang in der Distribution.
Dort eigentlich auch groß geworden, hat dann sich nicht mit Gustav Müller-Herck nicht so richtig gut verstanden und hat dann das Unternehmen verlassen, ist dann nach München und war dort bei VMware jetzt im Marketing tätig.
Richtig,
war Marketingleiter
Deutschland, VMware.
Marketingleiter. Kam ja dann just die Simone Frömming an Bord als neue Geschäftsführerin.
Von der TechData nämlich.
Von der TechData kommend. Und damit das Personenverhältnis wieder stimmt, ist der Oliver Kaiser geht er jetzt in die Kistlerhofstraße.
Zu TechData.
Also das macht dort Produktmarketing.
Hat mich echt überrascht. Er wird sozusagen ohne Geschäftsführertitel, aber Nachfolger von Nachfolger von Günter Schiessel, der mit Simone Frömming damals diese Aufteilung hatte.
Richtig, ja.
Günter das Produktmarketing, was er jetzt bei Ingram ja auch macht, und die Simone Frömming den Vertrieb. Also ich finde das eine echt interessante Person.
Ja, vielleicht steigt er ja noch auf in die Geschäftsführung, wer weiß.
Die Pressemitteilung war schon eine sehr interessante, weil irgendwie war sie so ein bisschen Mark Müller-feindlich, fand ich. Also es hatte so einen merkwürdigen Unterton. Mark Müller hat ja kommissarisch die Position irgendwie mitgemacht und
Mark Müller
darf sich jetzt wieder komplett um den Vertrieb kümmern und das klang so ein bisschen giftig, fand ich. Also ich fand das keine nette Formulierung dem Mark Müller gegenüber.
Okay. Also das heißt
dem Oliver gegenüber war das alles so völlig in Ordnung. Aber gegenüber dem Mark Müller hat er so einen Unterton gehabt.
Okay.
So einen leisen.
Der hat's ja auch nicht wirklich gerne gemacht, ne?
Mark Müller wollte so wie ich ihn kenne, eigentlich niemals diese mit dieser Broadline irgendwas zu tun haben. Seine Welt ist eigentlich Value Add und die Aslan, beziehungsweise die die Technata Midrange, wenn man mal ein bisschen in die Geschichte geht. Und mit Broadband, das fand er eigentlich immer fürchterlich.
Ja.
Oder auf jeden Fall war nicht das, was er machen wollte. Ja. Und dann hat er zuerst den Sales-Job auch für Broadline bekommen und dann plötzlich den ganzen Broadline-Hut da auf. Fand ich schon einen interessanten Schritt.
Ja, er verträgt offensichtlich einen hohen Leidensdruck.
Der Marc Müller.
Ja.
Und jetzt geht der Oliver. Ich glaube, der war vor Jahrzehnten, muss man fast sagen, schon mal bei Computer 2000, wenn mich nicht alles täuscht. Also bin ich mir sehr sicher. Und ich glaube auch auf einer Marketingposition. Also so die ewige Wiederkunft des Immergleichen im Gen. Das ist wirklich interessant. Das ist so ein ganz interessantes Karussell. Was
Personalkarussell, muss ich
sagen. Oh ja.
Absolut.
Gut, das macht unsere Branche spannend.
Tja, dann gibt es einen, der der Branche ein Stück weit den Rücken kehrt. Aber nicht, weil er in eine andere Branche wechselt, sondern weil er sagt, es ist eigentlich mal Zeit aufzuhören. Und das ist ja auch jemand, der die Branche durchwegs geprägt
Alter
hat.
Schwede, da hätt's mich fast das nächste Mal auf aus vier Phasen
gelegt. Genau, und zwar reden wir von Hans Dieter, auch Didi genannt Visuva, der jetzt viele, viele, viele Jahre bei Fujitsu war.
Richtig.
Und
der schon bei der alten Fujitsu war.
Richtig.
Unter Winfried Hoffmann.
Ja.
Der ist da eigentlich immer gewesen.
Ja.
Und der war früher ja mal, also der war ja Partnerchef eine Zeit lang. Mhm. Und davor war er Direktvertriebler. Das war eine interessante Karriere. Das war nämlich der Karriereschritt unter dem Uli Kemp.
Uli Kemp, ja.
Der dann gesagt hat, wie bringst du den indirekten Vertrieb nach vorne? Keine Ahnung. Und dann dachte er, nimmst du deinen besten Direktvertriebler, den du hast, und den machst du zum Channel-Chef. Wenn dann das Ding nicht nach vorne. Und das hat funktioniert.
Ja.
Also, und der Didi Visuva ist ja jemand sehr verbindlich, sehr seriös und ich kann das überhaupt nicht verstehen, was er da gerade treibt.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, also ich meine,
dass du jetzt irgendwann die Faxen dick hast, aber ey.
Ich meine, der hat jetzt einen Job gehabt auf Europaebene, wirklich viel, viel Verantwortung. Die Japaner haben ja gerade den Bereich, für den er verantwortlich ist, ist ja natürlich ein Fokusbereich, muss man auch ganz klar sehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein äußerst stressiger Job ist, den er da gehabt hat. Und ja. Didi Visuva ist ja wirklich auch ein Mensch, der der Natur und vor allen Dingen auch seiner Familie sehr verbunden ist. Und da trifft man wahrscheinlich irgendwann mal einfach mal eine Entscheidung, mache ich da jetzt weiter? Möglicherweise stand ja für ihn noch an, aber das sind jetzt alle Spekulationen, dort die Karriereleiter noch weiter nach oben zu fallen und. Aber wie gesagt, alle Spekulationen. Ich find's gut, wenn einer sagt, ich bin zwar eigentlich noch nicht im Rentenalter, bin noch keine 65 oder 67, aber ich höre einfach auf und genieße jetzt meine Zeit mit der Familie. Er ist ja bekennender Waldarbeiter. Er hat ja einen eigenen Wald, den er auch bewirtschaftet. Er hat ja auch dort neben Traktoren Harvester am Start, alles, was der technikverliebte Mann von heute so braucht. Oh. Ja. Und da kann er sich richtig gut austoben jetzt. Also finde ich gut.
Du, finde ich auch gut. Wobei der Didi Visuva ist ja keiner, der halbe Sachen macht.
Nee, der wird das
weder hier noch, na gut, dann landest du irgendwann im Konflikt.
Ja, klar. Aber der, keine Ahnung, was er jetzt dann genau macht, aber das wird er jetzt schon richtig machen,
vermute ich. Ich hätte noch eine interessante, an der Stelle anzuflickende Information aus dem Fujitsu-Channel. Mhm. Ich habe neulich einen relativ großen Fujitsu-Partner getroffen. Systemhaus im Infrastrukturgeschäft. Und der erzählte mir, Fujitsu hätte den Vertrieb irgendwie neu organisiert und haben eine Vertriebstruppe gebildet, zusammengezogen aus allen möglichen direkten und indirekten Vertrieblern, die richtig gut unterwegs sind, also sehr, also so die Spitzenvertriebler von ihnen, haben die Systemhäuser neu zugeordnet. Das ist wie so eine Taskforce zu denken.
Ja.
Und der hat gesagt, unser neuer Ansprechpartner hat sich vorgestellt und sagt, das ist auch so ein High-End-Typ. Das hat er wörtlich gesagt, das siehst du eben auch so an. Der hat sich vorgestellt und er kam sofort mit Deals, sofort mit Ausschreibungen und Projekten und Kundenanfragen. Und er hat gesagt, die Jungs drehen jeden Stein um, die drehen jeden Kunden um und sind unheimlich dynamisch unterwegs und bewirken da wirklich richtig viel. Und der hatte gesagt, wie will ich denn jetzt meinen Vertrieblern sagen, Fujitsu, da ist irgendwie, das war so, gerade das Storage-Geschäft war so irgendwie eher am Dümpeln und die hatten dann schon gesagt, ja, legen wir da Wert drauf, ja, wissen wir eigentlich auch nicht, geht nicht so richtig weiter. Und sagt, seitdem das so ist, ist da ein derartiger Schwung in der Bude, dass es schon wirklich, wirklich erstaunlich ist.
Sicherlich auch notwendig.
Ich finde,
Fujitsu sehr ruhig geworden.
Ja, und ich denke auch notwendig. Gerade wenn du überlegst, wie sehr aktiv zum Beispiel eine EMC oder eine NetApp draußen sind und eine EMC vielleicht nochmal deutlich stärker. Und da dann was dagegen zu setzen, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja, muss man auch zwingend, dieser ganze Bereich wird ja auch zusehends Commodity.
Ja.
Und da wird natürlich auch immer mit
härteren Bandagen. Ja, da musst du richtig Gas geben, sonst bleibst du da auf der Strecke.
Ja, nur so insgesamt am Fujitsu fand ich, ist relativ, also ruhiger geworden.
Deutlich ruhiger, ja.
Als noch vor zwei Jahren oder sowas. Ja. Da waren die wirklich sehr, sehr rührig und haben immer was von sich hören lassen und jetzt ist das da, ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, was mit
dem. Ja, das ist irgendwie das ist so ein bisschen schade.
Ja. Wie geht's denn eigentlich so umsatztechnisch, weiß man da irgendwie?
Das weiß ich nicht. Ich habe neulich den Heiko Lürsen, heißt er, glaube ich, getroffen, der macht Distribution und der sagt, es läuft eigentlich recht ordentlich. Es läuft recht gut, das ist aber dann auch relativ zu den Zielen, die man hat und Fujitsu ist ja, also wenn man sich dann überlegt, wie aggressiv eine Lenovo oder eine HP im Moment unterwegs sind und wie aggressiv auch die Speicherhersteller unterwegs sind, die Storage-Hersteller, die großen, und da ist eine Fujitsu schon immer deutlich zurückhaltender. Also die sind nie vorn dran, wenn es darum geht, wir zerreißen die Preise oder wir buttern jetzt richtig rein oder so. Mhm. Also tendenziell eher nicht. Mhm. Also von daher schwer zu sagen, der war aber relativ entspannt.
Okay.
Muss man dann schauen.
Genau.
Wir sollten den Didi Vesuva mal in die Sendung einladen. Ich glaube, das wäre doch eine richtig hier. Didi
Vesuva. Wenn er mal Lust hätte.
Didi Vesuva, komm in unsere Sendung und lass uns mal ein bisschen Rambazamba machen.
Ja, der kann wahrscheinlich hier dir Schoten aus dem Channel erzählen.
Ah, der Didi Vesuva kennt
aus
jeden.
Aus alten und Zeiten sprechen.
Ach, sicher. Aus alten und neuen.
Aus alten und neuen.
Der weiß exakt, wo das da lang geht.
Das sollte man wirklich mal machen. Da kann man das mal dokumentieren und mal festhalten, ne? für die Ewigkeit.
Ist so.
Ne? Ist ja alles Wissen, was gerade die jungen Menschen, die in den Channels arbeiten, anfangs wissen die alles gar nicht.
Genau.
Das muss man ja irgendwie mal ein bisschen erhalten.
Ja. Wir verschreiben uns hier der Nachwuchsarbeit.
Jawohl.
Einer muss das tun.
Genau. Ja. Wir steigen ein heute mit einem Thema, wo uns der Alex relativ viel drüber berichten kann, weil er nämlich auch vor Ort war. Thema Microsoft, du warst auf der Partnerkonferenz in Orlando.
Genau, das war ich. Als rasender Reporter in dem Falle.
Als rasender Reporter, jawohl.
Geschrieben
hast du jedenfalls jede Menge.
Jede Menge, ja. Und hatte auch wirklich unglaublich viele Termine und es war eine sehr, sehr spannende Geschichte unter dem Strich. Ich würde sagen, es war jetzt meine 9. WPC und ich fand es auch meine spannendste. Seit Boston.
9-mal warst du da schon?
Ja, 9-mal war ich schon da.
Scheinst ja da einen guten Eindruck zu hinterlassen, dass die dich immer wieder einladen.
Ich bin vor allem immer der Einzige, der auf Koop-Kosten da ist. Das heißt, die anderen laufen dann über die Deutsche. Liegt aber, glaube ich, eher daran, dass ich da im Namen von IDG da vor Ort bin, weiß ich nicht. Aber ist auch vollkommen egal. Es geht eher darum, dass ich tolle Termine auch kriege, unter anderem mit Phil Sorgen mich länger unterhalten durfte. Und
das ist
der weltweite Channel-Chef.
Ah, interessant. Schöner Gesprächspartner, oder?
Unglaublich spannender Gesprächspartner, weil wir wirklich sehr tief auch eingestiegen sind und er mir von Anfang an im Gespräch signalisiert hat, dass er auch da jetzt bereit ist, über diese Themen zu sprechen. Also er muss offensichtlich momentan ziemlich viel sehr viel offenlegen insgesamt, also intern wie extern. Und das ist ja auch bekannt, dass Microsoft momentan auch keinen Stein auf dem anderen lässt und das ist natürlich sehr spannend, da auch mit Managern zu sprechen, die da auch bereit sind, darüber zu berichten. Und auch unter dem Strich muss man auch dazu sagen, es war ein insgesamt ein sehr intensives Erlebnis, weil auch so viele deutsche Teilnehmer dabei waren wie noch nie. 100 Koop-Leute und 450 knapp deutsche Teilnehmer und genauso die großen Player, alle vor Ort mit großen Teams, wie auch eben eine Menge neuer Player, die es natürlich momentan im Markt gibt, wo ja auch das ein oder andere Unternehmen sich besonders hervortut. Zum Beispiel ist ein Unternehmen vom Irschenberg Mir fällt gerade dummerweise der Name nicht ein. Blue.
Du hast eben gesagt.
Blue. Also ich wollte jetzt sagen Blue Zone. Blue Zone heißen sie. Mit 25 Mitarbeitern, so einem Top-Partner, gewählt worden. Mit aller deutschen Partner, also 30.000 von allen 30.000 Partnern, beziehungsweise die Partnerzahl ist auch, also liegt momentan bei 31.500. Ich kann mich erinnern, die lag schon mal bei 38.000. Microsoft tut so, als wäre der Channel so groß wie immer. Der ist eindeutig gefallen.
Bei wie viel liegt's?
31.000, sehr spannend. Microsoft hat ein paar dediziertere Zahlen rausgelassen. Sie haben, das habe ich getwittert, 486 SX, wer mir mal folgen mag. Ich lasse jetzt, habe jetzt beschlossen, dass ich immer sehr viele Microsoft News rauslasse, weil ich jetzt ja doch einige bekommen habe. Ich lasse die nicht alle auf einmal raus, sondern werde das jetzt Stück für Stück tun. Das heißt, eine Zahl ist zum Beispiel, es gibt 9000 SMB-Reseller aus Sicht von Microsoft in Deutschland und 20.000 Device-Reseller. So definieren sie den Markt.
Device-Reseller heißt, die verkaufen von der Xbox über Surface, über...
Genau, wobei jetzt speziell Surface ist jetzt ja eine besondere Geschichte.
Surface klammern wir mal noch aus, kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen dazu.
Genau, ist jetzt das Reseller-Netzwerk erweitert worden, aber...
Aber Device heißt in dem Fall Hardware.
Ja, also Käufer. Ja, Hardware, also die offensichtlich sich stark noch über Hardware...
Wie viel? 20.000?
Ja.
20.000 hast du getwittert.
Erzählen die also
ja, ich habe das Foto getwittert.
Jede einzelne Mediamarkt-Filiale quasi.
Zum Beispiel könnte auch mit
jede einzelne. Es gibt in Deutschland. Es gibt in Deutschland viele. Es gibt in Deutschland wirklich viele. Nach wie vor.
Genau.
Es gibt nicht mehr so viele, aber es sind nach wie vor viele. Und es gibt auch viele Online-Verkäufer, die was machen. Also wenn du es zusammenzählst, halte ich 20.000 eher noch für konservativ.
Der Rest sind halt eben Consulting-Partner, respektive die größeren Häuser, Integratoren und die ganzen Large Account Reseller.
Aber 8.000 SMB-Reseller halte ich nicht für viel.
Nö, habe ich auch auf die Zahl.
Das ist, ja, das war schon mal anders bei Microsoft.
Gut, wir haben keine Vergleichszahlen, also ich zumindest nicht.
Mensch, die alten Zahlen, man hebt sie immer nicht vernünftig auf.
Hattest du schon mal
welche? Ist sicher. Ich weiß aber nicht, wo ich es hin habe. Wahrscheinlich habe ich es sogar aufgehoben.
Also wenn du jetzt nicht verfügbar hast, hilft ja nichts.
Ich muss jetzt auf jeden Fall wieder. Doof. Ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Faden. Also der Faden war, es war eine der besondersten WPCs, die ich erlebt habe, mit einem riesengroßen deutschen Stamm, der dabei war, an neuen Playern, auch an bekannten Playern. Warum war es so besonders für mich? Zum einen ist natürlich Microsoft momentan wirklich, wir haben es ja schon angesprochen, oder wir sprechen es ja sehr, sehr viel an, kein Stein bleibt auf dem anderen. Es war interessanterweise gar nicht auch die Produktvorstellungen, die so besonders waren, sondern es war die Tatsache, diese Transformation, die ist jetzt wirklich Realität und live. Also man hat jetzt immer in den letzten Jahren immer viel und die Marketingleute waren die lautesten und nicht die Leute, die wirklich Projekte berichtet haben. Da habe ich ganz andere Gespräche geführt, also wirklich, wo auch total neue Themen wie Predictive Analytics zum Beispiel in der Produktion, wo man also quasi Maschinen wartet aufgrund Vorhersagen von Daten, die man aus laufenden Maschinen zieht und zwar keine Daten, die schon irgendwie geschönt sind oder gefiltert sind, sondern man nimmt quasi per Big Data alle Daten her, kann man wirklich die Maschinenwartung nachhaltig produktiv und effektiv signifikant, also günstiger machen. Und das ist ein Beispiel. Also da wird wirklich Industrie 4.0 gelebt auch schon von dem ein oder anderen Partner. Das ist ein Beispiel. Andere Beispiele sind eben diese Blue Zone, die gewonnen haben, die einfach nichts anderes machen als ein ganz einfaches Geschäftsmodell, was im Prinzip jeder könnte. Die mobilisieren ERP und CRM per Apps und setzen noch eine Azure-Plattform dahinter, damit da auch ein Power da ist, die auszuspielen oder das zu skalieren. Und haben 25 Mitarbeiter und werden zum deutschen Partner des Jahres gewählt. Natürlich tut sich ein neuer Partner immer leicht, jetzt der in dem frischen Wind segelt, da schnell nach vorne zu kommen. Aber es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass auch die großen Player alle sehen, dass in dieses Business inzwischen Realität geworden ist. Und beziehungsweise
es geht darum, Mobility und Cloud jetzt.
Mobility, Cloud, Industrie 4.0, Big Data.
Das ist ein politisches Zeichen hier, den hier. Ich bin gerade auf der Homepage drauf. Das ist die Zukunft. Das ist die Botschaft.
Du musst dir auch mal die Homepage anschauen.
Freunde, das ist die Zukunft.
Vor allem, du musst dir mal die Homepage anschauen. Das ist wirklich
krass. Das ist so, ja, die ist
echt was. Das macht Spaß. Da geht's darum, die ist responsive, ne? Also das, was wir immer rummotzen, ne? Also über Homepages von Dienstleistern, das ist aber nicht mal das Technische. Vergessen wir das mal. Es geht um was ganz anderes. Der Mensch kommt über Zielgruppen, über Themen. Die sprechen mit Fachabteilungen. Die zeigen halt konkret, wie sie mit den Apps ganz konkret, die reduzieren sich auch nur zum Beispiel auf Messebetrieb und auf Vertriebsgespräche. Auf die beiden Showcases kann man zwar auf andere noch anwenden. Und da haben sie unendlich viele Use Cases und auch eine entsprechende Ansprache dahinter, Broschüren und so weiter. Und zeigen halt ganz konkret Endkunden auf, wie die Vertriebler mobil machen können. Und zwar über iPhone und über Android. Und das findet Microsoft gut. Das ist auch die Botschaft gewesen der Konferenz.
Genau.
Da wurde zum Beispiel die eine oder andere Demo, man mag es nicht glauben, auf einem iPhone gemacht und auch auf einem iPad. Und die Namen wurden auch genannt auf der Bühne, während früher so jemand gefeuert worden wäre. Ist das heute sogar erwünscht gewesen und das hat die Leute beeindruckt. Und das ist auch das, was Microsoft unter dem Strich dort vorgestellt hat. Also sprich, wie lebt man diese ganzen Themen jetzt? Also wirklich im wahrsten Wort des Themen, keine Produkte mehr, Azure versteht eh keiner. Aber die Partner bringen Azure eben durch solche Geschichten, wie ich es jetzt auch ein bisschen genannt habe, wirklich zum Leben. Und es ist jetzt keine Theorie mehr oder keine, irgendwie, es gibt drei Stück, die machen das, gesponsert von Microsoft schon seit 5 Jahren. Nein, das machen ganz, ganz viele. Und man sieht es ja auch andersrum, wenn wir uns gucken, wie sich Bechtle Computer Center oder auch eben Cancom auch bewegt haben, in was sie investiert haben, was sich für Leute holen, wie sie sich im Bereich Rechenzentrum auch ausbauen, die Dienstleistungen und schon lange das ja eben auch tun und auch die Vertreter, die vor Ort waren, sich da noch weiter informieren zu den Themen und eben auch das zum Leben bringen und das auch eben dort erzählen und mit Microsoft auch vereinbaren, wie man auf dem Weg weitergehen kann, dann ist es jetzt inzwischen quasi zu dem Sprung in Boston, deswegen kam ich da vorher auch drauf, wo das erste Mal von Ballmer diese hybride Strategie, Software or on-premise, but you have to cover both, so in die Richtung, aufkam und alle so verschrocken waren. Und kann man jetzt sagen, nach 8-9 Jahren Boston ist jetzt die Welt eine andere, auch bei den Partnern. Die Hierarchien sind andere. Wir sprechen ja oft genug auch über die OEMs und die Distributoren. Die haben auch alle irgendwie da inzwischen mehr oder weniger mit einer Geschäftsmodelle dahinter. Und man muss jetzt auch die Kehrseite sehen. Sie erkennen auch alle Druck. Also ein schönes Beispiel ist, ich hatte ziemlich viele Gespräche, unter anderem zum Beispiel mit dem Van Heist. Floris van Heist, Partnerchef Deutschland, Mittelstandchef Deutschland, der ja auch wirklich das alles repräsentiert und auch operativ, denke ich, sehr sehr viel da voranbringt. Das ist schon ganz klar. Ich habe ihn gefragt, was ist mit den großen Lizenzgeschäft, Beispiel Office, Beispiel Windows. Was ist, wenn da jetzt Office 365 kommen muss? Ne? Und dann sagt er, ja, wir schützen noch, aber Betonung eben auf noch, die Geschäftsmodelle auf unserer großen Partner, aber nur noch auf ein Jahr oder sowas. Das ist
endlich.
Und wir lassen die Office 365 Spezialisten auf unsere großen EAA-Kunden, Enterprise Agreement-Kunden, wenn die anderen nicht spuren. Also die werden jetzt hinter den Kulissen, ist da viel, viel Druck dran, sich zu verändern. Mhm. Die haben ja alle auch bestimmte Konditionen, die sie bekommen bei Microsoft ab bestimmten Umsatzlevel und diese ganzen Themen. Und die werden ihnen gestrichen, wenn sie die nicht über anderes Business einholen. Und da ist schon auch hinter den Kulissen kracht's da. Also nicht in dem Sinne, dass man wirklich die Fetzen fliegen, aber da sind Signale da. Bitte stellt euer Geschäft um.
Ja, aber der Fall ist doch auch der, dass wenn du als Partner deinen Kunden die neue Welt nicht irgendwann anbietest, sondern immer die alte Welt reindrückst, werden sich die Kunden nicht nur gegen den Partner entscheiden, sondern auch gegen Microsoft, wenn es dumm läuft.
Mit Sicherheit.
Die sind dann halt irgendwann ganz weg.
Also man könnte jetzt natürlich unendlich viele Stoßrichtungen darüber sprechen. Ich möchte noch zwei Sachen schnell betonen, dann können wir gerne auf irgendeiner Ebene gemeinsam wieder noch darüber diskutieren. Die eine Sache, die ich betonen möchte, was ich unterm Strich sehr, sehr beeindruckend gefunden habe, ist die Tatsache, dass 92% des Umsatzes nach wie vor indirekt erzielt werden bei Microsoft. Das sind offizielle Zahlen, die rausgeben. Ich habe den Phil Sorge schon dazu befragt, weil ich ja sage, ja gut, vieles Geschäft wird natürlich direkt gemacht durch die Cloud. Du schließt den Vertrag direkt mit Microsoft ab. Wird das auch direkt gezählt, also indirekt gezählt? Ja, natürlich, das wird auch indirekt gezählt, solange der Lead über den Kunden zurecht, über den Partner gekommen ist. Trotzdem 92% in diesen Zeiten nicht schlecht. Das Cloud Solution Provider Programm ist eine Geschichte, die ist unglaublich spannend. Das heißt, Microsoft bietet da quasi ergänzende Dienstleistungen aus der Cloud, wo man noch nicht gut ist, Partnern an, dort einzusteigen, um quasi vorgefertigte Services gewhitelabelt, mehr oder weniger gewhitelabelt, an die Kunden weiterzureichen. Da möchte man Gas geben. Also sprich, das wird jetzt erweitert auf den gesamten Channel. Das waren bis jetzt erst 9 oder 10 Partner, die es gemacht haben. Jetzt möchte man, dass da Hunderte da mitmachen. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, was ich sehr spannend gefunden habe, wieder von Partnerseite. Ich habe zum Beispiel mit dem Bluezone Geschäftsführer Richard Meyer ein Interview auch gehabt und habe mich mit ihm länger unterhalten und habe ihn gefragt, ja, was ist jetzt, jetzt macht ihr natürlich diese Geschichten, jetzt mobilisiert ihr die Apps oder die ERP- und CRM-Systeme und baut die, passt die an die Geschäftsflows, Workflows der Kunden. Was ist, wenn jetzt der Kunde euch noch nach einem anderen Zeug fragt, ne? Also aus der Cloud, nach anderen Dienstleistungen? Ja, das ist klassisch. Dann sagt er, ja, das fragt der Kunde die ganze Zeit. Und deswegen ist er jetzt auch unter anderem in den USA, in Orlando, weil er möchte nämlich sich vernetzen. Und das ist, was ich von jedem einzelnen Partner gehört habe. Also auch zum Beispiel größere Dienstleister, die suchen sich App-Spezialisten, die nächsten suchen sich Azure-Leute, die übernächsten suchen sich Cloud-Telefonie-Leute, die haben also Office 365.
Big Data-Analysten.
Genau. Und das, der wird kreuz und quer genetzwerkt.
Es wird wirklich gepartnert.
Es wird wirklich gepartnert. Interessant, ja. Ohne Ende. Und dann habe ich auch darauf angesprochen, habe gemeint, also ganz ehrlich, was ihr da bietet bis jetzt an Partnermöglichkeiten, an, also ich kann natürlich auch nicht alles da wissen, wie die Partner da genau untereinander arbeiten, aber an Tools, die ihr den Partnern dafür gebt oder auch die ihr den Endkunden gebt, Stichwort Pinpoint, das ist ja alles noch nicht so das Wahre dafür, für das, was ihr da eigentlich braucht. Und da war er, da hatten wir ein bisschen diskutiert länger, also weil er fand zum Beispiel Pinpoint ganz toll, also ich finde es furchtbar schrecklich, das ist meine persönliche Meinung, also ganz ehrlich, was will man mit so einem Tool, was nicht mal besonders, er hat gemeint, sie haben es gelauncht im November, aber ich weiß nicht, wer sich schon mal Pinpoint angeschaut hat, die meisten Partner sind glaube ich nicht mal drauf, auch die meisten Hörer werden nicht mal drauf sein. Ich habe gehört, die machen pro Jahr 40.000 bis 60.000 Abschlüsse über Pinpoint, was eigentlich im Verhältnis zu dem ist, oder ich glaube noch weniger, was das leisten könnte, das Projekt gar nichts ist, Microsoft. Das ist das eine und zum anderen, es fehlt halt an Tools auch, dass die Partnernetzwerken, aber die nehmen das selber in die Hand. Also ganz klar. Mhm. Also dann kommen halt so Fragen, also ihr macht jetzt den Teil, lieber Kunde, macht noch den anderen Teil und dann machen die halt wirklich so Deals ab, gehen die halt zusammen und unterstützen sich. Mhm. Und ja, also wie gesagt, deswegen war das für mich wirklich eine sehr spannende Geschichte und auch eine sehr offene Geschichte auch.
Wie war die Stimmung der deutschen Partner?
Wirklich wahnsinnig gut. Deswegen.
Echt? Also man freut sich auch auf die neuen Themen.
Total. Oder? Also da sind ja natürlich auch, man muss natürlich sozusagen, wer fährt da hin? Das ist auch nicht ganz billig. Das kostet etliche 1.000 Euro.
Ja.
Und das heißt, es waren die Partner hin, die irgendwie so ein bisschen Geld locker sitzen haben, und es sind wiederum, wenn denen das Geschäft gut läuft, und das sind in der Regel wieder die Findigen.
Naja. Was machen denn diese klassischen SharePoint-Buden eigentlich, wo es ja auch eine Menge gibt?
Der SharePoint, das ist das Allerbeste.
Weil das ist doch irgendwie, das doch, ja, genau.
Also da muss
ich lachen. So wie du lachst.
Ja, ich muss
lachen echt.
Ja, ich muss aber,
wenn du so junge Leute auf SharePoint ansprichst.
Ja, pass auf, jetzt kommt ja der Gipfel. Liebe Hörer, ich habe eine Mitteilung zu machen. So, ich bin jetzt mal Kunde und nicht Microsoft-Partner, Experte. Ich habe Office 365 für 10 Mann in den letzten 2 Monaten bei uns in der Firma, in der eigenen Firma installieren lassen. Wir haben Office 365 im Einsatz. Jetzt ist so, wir haben dazu eine Dateiumgebung gebraucht und Microsoft bietet dazu SharePoint an.
Ja.
So, jetzt haben wir SharePoint installiert.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Folgendes Ergebnis. Erstens, die Macs ließen sich nicht einbinden, nur über Browser. Also kommst du über die Browser-Umgebung und die automatisiert nicht aktuell, automatisch. Das heißt, du musst das Zeug dann wieder reinladen. Es gibt keine Ordnerstruktur, wo das Zeug reinlegt und es datet sich ab, quasi Updating automatisch. Nein, das geht nicht. Das ist eine. Das geht auch nicht. Also ich habe alle Anleitungen auf der Welt. Wir haben Microsoft gefragt. Nein, es gibt noch keine Version. Es kommt möglicherweise Ende des Jahres eine neue Version. Das heißt, du kannst keine MacBooks
einbinden. Weimarsche Abschottung vom Feinsten.
Erstens. Zweitens, es synchronisiert nicht richtig. Dann haben wir angerufen, bitte? Ja, jetzt kommt's, dann rufen wir an bei Microsoft selber. Und dann sagt uns Microsoft, das Problem ist bekannt, dass es nicht richtig synchronisiert. Es wird womöglich mit der nächsten Version behoben, die im Januar kommt. Das ist die offizielle Aussage von Microsoft zu dem Thema. Das heißt, SharePoint synchronisiert nicht richtig zwischen den einzelnen Devices.
Ja, bis dahin bin ich ja schon dreimal bei Google Apps.
Du kennst das Problem, Mike.
Ja, ja.
Weil du nickst.
Ja, wir kennen das Problem.
Ihr habt es auch.
Wir haben es auch im Einsatz, ja.
Und
glaubt ihr, also jetzt mal so unter uns in der Öffentlichkeit gefragt, was glaubt ihr, wie viel nächste Versionen von SharePoint es noch geben wird?
Ob es in der Form noch stattfindet, weiß ich jetzt nicht. Also weil ich glaube, ein Großteil der Funktionalität brauchst du in dem Sinne nicht. Also ich denke, dass SharePoint selber eigentlich in den Hintergrund treten muss. Ja. Was du halt hast, ist eine Office-Umgebung und du erwartest ganz einfach, dass du mit Leuten Dokumente gemeinsam bearbeiten kannst.
So wie bei
Google.
So wie bei,
oh, ja. Ja, bei Google Docs
oder bei Dropbox oder bei
Box. Genau, ja. Das ist so intuitiv, das ist so simpel, das ist so einfach. Da muss ich nicht auch noch irgendwie das Administrieren anfangen und mir im Hintergrund 1000 Einstellungen machen. Ja. Also alleine wenn du schon in SharePoint ein Dokument anlegst, das für andere Kollegen freigeben willst, ja, nur für bestimmte. Also was man da Zeit braucht, bis man das reingegeben hat,
ja.
Der Link irgendwie über drei Zeilen geht, ja, mit also völlig kryptisch. Da denke ich mir immer, boah, Leute, nee, das könnte doch irgendwie keinem zumuten. Ja. Also das ist irre, die Dialogboxen, die da kommen, die sind teilweise total kryptisch. Du weißt nicht, wo du draufklicken musst. Es ist doppelt und dreifach dann teilweise drin. Ja, da musst du wieder aufs Zahnrad
Also sehe ich hundertprozentig genauso. Und ich, um deine Frage zu beantworten, ja. Was machen die SharePoint-Partner? Die sind im Eimer. Also wenn sie rein auf SharePoint unterwegs sind, das ist meine Meinung, weil das Ding funktioniert nicht richtig. Also ich meine, jetzt natürlich kann man damit tolle Sachen machen, ohne Frage, Intranets aufbauen und Workflows definieren und Urlaubsanträge und was der Teufel alles gibt. Aber genau, ich sehe es genau wie du. Das kann man vielleicht in Theorie machen und es mag auch ein paar Szenarien funktionieren. Aber unter dem Strich ist das nicht... Also, sorry. Ja. Vor allem, wenn ich solche Aussagen von Microsoft als Kunde jetzt bekomme.
Die sind schon mehr als bitter. Die sind schon mehr als bitter. Das ist ja eigentlich Offenbarungseid, hat man das früher genannt.
Ja, ich meine, das ist halt neben einigen anderen Sachen auch so eine Technologiesparte, die sie nicht wirklich, also die Klaviatur können sie nicht richtig gut spielen, muss man sagen. Da sind andere Unternehmen viel, viel weiter, machen das viel, viel eleganter, machen das wirklich userfreundlich. Das können sie
also nicht. Also das hat mir...
Da sind die einfach zu technisch und zu verspielt und ich weiß es.
Also es kommt mir so vor, weil SharePoint war ja mal ein großes Ding und die Nachfrage war ja mal gigantisch nach SharePoint-Lösungen. Das haben die Partner wirklich sehr viel in Ressourcen investiert. Und das ist aber mit Webtechnologie, schätze ich, von heute auf morgen komplett gekippt. Denn die Webtechnik-Jungs, mit denen wir zusammen uns das Büro teilen und dann auch andere, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn du denen sagst SharePoint, dann die, genau. Das war die Reaktion, die lachen. Ja. Sag ich, SharePoint, wozu? Ja. Braucht kein Mensch.
Ja.
Irgendwann haben die komplett den Anschluss verpasst.
Ja, da glaube ich auch. Dass
war das weit vorne und dann plötzlich nach der Seite abgekippt.
Mhm.
Ja. Das ist echt erstaunlich.
Ja, also und...
Was sagen denn solche Jungs wie der Axel, wie heißt er nochmal? Der ist doch bestimmt auch da gewesen.
Oppermann. Ja. Ja, der war nicht dort, nee, aber er hat mir immer...
Er war nicht da.
Er hat mir immer per Mail, hat er mir...
Die Oppermann war nicht auf der
Partnerkonferenz. Hat er mich auf dem Laufenden gehalten.
Donnerwetter.
Vielleicht für die Hörer, die es nicht wissen, wer ist Oppermann?
Axel Oppermann.
Sagst du.
Axel Oppermann war ehemals, also er gilt als der, oder und einer der Top 3 Microsoft-Analysten in Deutschland. Ja. Ist auch von Microsoft auch so gesehen, schreibt aktuell für den Fokus, um ein Beispiel auch zu zeigen, wie renommiert er ist. War früher bei Experto und hat sich inzwischen ein eigenes Unternehmen, Avispator, aufgebaut und berät Unternehmen, mittelständische Unternehmen im Bereich Microsoft, auch Investitionen und in welchen Bereichen man eben gehen soll. Macht es sehr, sehr erfolgreich und ist halt einfach eine wirkliche Ikone im Markt. Wird auch von Microsoft selber quasi als Spiegel immer wieder auch gebucht oder gebraucht und macht es nicht schlecht und
Ja, der hat dir Mails geschickt und.
Er hat mir Mails geschickt, ja, und ich habe.
Der Oppermann ist doch eigentlich sehr, sehr klassisch. Also der hat letztes Jahr noch sehr, sehr klassische Kommentare geschrieben über den Channel und dass Microsoft den Anschluss an die Partner verliert. Also der stand irgendwie so für mich, so wie ich es verstanden habe. Gut, ich verstehe nicht immer alles gleich, aber der stand für mich irgendwie so immer noch in der alten Welt mit mindestens anderthalb Füßen.
Jein, also...
Ja, ich finde schon auch, dass er einen Blick nach vorne geworfen hat.
Also,
aber du musst halt überlegen, wenn wir mal betrachten, wo stand denn Microsoft noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren?
Da war vieles
noch nicht
da. Das erstens, und zweitens, man muss auch seine Welt anschauen. Und deswegen ist auch, warum ist er so gefragt? Und das ist halt auch der Grund, warum er vielleicht noch mit eineinhalb Füßen aus seiner Sicht da hinten steht. Weil er, seine Welt ist natürlich die Realität. Das heißt, er spricht mit den Kunden. Und die haben natürlich, da ist
die erden den natürlich.
Ja, das die, also da ist halt bei den meisten Kunden ist ja nicht mal SharePoint im Einsatz, sondern Excel. Und ja, ist so.
Ja, auch ja, das ist so. Excel ist
Zeiterfassung und
alles
Urlaubsanträge,
alles auf Excel-Basis, ja.
Und das ist natürlich seine Welt quasi, wo man dann so sagt, okay, wie kommt ihr weiter? Also er schreibt wortwörtlich einer der Sätze, deswegen habe ich vorher gezögert, weil ich die Mail gesucht habe. Das Trugbild der eigenen Relevanz, welches noch einige Partner haben, zerbricht nun endgültig, beziehungsweise muss endgültig zerbrechen.
Oh, Donnerwetter. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Respekt.
Ja. Und er schreibt, das fand ich übrigens auch spannend, und das war auch in meiner Berichterstattung, habe ich genau um dieses Thema herum aufgezogen. Und selbst für einige der Partner in Deutschland, die dachten, dass sie vorne seien, wird klar, die Agilität der Entwicklung überholt die Partneraktivitäten. Will sagen, Microsoft ballert jetzt schon wieder die nächste Reihe an neuen Produkten raus und die Partner kommen hinterher, überhaupt erstmal Azure zu verstehen als Beispiel. Und jetzt kommt schon wieder die nächste Reihe. Und die haben ja auch etliche andere Produkte vorgestellt. Das heißt, die Partner müssen sich selber auch intern darauf einstellen, diese Themen viel, viel schneller zu adaptieren. Ja. Und das ist natürlich auch nicht nur, dass sie ihr Geschäft umstellen müssen, sie müssen es gleich noch agil machen.
Ja, das ist ja das, ja. Du hast gerade das richtige Stichwort genannt, also agile Organisation, das ist halt schon wirklich ein Thema, das zusehends erwartet wird, dass man auch so agiert. Softwareunternehmen tun das in der Regel und bringen dementsprechend auch die neuen Produkte an den Start, die nicht immer völlig ausgereift sind, aber man geht halt iterativ dann einfach die Richtung weiter. Und ich glaube, Partner tun sich da natürlich ein Stück weit schwerer, weil die sagen, ich nehme das wirklich erst dann in mein Portfolio, wenn ich Proof of Concept habe, das alles läuft und. Ne? Ich habe ja da keine Lust drauf auf den ständigen Ärger mit meinen Kunden.
Die größte Schwierigkeit mit ist definitiv, den Vertrieb auch auf Vordermann zu bringen. Das Marketing hast du vielleicht mal schnell ein paar Webseiten umgestellt oder solche Sachen. Aber die Vertriebler, dass sie das wirklich verstehen und an Mann bringen. Ne?
Ganz schwierige Geschichte.
Ja.
Und es sagt dir doch jedes System aus, mit dem du sprichst, oder fast jedes System aus, mit dem du sprichst, sagt, die Vertriebler, die wir heute haben, sind ganz andere Typen, als die wir früher gehabt haben und eigentlich sind doch ganz andere Menschen.
Ja, ganz ehrlich, welches Systemhaus, also da muss ich jetzt auch wieder erschrocken, auch bei den ganz Großen, lebt nicht hauptsächlich durch Sport, also durch die Chefs, die den meisten Vertrieb machen. Das ist wirklich so.
Das ist selbst bei Großen ist das oft so. Ja, das ist schon, das stimmt schon.
Das ist
schon
richtig.
Das stimmt.
Inwieweit, Alex, war denn das Thema, was ich mich natürlich noch immer interessiert, das Thema Windows Phone, war das irgendwie ein Thema? Wurde darüber gesprochen? Ich meine, da sind jetzt auch ein bisschen die Weichen gestellt worden, meint man zumindest.
Ich lache wieder. Nein, es wurde gar nicht drüber gesprochen, beziehungsweise ich habe natürlich die Leute darauf angesprochen und da gab es eine ähnliche Reaktion wie bei SharePoint. Also man muss dazu sagen, dass kurz vor der Konferenz das rausgekommen ist, worüber wir beim letzten Mal spekuliert hatten im Channelcast, nämlich wo gibt es die Kürzungen.
Richtig vorausgesagt.
Genau, wir haben gesagt, voraussichtlich im Mobile-Umfeld und Microsoft hat ja bekannt gegeben, dass man also zum einen ganz stark personell eben in dem Bereich kürzt. Es wurde nur bekannt bis dahin, dass 18.000 Stellen abgebaut werden, weitere von den 118.000, die es noch gibt und es waren ja mal 130 und 140 sogar. Das zum einen, und das kam halt raus, Nokia.
Und es sind hauptsächlich
Nokia abgeschrieben.
Prinzip. Und die zweite Geschichte ist, man reduziert es jetzt auf 2-3 Business-Modelle, also hardware-seitig, damit man eben quasi noch weiter da so Surface-mäßig ein bisschen rumexperimentieren kann. Aber das war's dann auch. Und die ganze Breite, das breite Geschäft, was man ja vorhatte, gibt man auf. Und wie gesagt, wenn dann auch Microsoft Officials wirklich ernsthaft, nicht als Ersthandy, aber als Zweithandy, auch zum Teil in ein Interview in den iPhone,
nein,
ein iPod rausholen.
Boah, das wäre ja früher ein echtes
Download. Und die liegen da rum, ne? Und auch die Presse hat es gesehen, die Presseverantwortlichen und so weiter. Das ist, die haben es zum Teil selber.
Was sagt denn der Herr Turner dazu? Der Kevin Turner war doch immer ganz.
Also ich glaube,
da muss ich wieder lachen.
Der nächste
Punkt, weil
ich glaube,
da muss ich wieder lachen, weil warum? Wo lache ich bei Turner? Das war auch interessant. Alle Partner, mit denen ich Termine abmachen wollte, zur Keynote von Kevin Turner, mit Verlaub, ich schaue mir die Keynotes schon an, aber dann in der letzten halben Stunde wird es dann immer ein bisschen lang. Und dann wollte ich halt die letzte halbe Stunde von der Keynote von Kevin Turner Termine machen. Dann haben mir alle Partner mir gesagt, sie wollen das unbedingt von vorne bis hinten sehen, weil sie finden, dass dieser, also offensichtlich, dass dieser Kevin Turner noch wenigstens Anker ist für diesen sich wandelnde Welt, ne? Der Herr mit der Rotzbremse, der da oben steht und noch für das alte
Microsoft,
Microsoft steht.
Was ich letztes Jahr schon nicht verstanden habe, ich habe eigentlich gedacht, der ist letztes Jahr in einem Aufwasch mit Balmer gleich.
Aber es ist interessant,
keineswegs.
Aber das ist interessant, den Zug, den sie da jetzt hier begangen haben. Sie sitzen ja wirklich, was das Mobile-Geschäft anbelangt, wirklich in der Zwickmühle. Also
wie Microsoft.
Ja, absolut.
Ja.
Ich meine, sie hatten ja von Anfang an das Problem, keine Plattform zu haben, die so attraktiv war, dass Entwickler sagen, okay, wir setzen da drauf, wir machen das. Und die nicht attraktiv war, genug war für OEMs, um zu sagen, wir bauen euch die Hardware dafür. Also
sie waren nicht mal attraktiv genug für Microsoft selber, um das Hardware-Geschäft selber drauf
zu bauen. Also die ganzen OEM-Hersteller, die haben alle drauf gepfiffen. Also man hat Geld ausgelobt an der Entwickler, man hat den
kannst du vergessen, das
gepudert noch und keiner ist drauf angesprungen. So, also Balmer hat natürlich dann irgendwann gesagt, so, dann eben nicht, dann kaufen wir Nokia.
Wenn alle zu doof sind. Ne?
Wenn alle zu blöd sind, machen wir's selber. So, haben sie dieses ganze Thema angefangen. Kam ja aber auch nicht wirklich voran. Also die Marktanteile sind ja nach wie vor homöopathisch. Selbst, obwohl diese Hardware zu Spottpreisen im Prinzip verkauft wurde. Also die hat ja wirklich nichts gekostet und viele sagen ja auch wirklich nach wie vor, sei es gute Hardware. Aber es hat trotzdem nicht abgehoben.
Ja, tut den Trick nicht mehr.
Und die haben den Marktanteil dümpelt bei 2-3% rum. Sie haben zwar ein paar Länder wie Italien, wo ich mal gelesen habe, da liegt der angeblich bei 10 oder 12%. Da kann das ein großes Provider-Geschäft natürlich irgendwo gewesen sein. Aber das reicht natürlich nicht. Solche Themen muss man dann ein Stück weit auch global spielen. Also zumindest, wenn man Microsoft ist. So, jetzt haben sie... Stampfen sie das Ganze wieder ein und sagen, wir machen Lumia weiter, aber dort pro zwei Consumer-Geräte, wahrscheinlich zwei Business-Geräte, um einfach zu zeigen, wir haben was im Angebot, ne, können da was machen.
Ja, so ähnlich.
Die große Frage ist doch jetzt, wer baut in Zukunft Windows-Phones? Also wer steigt in diesen Markt ein und wie sorgen sie dafür, dass die Plattform attraktiv für Entwickler wird?
Also
diese beiden Fragen sind doch nach wie vor nicht gelöst.
Ich glaube, das ist nur
auch eine Frage. Auch nach dem Verkauf nicht.
Es ist tatsächlich nur eine Frage. Die Leute werden...
Es gibt Rätsel.
Ach, Donnerwetter. das ist doch ganz einfach zu beantworten. Wir haben ja die Antwort schon gegeben eigentlich. Die Plattform, wenn die Plattform attraktiv genug ist, dann werden auch die OEMs wieder einsteigen. Und was Microsoft da macht, meines Erachtens, ist ja auch eine große politische Geste und eigentlich eine große Verbeugung gegenüber den Partnern, um zu sagen, wir sind in die Irre gegangen und ihr OEM-Partner werdet wichtig und wir werden uns wirklich bevorzugt darum kümmern, eine vernünftige Plattform auf die Füße zu stellen, die vom PC oder Notebook oder was auch immer durchgängig ist bis zum Handy und bis zum Toaster oder so. Und das ist ja das Angekündigte. Wenn diese Plattform tatsächlich so kommt, wird es überhaupt keine Frage sein, dass die OEMs sagen, hey, sieht besser aus als Android. Android ist ein Verhau, was ja in Wirklichkeit auch ein Verhau ist. An Apple iOS kommen wir eh nicht dran, also gehen wir mit Microsoft. Und sie müssen halt technologisch vorlegen. Und was sie bis jetzt gemacht haben, war halt, immer technologisch überhaupt nichts vorgelegt, außer irgendwie ein Chaos.
Sie müssen liefern.
Mit zig verschiedenen Plattformen. Sie müssen jetzt liefern und es wird dann überhaupt keine Frage sein, dass die Partner zurückkommen. Die Partner haben schon immer von einer starken Microsoft profitiert und das ist jetzt genauso. Und die Microsoft hat sich halt verändert.
Das müssen sie
halt und die Partner müssen sich verändern und sie müssen es ausbalancieren, weil diese Frontenbildung, die der Ballmer getrieben hat, ihr seid alle böse und ich hau euch ein paar auf die Glocke. Mhm. In Wirklichkeit kümmere ich mich bloß darum, mehr Kohle aus der existierenden Kundenbasis zu pressen. Das ist halt kein Weg in die Zukunft.
Ja.
Es ist kein Punkt.
Ausbalancieren meine ich im Zusammenhang tatsächlich mit Surface. Das ist ja auch ganz interessant, was da so vor sich geht. Microsoft hatte doch relativ zaghaft damit angefangen, Vertriebspartner einzusetzen. Und ich gebe dann noch einen Moment Zeit, bis du runtergegessen hast, da ist kein Problem. Also relativ zaghaft, es war ja nur eine ausgewählte Zahl an Partnern, die Surface verkaufen dürfte. Das wollte man ja, glaube ich, auch anfänglich gar nicht so groß machen, weil das hat natürlich auch immer eine Kehrseite. Man steigt natürlich den OEMs dort ordentlich auf die Füße, die dann sagen, naja, liebe Microsoft, wenn du jetzt natürlich anfängst, hier deine eigene Hardware mit deinem Betriebssystem zu verkaufen, warum sollen wir es denn dann noch tun?
Also ja, dann verkaufen wir Chromebooks, was ja auch passiert ist.
Ja.
Ja, wobei, also ich da nach dem Thema habe ich auch einige befragt und da habe ich einen einstimmig gehört, Chromebooks, da wurde ausschließlich drüber gelacht. Also hat man gleich gesagt, okay, vielleicht mal ein bisschen im Education-Bereich oder sowas, aber Chromebooks nehmen die Leute nicht wirklich ernst oder wahr.
In Europa schon überhaupt nicht, wenn dann ein bisschen in den USA. Also das kann man vergessen.
Genau, also 9000 Reseller soll es künftig geben. Das ist jetzt gar nicht so unerheblich, wenn man sich anschaut, wie verhältnismäßig groß immer der deutsche Markt ist. Ein paar hundert werden es in Deutschland schon sein. Dann künftig die Services verkaufen. Die Aussage von Microsoft zu dem Thema ist ganz deutlich. Also erstmal, Surface 4 wird in dem Jahr noch vorgestellt, das ist ziemlich sicher.
Uh-huh.
Das ist ein offenes Geheimnis. Und die Aussage von Microsoft ist zu dem Thema, wir bleiben ja hochpreisig. Also wir bleiben etwas über dem, wo der Durchschnittsbürger sich das leistet. Und sie fahren natürlich, und das spielt natürlich allen Herstellern in die Hände, und das Argument lasse ich auch wirklich zu, eine fette, fette, fette Propaganda rund um das Thema neues Arbeiten, und sie veranschaulichen das am Surface. Und das spielt allen in die Hände. Es gab übrigens auch einer der deutschen Gewinner, war, jetzt muss ich lügen, weil ich jetzt ärgerlicherweise gerade den Namen verloren habe, das Volkstablet. Die waren die deutschen Gewinner. Das ist ein deutscher OEM-Hersteller, die gemeinschaftlich mit der Bild diese Aktion gebracht haben, mit dem Springer Verlag, nämlich das Trackstore. Und die, was heißt Gewinner? Also es gab einen weltweiten Award für alle Partner und die sind Finalist geworden. Also quasi einer von 9000 Nominierten weltweiten sind die irgendwie unter die Top sonst was gekommen dafür, und die haben in Deutschland ich glaube 300.000 Geräte verkauft, von 0 auf 100, so mehr oder weniger, mit diesem Gerät. Sie haben ganz einfach die richtige Stimmung getroffen. Ne? Also sprich, Preisklasse, Größe, Device, das Gefühl, dieses Device in die Hand zu nehmen. Man muss natürlich dazu sagen, was sind das für Zeiten, wo man mit 300.000 Geräten noch wirklich signifikante Marktanteile gewinnen kann?
Aber echt.
Auf der anderen Seite zeigt es auch, also insgesamt ist, würde ich sagen, noch genügend Raum da auch für andere Player, auch wenn es jetzt 9000 Surface Reseller weltweit gibt, sich zu etablieren oder erfolgreich Devices am Markt zu platzieren. Und Microsoft macht wirklich, wirklich viel, also sprich Wirbel um, gerade auch im Kontext mit Windows 10, um diese neue Gerätewelt, also Fernsehwerbung, Radiowerbung, an jedem Flughafen, überall. Und da hat ja insgesamt auch Windows einen ganz schönen Push jetzt bekommen. Und nicht nur jetzt das Surface irgendwie. Also ganz viele in meinem Bekanntenkreis, auch im beruflichen Umfeld, kennen auch immer noch nicht das Surface. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so der Shit ist, oder was auch immer. Das ist nicht
breiten bekannt.
Ja. Na. Also insofern würde ich jetzt sagen, es ist ein Konkurrenzprodukt für die OEMs, aber es ist nicht ein Killer oder sowas.
Weil es eine klare Abgrenzung gibt.
Ja, und eben so hochpreisig ist, ja.
Ist also quasi das neue Vario unter den Notebooks.
Ja, wobei die natürlich auch im Surface Hub Also sprich, das ist ja quasi dann dieses Gerät, was dann aufgehangen wird.
Das kriegt ja super Kritiken überall. Mhm.
Und auch haben ja auch einige Partner bestätigt, weil das in einem Gerät irgendwie in einer Lösung irgendwie so bis jetzt so einen kompletten Konferenzraum Ausstattung ersetzt. Da kenne ich mich jetzt technisch nicht gut genug aus, aber ich habe auch nur diese Sache gehört und ich weiß auch, dass da wahnsinnig viele Reseller sehr interessiert dran waren, weil es natürlich echt nettes Geschäft ist, wenn man vielen Kunden sehr im Kommen auch Videokonferenzen und diese ganzen Dinge dann gleich so eine Lösung mit installieren kann, wo man noch eine nette Marge dran hat.
Bleiben wir noch kurz bei der Hardware, was mich noch interessieren würde. HoloLens?
War der große, da habe ich ja auch ein bisschen was getwittert dazu, so einen kleinen Film. Das war natürlich das Highlight, das absolute Highlight sogar, im Sinne von Enthusiasmus unter den Partnern. Mhm. Weil das war schon der Hammer. Ich zeig's euch nachher nochmal oder ich schick's euch dann mal dazu. Ihr müsst es gesehen haben bei mir auf Facebook. Ich habe da so einen kleinen Film
gemacht. Also ich habe nur diese Demo gesehen zusammen mit Minecraft.
Ach so, das war nicht
gezeigt Minecraft. Wurde.
Nee, also okay. Also was sie gemacht haben ist, man kann es ja inzwischen dank neuer Techniken kann man das auch visualisieren. Also für jedermann, der nicht diese Brille aufhat. Das heißt, du kannst wunderbar Demos machen und Microsoft hat so ein haben mir erzählt, sie haben in München so ein Demo-Center für HoloLens, weil sie haben das Problem, dass sie noch nicht so viele von diesen Dingern haben. Mhm. Also auch demomäßig gibt es nur einstellige Zahl an Geräten in Deutschland und die sind alle ausgebucht. Also die Unternehmen sind wahnsinnig interessiert daran, die Endkunden, aber auch die Partner damit zu arbeiten. Und was war diese Demo? Diese Demo hat halt gezeigt, wie ein Designer ein Motorrad designt hat. Und da stand ein Motorrad auf der Bühne und der hat das quasi mit seinen Händen komplett verändert, das Motorrad. Also ganz andere Lenker dran gemacht und so. Und größer gemacht, kleiner gemacht. Und konnte mit dieser Demo wirklich mit diesem 3D-Motorrad alles machen. Und es sah schon echt unglaublich realistisch aus.
Also für alle Hörer, die noch nicht so stark drin sind in dem Thema HoloLens, ist ja doch relativ neu. Also HoloLens ist im Prinzip eine Datenbrille, muss man sozusagen, oder eine Brille, mit der man Dinge visualisieren kann. Aber es ist nicht Virtual Reality, das hier stattfindet, sondern es ist Augmented Reality. Mhm. Augmented Reality heißt, du siehst nach wie vor deine natürliche Umgebung und bekommst in diese natürliche Umgebung eingeblendet zusätzliche Informationen oder Visualisierungen in welcher
Form. Und kannst sie verändern auch.
Und kannst diese da auch verändern, ja.
Ja. Ja. Und siehst aber immer noch den normalen Raum und die normalen Leute.
Ja.
Und du kannst es inzwischen eben auch greifbar machen, weil das ist auch nicht ganz uninteressant. Eben weil man da eben Demos inzwischen machen kann, in dem Kameras das auffangen können, was der Mensch sieht. Und das ist inzwischen möglich. Das war wohl früher noch nicht möglich und dadurch sind die Leute auch so begeistert, wenn sie es sehen. Mhm. Da muss nicht jeder quasi im Publikum diese Brille aufziehen, um dieses Gefühl zu bekommen.
Ja, da kannst du Leute natürlich bisschen mehr mitnehmen. Ist wahrscheinlich nicht so immersiv wie Virtual Reality tatsächlich, also wo du ja dann wirklich absolut eintauchst in die Welt. Ich hatte unlängst mal die Gelegenheit, bei einer Firma zu sein, die gerade ein neuartiges Fitnessgerät auf den Markt bringt. Meint man auch erst, was soll das? Und zwar haben die für alle Leute, die die Rückenprobleme haben, und das ist ja wirklich eine Volkskrankheit mittlerweile, weil wir ja alle, wie wir wissen, viel zu lange sitzen, ein Gerät entwickelt, auf das man sich im Prinzip drauflegt, man stützt sich vorne mit den Armen ab, hinten Oberschenkel und Unterschenkel, so dass man da einigermaßen gut waagrecht drauf liegt. Und das ganze Ding ist kardanisch frei aufgehängt. Das heißt, du kannst in alle beliebigen Achsen kippen. Es ist am Anfang im Gleichgewicht, aber sobald du ein bisschen nach vorne gehst, kippst du nach vorne, nach hinten, Seite. All das funktioniert und dann bekommst du eine Datenbrille auf, war in dem Fall diese Oculus Rift. Und dann fliegst du. Und kriegst eine Landschaft einfach eingeblendet mit Bergen, mit Seen, mit Wäldern, schöne Musik dazu und gleitest dann sozusagen wie ein Icarus, und so ähnlich heißt dieses Gerät dann in Zukunft auch, dadurch die Lüfte. Und das ist unglaublich, wie schnell man dort für sich selber jegliches Gefühl, jedes räumliche Gefühl in der eigentlichen Realität zu sein verliert. Und wie schnell man in diese virtuelle Welt rüber wechselt. A, macht es einen höllischen Spaß. Und die Eindrücke, die sind so intensiv, das ist unglaublich. Und da liegt man dann also eine Viertelstunde drauf und macht so drum. Und das ist eben halt sehr gut für den Rücken, weil der da gestärkt wird und so, ne? Und das ist halt eine völlig neue Herangehensweise und ein interessantes Konzept. Weil wenn man sich vorstellt, was weiß ich, wenn man Rückenprobleme hat, dann immer zum Physiotherapeuten zu müssen, der dann mit den alten Medizinbällen anrückt und die Oldschool-Medizin dann mit einem macht, ja. ist sowas natürlich schon irgendwie netter. Ja, da würde man auch sagen, okay, dann gehe ich schon gerne mal ins Fitnessstudio oder sowas, werf da 2 Euro rein und los geht's. Ne. Mhm. Also ich glaube, da gibt's noch ganz, ganz viele spannende Sachen und da bin ich ehrlich gesagt auch auf das Thema HoloLens bin ich noch sehr, sehr gespannt. Also auch im Gaming-Bereich. Also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast mit Minecraft, wo der über HoloLens in Minecraft rumgebaut hat.
Echt?
Hammer. Hammer. Also wo dann halt mehrere Leute mitbauen können und so.
Ja, das geht natürlich irre. Besser als über Tastatur und Maus.
Irre. Mhm. Irre. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, ja. Also, um dann nochmal ein Fazit zu ziehen, du hattest jetzt schon den Eindruck, da die sind alle auf dem Sprung, um es mal so zu sagen. Oder auch wohlgemut und optimistisch und man ist schon sowohl der Meinung, dass Microsoft da jetzt die richtigen Weichen auch gestellt hat.
Microsoft hat definitiv die richtigen Weichen gestellt. Sie haben mit dem Cloud Solution Provider Programm auch gezeigt, dass sie wirklich gewollt sind, auch im Bereich Cloud, alle mitzunehmen. Das ist die eine Nachricht, die Partner akzeptieren es, sie schlucken es, und sie adaptieren es und vor allem der Wandel, aber das ist ja das, worüber wir uns die ganze Zeit immer sprechen. Die Partner, die am erfolgreichsten sind, sind die, das halt über Themen platzieren. Nicht über Produkte, nicht diese alte Systemintegrator-Welt. Mhm. Wir haben Infrastruktur, wir haben Plattformen oder wie auch immer, sondern wir haben eben Lösungen für ihr Business.
Ja.
Und das war so ein Karl-Heinz Bonn, mit dem ich mich auch unterhalten habe. Mhm. Habe ich den Vornamen richtig gesagt?
Heinz-Paul.
Heinz-Paul Bonn, Entschuldigung. Ich wusste, ich habe da einen Fehler drin.
Der Mann mit der roten Brille.
Richtig.
Genau.
Den ich endlich auch mal näher kennengelernt habe. Der hat das eigentlich ganz gut ins Fazit gebracht. Das war so ein bisschen noch das Bedarf, dass man in die Richtung noch stärker gegangen ist. Aber ich glaube, es kommt in den nächsten Jahren sehr stark, dass Microsoft dann das anhand noch stärker von Business-Szenarien aufzeigt.
Mhm. Also ich denke, wer in Zukunft in der IT den Business-Nutzen nicht in den Mittelpunkt stellt und nicht anfängt, Geschichten rund um die Produkte zu erzählen, die eigentlich was damit zu tun haben, wie die Produkte genutzt werden, wird ein erhebliches Problem haben.
Ja,
oder er wird
Produkte verschenken können. Ich würde da noch viel weiter gehen. Ich glaube, die Partner, die es nicht verstehen, auf ihre Kunden zu hören.
Wer sich mit seinen Kunden nicht
beschäftigt, nicht
und
nicht,
deren
Antwort, ja. Nicht in der Lage ist, dessen Prozesse zu verstehen und dessen Geschäftsmodelle zu verstehen und sich da nicht wirklich reindenken kann, der wird schwierig haben.
Mhm. Ja, absolut ist das so. Absolut.
Genau. Also spannende Geschichte, aber ich denke, da wird auch jeder Hörer auch schon eine starke Meinung zu dem Thema haben.
Jetzt habe ich noch eine Frage aus einer ganz anderen Ecke. Ist eigentlich irgendwas über Analytics gesagt worden? Also über Thema Big Data, BI-Analytics?
Ja, also insofern, dass es halt ein Teil sein wird von Office 365. Also da gibt es tatsächlich einige Tools, die es kommt aber erst alles noch im Januar und sie haben noch keine Details dazu genannt, aber insofern ist es halt standardmäßig bei Office 365. Das ist ein eigenes Programm, das nennt sich eine eigene Lösung, nennt sich E5. Mhm. Das ist eine quasi etwas komplexere Office 365 Lösung für Unternehmen.
So Big Data für Dummies.
Da ist dann Big Data für Dummies mit drin und wie gesagt, das kann in einigen Bereichen ziemlich schnell sehr interessant werden. Vielleicht ist es noch eine sehr spannende Geschichte. Das war ein bisschen ausführlich jetzt mit Microsoft unterwegs, aber was in dem Thema Big Data sehr, sehr interessant war und wo ich dann auch mit ein paar Partnern ja gesprochen habe, die in dem Bereich auch schon aktiv sind. Die kommen natürlich alle mit dem Thema, also gerade die deutschen Partner bei den deutschen Kunden, mit dem Thema Microsoft Cloud, ne, die ja weltweit ist.
Ja.
Und die wollen halt ihre Produktionsdaten und du brauchst halt, Big Data Projekte sind immer in der Regel Produktionsdaten oder
ja.
Und damit Produktionsdaten sind automatisch unternehmenskritische Daten.
Ja.
Und die möchte man nicht unbedingt natürlich in Microsoft Cloud rauslassen. Und dann bauen die Partner oft komplexe Projekte als Brücke, um den Partner zu überzeugen, also wo dann Private Cloud Elemente mit drin sind, wo man dann andere Partner hinzunimmt, um den Partner dann unterm Tisch vielleicht auch, aber am Ende des Tages zu überzeugen, dass dass tatsächlich die Public Cloud am längsten ist. Ich kann mich erinnern, Christian, wir haben vor ein paar Jahren unabhängig von Channelcast mal über das Thema diskutiert, ob Private Cloud nicht nur eine Zwischenform zur Public Cloud ist. In dem Falle wäre es wieder genau diese Geschichte. Mhm. Also sprich, die sehen halt dann, okay, es ist tatsächlich so viel günstiger, als wenn ich jetzt ein komplexes mit Private Cloud absichere und die wildesten Wege da lege und Compliance draufsetze. Natürlich ist da auch Compliance drauf, aber und die Microsoft Cloud hat sich ja noch nie was Großes erlauben lassen. Stichpunkt Sony.
Nein, in der Hinsicht hatten die nichts.
Genau, das heißt, da hat sich ja weder Amazon noch Microsoft jeden Fauxpas erlaubt.
Naja, einen Fauxpas gab es vor ein paar Jahren, als ein allerdings nicht deren Verschulden, aber natürlich dann das Pech hinten dran schon, als in Irland tatsächlich in der Nähe von Dublin eine Verteilerstation, eine Travostation in die Luft geflogen ist und dann Amazon und Microsoft lang ein Blackout hatten im Rechenzentrum. Da ging gar nichts mehr. Aber das ist wirklich der einzig bekannte Fall, wo was passiert ist, bei beiden gleichermaßen betroffen, weil die da an derselben Stromversorgung hängen. Aber ansonsten Datenklau oder sowas ist ja überhaupt nichts gewesen jemals.
Genau.
Also damit wird das Thema Big Data dann auch den Endkunden ein Stück weit zugänglicher gemacht. Man kann die Daten einsammeln. Man muss das vielleicht auch mal trennen. Wird ja sehr oft vermischt. Also Thema Internet of Things hat ja zunächst erstmal nicht zwingend was mit Big Data zu tun, sondern würde ich eher als noch eine Ebene, eine Stufe drüber sozusagen sehen. Microsoft nennt es ja interessanterweise Internet of Your Things. Ja. Über Marketing. Bei Cisco heißt Internet of Everything.
Ja.
GE, die nennen das Industrial Internet. Oder Machine-to-Machine-Kommunikation, also es macht auch jeder ein bisschen anders. Und darunter muss man sich im Prinzip vertikale Märkte vorstellen. Mhm. Also da kannst du Connected Cars nehmen, da kannst du Healthcare nehmen, Gesundheitswesen, intelligente Städte, Energie, Logistik.
Ja, da geht's
und so weiter.
Genau, also fort, vieles hat damit wirklich mit konkreten Produktions- und Produktionsstätten zu tun. Das weiß ich wiederum von Cancom, die in dem Business sehr aktiv sind. Und da geht's vor allem, das große Thema ist in dem Bereich Sicherheit, definitiv. Ne? Also
das macht sicherlich Sinn.
Ja.
Aber die Strategie ist jedenfalls, dann letztendlich auch die ganzen Devices und so weiter mal ordentlich miteinander zu vernetzen, mit der Möglichkeit dann über die Sensoren Daten zu erheben, Daten einzusammeln und dann mal konkret nachzuschauen, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, die Daten handhabbar zu machen und bestimmte Dinge ablesen zu können. Erst dann wird ja dann eigentlich tatsächlich ein Vorteil daraus. Man hat natürlich immer das Ziel, irgendwie die Effizienz zu steigern, Kosten runterzubringen oder eben zusätzliche Geschäftsmodelle aufsetzen zu können, Prozesse einsparen zu können.
Die ganz große Motivation, ich habe neulich mal was drüber geschrieben, übrigens die ganz große Motivation, BI zu machen oder Analytics zu machen oder jetzt auch Big Data zu machen, kommt tatsächlich aus der Krisensituation, die wir hier 2008, 2009 hatten. Mhm. 2008, glaube ich, war es, wo die Bank in den USA zusammengebrochen ist und dann die Wirtschaft ja wirklich eine Zeit lang fast zum Stillstand gekommen ist und dann vielen Unternehmen ihre Sales Pipelines und ihre Planungen komplett zusammengebrochen sind. Und die interessante Sache ist, die Planungen waren früher von Hand zusammengenagelt und man hat sich dann überlegt, ach du Scheiße, wir haben ja überhaupt nicht genug Daten über unser Unternehmen. Wir wissen gar nicht genug, um eine valide Planung auf die Beine zu stellen. Wir wissen eigentlich auch gar nie, wie wir stehen, weil das alles unzureichend ist. Und erst mit Analytics haben wir ein Tool zur Hand, um da was zu ändern. Bis dahin war es so, Analytics oder BI hat in erster Linie irgendwo in der IT-Abteilung geschlummert. Man musste 14 Tage irgendwelche Abfragen programmieren und erst dann wurde es zum Managementwerkzeug und erst dann sind diese ganzen Self-Service-BI-Lösungen so auf den Markt gekommen. Und auch dann hat das erst eingesetzt, wir wollen unsere Prozesse näher anschauen, wir müssen eigentlich viel mehr wissen und wir können es ja jetzt, weil unsere Produktion auch vernetzt ist und wir können ja viel mehr Dinge tun.
Ja, und vor allen Dingen.
Das ist eine echt spannende Geschichte.
Ja, und das Thema Analyse und halt auch die Visualisierung der Daten. Also, dass du halt heute auch die Möglichkeit hast, das vernünftig zu visualisieren und bestimmten Funktionen auch viel besser zugänglich machen kannst, als man es früher machen konnte. Da war das tatsächlich ein Stück, was in den IT-Abteilungen geschlummert ist, aber heute kann auch ein Marketing, ein Vertrieb
kann einfach drauf zugreifen
eine, selber und so weiter, machen. Können halt auch dieses Zeug visualisieren. Richtig. Für sich und dann ja. eben was ableiten. Viele experimentieren
ich habe neulich eine Lösung rum, gesehen. Ja. Ich habe neulich eine Lösung gesehen von einem BI-Anbieter Cubeware aus Rosenheim. Da kriegst du über ein Chat-Tool kannst du dir deine Analysen ziehen. Das heißt, du bist der Manager, bist irgendwo unterwegs und sprichst mit irgendeinem Kunden über Forecasts und kannst sagen, ich bräuchte mal irgendeine Zahl aus dem Unternehmen und dann kannst du wirklich über dieses Chat-Tool kriegst du deine Dashboards angezeigt, die dann aktuell deine Unternehmenszahlen wiedergeben. Fand ich eine wirklich spannende Geschichte.
Nee, da gibt's viele.
Und da basteln ja viele gerade ja. an der Mobilität der Daten.
Absolut, ja.
An der Sicherung, das ist ja super.
Da spannend. Kommen ja interessanterweise auch viele neue Player hoch, ne?
Ja. Ja, absolut.
Ob du jetzt
absolut.
Tableau nimmst oder.
Und der Markt ist ja im Moment sehr weit offen. Also der Markt ist ja im Moment noch nicht mal in der Vorfindungsphase.
Ja, umso wichtiger ist es eben auch für Microsoft, dort irgendetwas anzubieten.
Ja.
Weil sonst steigen die Kunden natürlich auch sofort auf entsprechende Web-Services und so weiter um.
Exakt.
Und verwenden die
Da hatte ich neulich mal ein Gespräch mit einem BI-Entwickler. Und der meinte bevorzugt, und da sagt, mit wem arbeitet ihr denn und auf welcher Basis? Und da sagt er, also unsere Basis ist Microsoft. Warum? Weil Microsoft vor allem in dem Bereich überlegene Technologie oder sehr, sehr gute Technologie hat. Und weil Microsoft der perfekte Partner ist. Die verstehen, was man für Partner tun muss, bis die anderen Anbieter sich bewegen. Da ist dann Weihnachten. Also die verstehen noch gar nicht, wo es lang geht. Das heißt, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, da ist wirklich sowas wie Microsoft Renaissance auf so sehr, sehr, sehr technologielastigen Gebieten, wo man Microsoft bis jetzt eigentlich gar nicht so gesehen hat. Mhm. Also wer wäre vor 5 Jahren oder was oder vor 10 auf die Idee gekommen, auf Microsoft-Basis eine BI-Lösung zu bauen, cloud-basiert? Außer Keim, garantiert
ja.
nicht.
Naja, warten wir es mal ab. Gut. Setzen wir eine Kapitelmarke. Oh, jetzt haben wir da doch mal 40 Minuten hier drüber gesprochen, sehe ich gerade. Ne, macht ja nichts.
Du, Microsoft ist ein wichtiges Thema. Wenn es Microsoft gut geht, geht's normalerweise auch dem Channel gut.
Jetzt habe ich hier wieder irgendeine Taste gedrückt, zeichnet er noch auf.
Das wird doch mal nicht immer Tasten,
Christian. Ja, das ist echt verheerend.
Tastendrücken am Computer, das ist der Anfang jedes Absturzes.
Stimmt.
Oder wie heißt das, der Anwender ist der stört.
Ja, genau. ja, richtig. Lass uns noch ein bisschen mal wieder über Amazon sprechen.
Echt?
Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht.
Das haben wir lange nicht mehr gemacht.
Aber ich finde es ja immer wieder interessant, aus vielerlei Hinsicht, weil die natürlich auch mit sehr vielen neuen Ideen versuchen, den Markt ein bisschen aufzumischen und auch im Logistikbereich dort ja nicht müde werden, mit neuen Dingen neue Dinge auszuprobieren. Ganz interessant, Amazon hat jetzt hier in Deutschland vor, ich glaube es war letzte oder vorletzte Woche, ein Unternehmen gegründet, das heißt Amazon City Logistik GmbH. Und Strategie ist folgende, man möchte letztlich, irgendein Handy brummt da gerade. Also, man möchte letztlich vom Distanzhändler zum Nahversorger werden.
Mhm.
Die GmbH ist gegründet, es wird im Moment Personal gesucht und da werden auch erfahrene Leute aus der Logistikbranche gesucht, auch Manager werden da gesucht, also falls jemand keinen Bock mehr auf Distribution hat, aber sagt, Logistik kann ich.
Wo sitzen die?
Ich glaube, es wird dann an etlichen Standorten gesucht. Also
ich bin mal total gespannt übrigens an der Stelle, um das kurz einzuflechten, ohne dich aus dem Konzept bringen zu wollen. Ich bin mal total gespannt, wo der Matthias Lorz in München anfängt.
Ach so, ja, vielleicht fängt er ja bei Amazon
an.
Vielleicht ist es ja die Stelle.
mal 1 und 1 zusammenzählen.
Ja, das wenn stimmt schon.
Irgendwie
ist mir auch schon noch im Kopf geschossen. Ist mir auch schon noch im Kopf
geschossen. Aber das ist jetzt auch reine Spekulation.
Ja, das ist wirklich reine Spekulation. Mal abwarten, aber ja.
Das fände ich ja den Hammer.
Genau, also Amazon City Logistik verfolgt welche Strategie? Sie verfolgt die Strategie der Same-Day-Delivery. Also es geht wirklich darum, lokale Verteilstationen aufzubauen, um sonntags zustellen zu können und Expresslieferungen noch im größeren Stil abwickeln zu können. In England haben sie das System bereits eingeführt. Dort gibt es bereits viele dieser Stationen, an denen es dann auch stattfindet. Und auch in Frankreich fangen sie langsam damit an. Parallel dazu machen sie auch diese Lockers. Könnte man ein Stück weit sehen, wie diese Paketstationen heißen, die, glaube ich, von der Deutschen Post, die überall rumstehen.
Ja, Paket. Ja, genau.
Packstation.
Oder Packstation.
Packstation heißt es eigentlich, genau. Auch da arbeitet Amazon dran, beziehungsweise hat die in einigen europäischen Ländern auch schon im Einsatz. Auch das wird nach Deutschland kommen. Und das Dritte, sie versuchen eben sehr stark, ihre bestehenden Logistikzentren weiter zu automatisieren und dort neue Technologie reinzubringen. Und wir erinnern uns, sie haben ja, ich glaube, es war im vergangenen Jahr, für 775 Millionen Dollar Kiva gekauft. Kiva ist so ein Anbieter von Robotertechnologie.
Das war die Roboterfirma, ja.
Robotertechnologie.
Ja, ja, ja.
Und da geben sie also viel Gas. Und in den USA haben sie noch einen weiteren Service jetzt gestartet. Der heißt Amazon Home Service. Und das ist ein Service, über den du Handwerker und Dienstleister buchen kannst.
Ach, guck an.
Ja,
also ach, guck an. Das ist ja, ja, Rundumversorgung.
Rundumversorgung.
Das ist das Prinzip One-Stop-Shop.
Genau. Kaufe eine Waschmaschine und den
hol den Handwerker und wenn es kaputt ist, kannst du dann, und wenn es kaputt ist, holst du den Handwerker, der es dir repariert.
Genau.
Oder wenn du das ist clever.
Genau.
Das ist echt clever.
Interessanterweise sind jetzt trotz der vielen Investitionen, die dort getätigt werden, und das ist ja eins der ungeschriebenen Gesetze von Jeff Bezos, der nicht müde wird, auf den Hauptversammlungen zu sagen, Geld, das wir verdienen, investieren wir sofort wieder hinein, und was er auch dafür sorgt, dass Amazon über viele, viele Quartale hinweg immer an der Nulllinie entlang schrammt oder auch gerne mal ein bisschen rote Zahlen macht, schreibt. Ja. Jetzt sind die aktuellen Quartalszahlen rausgekommen und siehe da, 92 Millionen Gewinn.
Ach, man hat Gewinn gemacht, ja.
Na, also beim Umsatz von 23,2 Milliarden muss man natürlich dazu sagen. Jedenfalls im Vorjahr.
Gut, es liegt aber an den Investitionen und nicht an den geringen Margen oder.
Nein.
Dass der Gewinn so schmal ist.
Nein, ganz so kann man es, glaube ich, nicht sagen. Also im Vorjahresquartal hatten sie, wie gesagt, 120 Millionen miese noch. Aber wo kommt der große Umsatz, wo kommt der große Gewinn her? Amazon Web Services.
Ah, nee.
Aus dem
Cloud.
Und zwar ganz massiv.
Vom hier.
Und zwar haben die gegenüber dem Vorjahresquartal den Umsatz mit AWS um 80% gesteigert.
Bitte.
Um 80% gesteigert. Und der bringt dem ganzen Konzern mittlerweile 1,8 Milliarden Dollar pro Quartal ein.
Ja. Es gab ja immer diese Schätzungen.
So.
Wo man dann gesagt hat, irgendwann werden sie auf 2 Milliarden pro Quartal kommen und dann sind die sehr schnell gewesen.
Da sind sie wirklich schnell. Interessant. Also AWS für das Quartal, also das war der Umsatz, den ich gerade genannt habe, der Gewinn aus dem AWS-Geschäft in dem letzten Quartal war 391 Millionen Dollar. Das entspricht letztlich dann einer Marge von 21%, die man im AWS-Geschäft machen kann.
Besser.
Das ist natürlich schon ganz ordentlich.
Trotz dieses Beißdrucks, ne?
Trotz des Beißdrucks, ja. Also da ist noch Luft drin,
ja.
Natürlich.
Donnerschlag, ey.
Und im Gegensatz eben zum normalen Handelsgeschäft, da hast du halt irgendwie 2% Marge. Mehr ist da nicht drin. Also, Amazon, Cloud-Geschäft.
Das ist aber echt der Hit, oder?
Echt interessant. Und gerade heute habe ich noch gelesen, haben die ja schon wieder was an den Start gebracht. Das heißt Amazon Aurora. Dort haben sie ja komplett MySQL in die Cloud rein verlagert.
Ach, das ist die Datenbank.
Das ist diese Datenbank, die sie dort machen.
Das ist die Amazon-Datenbank auf in der Cloud.
Ja. Hochinteressantes Produkt. Und da bin ich auch ganz gespannt. Also ziemlich clever, was sie da jedenfalls machen.
Ja, sie kommen weg von der reinen Infrastruktur. Also zumindest kommen sie ein bisschen höher Richtung Anwendung.
Ja.
Ah, das ist echt schon geschmeidig.
Und sagen wir mal, wenn man mit Leuten spricht, die Anwendungen in der Cloud haben oder auf Amazon Web Services setzen in irgendeiner Form, egal welche Dienste sie dort in Anspruch nehmen, die sagen alle, es ist gut, was sie dort machen. Es ist wirklich gute Technologie, die sie anbieten. Es wird
absolut gelobt. Ja, ja.
Gute Zugänglichkeit, Verfügbarkeit ist sowieso gegeben. Also
Das, man sagt immer, die Grenzen von Amazon Web Services ist das Limit deiner Kreditkarte.
Ja, der Punkt ist halt, ne, Consulting ist ja enorm wichtig. Aber gut, die haben ja einige Consulting-Partner, so ist es nicht. Aber auch die Service, die Betreuung. Und das fehlt dir natürlich bei Amazon. Also ich meine, die haben bis zum gewissen Grade ja, aber nur für nerdige IT-Leiter. Also klar, wenn du ein bisschen
du musst schon Stab an Entwicklern und guten Leuten da haben, die ja, du musst selber in der Lage sind, dieses wissen, Ding zu administrieren und sich dort auskennen. Da brauchst du natürlich jetzt nicht hier bei der 0800-Nummer von Amazon anrufen, in der Hoffnung, dass dir da irgendeiner weiterhilft. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da auch auf Dauer nachziehen werden.
Wobei ich glaube, bei den Punkten kann sich Microsoft sehr geschmeidig davor setzen, wenn die auf Zack sind. Ja. Weil die Microsoft Azure-Geschichten werden sehr gelobt. Mhm. Auch von Leuten, die IBM kennen, die Amazon kennen und die Microsoft
wissen kennen. Wissen wir denn, was Azure mittlerweile Umsatz bringt bei Microsoft oder wie der Anteil ist?
Das wäre mal interessant.
Ich weiß gar nicht, ob sie es ausweisen. Also, keine Ahnung.
Ich habe mir neulich die Microsoft-Bilanz angeschaut, aber das weiß ich nicht mehr. Mhm. Da muss ich wieder reinschauen.
Ich weiß auch nicht, aber ich finde es schon sehr interessant, das mal nachzugucken.
Ja, wäre auch schon mal nicht unwichtig.
Ich schaue schon mal, ob ich es auf die Schnelle finde, aber ich bin mir da nicht unbedingt sicher.
So, weil wir schon bei dem Thema online sind, beziehungsweise Amazon und Onlinehandel und stationärer Handel, es gab jetzt unlängst eine Studie von der GfK, die ein Stück weit Entwarnung gegeben hat für den Einzelhandel, was die weitere Entwicklung des Onlinehandels anbelangt. Jetzt kriege ich natürlich wieder diesen Link hier nicht auf. Oh.
Das ist doch glatt mein. Hast du gerade gesagt, die Entwarnung gegeben hat oder Warnung?
Entwarnung.
Ich habe nämlich neulich auf der Channel Partner genau das genaue Gegenteil gefunden. Das habe ich auch gekennzeichnet, weil ich die so überraschend fand, diese Studie. Das hat nämlich genau, die haben nämlich gesagt, das hat der Kollege Wilczek geschrieben, 90%, also er hat ja nur diese Studie wiedergegeben und da hieß es, 90% der Online-Händler werden aussterben in den nächsten 10 Jahren.
Ja, ich war auch noch nicht ganz zu Ende, ich konnte jetzt bloß den Link noch nicht aufrufen, aber ich versuche das jetzt gerade nochmal, ob ich da nochmal drankomme. Ja, also die GfK hat da, wie gesagt, eine Studie an den Start gebracht, die ehrlich gesagt nichts anderes ist als Beruhigungspillen zu verteilen. Also die geht teilweise, wenn man sich die genauer anschaut, von Voraussetzungen aus und Annahmen aus, wo man sich schon ein bisschen an den Kopf langen muss. Aber GfK ist, denke ich, auch irgendwie ein ziemlich konservativer Verein.
Die GfK? Ja. Christian.
Also da wird jetzt noch nicht so unmittelbar wirklich nach vorne gedacht.
Sie versuchen es, aber...
Habe ich immer so zumindest den Eindruck. Und dort sagen die halt jedenfalls, dass jetzt schon die erste Sättigung im Online-Bereich eintreten würde und sich die Kurve halt ja auch schon deutlich flacher wird. Ja, natürlich wird sie ein Stück weit flacher. Ja,
weil nicht mehr jeder jeden Scheiß online verkaufen kann, weil die Leute auch ein bisschen schlauer geworden sind.
Genau, es bilden sich halt auch wirklich die großen Unternehmen raus, aber selbst ein Unternehmen wie Zalando schreibt halt mittlerweile schwarze Zahlen. Ja, also man darf das einfach nicht von der Hand weisen. In dem Zusammenhang wird ja auch immer viel gefragt, und das ist mal etwas, was ich mit euch mal ein bisschen diskutieren wollte. Würde sich denn heute für einen Händler, der stationär tätig ist, einen Laden hat und
wie auch immer,
ein Einstieg in das Online-Geschäft heute noch lohnen? Wäre das überhaupt noch machbar aus eurer Sicht heraus?
Von welcher Ware sprechen wir?
Egal.
PC.
You name it.
PC-Drucker,
ist völlig
wurscht. Bisschen Software.
Also ich würde unter dem Strich sofort ja sagen, wenn du es gut machst, denn wir haben definitiv nicht 100%ige Käuferschaft im Web. Und das heißt, es gibt da noch genügend Menschen, die im Laden kaufen, abholen, nachfragen, rückabwickeln und so weiter wollen. Und das sind gleichmögliche Kunden, die zu dir kommen. Und deswegen wäre ich der Überzeugung, dass das definitiv zu machen ist. Wenn ich jetzt in meinem erweiterten Bekanntenkreis, auch gerade bei der älteren Generation, aber auch in meiner Generation rumgucke, da gibt's eben auch bei einer bestimmten Art von Produkt inzwischen, was heißt inzwischen, oder immer noch den Wunsch, dieses Gerät erst in der Hand zu halten oder sich beraten zu lassen und eben auch zusätzliche Dienstleistungen dazu in Anspruch zu nehmen. Deswegen würde ich sofort ja sagen.
Aber jetzt ist doch die anschließende Frage ist doch, werden sich denn die Investitionen oder welche Investitionen, in welche Höhe werden denn da überhaupt erst zunächst mal fällig, um einigermaßen vernünftig E-Commerce und Online betreiben?
Ja. Die Einstiegshürden, also die Einstiegshürden.
Muss man da erstmal 100.000 Euro in die Hand nehmen, um sowas zu starten?
Die Einstiegshürden sind sehr gering. Wir haben das Thema jetzt in den letzten Monaten mehrfach recherchiert. Mhm. Du kannst hier zum Beispiel als Händler, kannst da hergehen und dir einen Online-Shop bei deinem Distributor mieten.
Ja gut, das ist das Marktplatzsystem.
Nein, ohne das Marktplatzsystem. Du kannst, von der Ingram gibt's das, von der Alzo gibt's das, von natürlich Data wahrscheinlich
schon
auch.
Schon ganz lange übrigens,
ja. Gibt's schon ganz lang und wird recht gut genutzt und wird zunehmend stärker genutzt.
Affiliate-Shops, ja.
Das heißt, du kriegst dann deinen Shop, was du mit dem Shop machst, ob du dann auf dem Marktplatz bist, den die irgendwie anbieten, oder ob du deine Kunden selber drauf holst, das ist absolut deine Sache. Du bist da völlig frei. Du bist völlig frei und flexibel, das zu machen.
Musst du aber die Produkte verwenden, ne?
Du nimmst den Produktstamm, der schon da ist. Du kannst aber eigene Produkte dazu spielen, also eigene Artikel.
Von TechData dann zum Beispiel, oder?
Nein, du holst dir dein IT-Sortiment von der Ingram und da gibt's ja Produkte, die Ingram nicht hat. Und die spielst du dir dann dazu. Du musst auch nicht ein Sourcing aus einer Hand nehmen. Also das ist sehr flexibel. Weil die haben schon erkannt, wie so ein Online-Händler arbeitet. Dann ist es so, als Händler hast du, oder als Systemhaus, wie auch immer, hast du ja hoffentlich einen festen Kundenstamm. Und die Kunden, und das geht, ist ja schon ewig immer die Rede davon, zu sagen, die Kunden, die ich habe, kann ich ja mit ihren Commodity-Anforderungen über einen Online-Shop vollautomatisiert bedienen. Das ist ja auch ganz einfach. Und für alles, was aufwendiger ist, kriegen die dann eine Beratung und ich befreie meine Verkäufer davon, die wegen irgendeinem blöden Notebook da in Diskussionen zu verstricken. Dann hast du schon einen festen Käuferstamm. Du musst dann ja nicht gegen irgendwen anstinken.
Und du redest jetzt ja hier in dem Fall von einem B2B.
Und ich rede in dem Fall von
oder B2B-Lösung.
Ja, in dem Fall bin ich bei, zum anderen zeige ich auch gleich was. Mhm. Da bin ich bei B2B. Und dann ist es auch so, dass ich bin erstaunt, wie viele Systemhäuser, auch mittlere und kleine Systemhäuser, tatsächlich kundenspezifische Online-Shops haben. Zum Teil auf der Basis von Distributoren, von diesen Distributoren-Shops für ihre einzelnen Kunden. Das heißt, die definieren dann, was weiß ich, für eine Freiraum-Marketing, gut, wir sind zu klein für sowas, die definieren dann für ihren Kunden Freiraum-Marketing, definieren den Warenkorb, was weiß ich, die kaufen halt öfter mal ein Kabel und ein Notebook und dann werden halt verschiedene Modelle definiert und so. Und dann können sich die Kunden, also die Endkunden, die Anwender, können sich dann in so ein Shopsystem einklinken und können sagen, also ich brauche, mein Monitor ist kaputt, brauche einen neuen oder was. Und das ist was viele, viele Händler machen.
Ja, du kriegst sogar noch
einen Order-Shop
im Prinzip, oder? Ja, und es geht sensationell. Das ist so ein internes Bestelltuch.
Ja, du kriegst sogar noch eigene Preise, diese
man du kriegst, sich, genau, du kriegst eigene Preise, du kriegst Freigaben dahinter, also Freigabeprozesse dahinter geschaltet. Ja. Das heißt, wer muss da seinen Servus drunter setzen, dass bestellt wird und dann wird das vollautomatisch rausgeschickt. Ich war erstaunt, wir haben im HP-Umfeld mal recherchiert, das sind viele, ich war wirklich erstaunt.
Das ist hundertprozentig richtig, also du kannst gleich weitermachen, ich will es nur hundertprozentig
ergänzen. Nein, schieb das mal ein, das ist gut.
Also ich finde es, ich gebe dir hundertprozentig recht, den Fehler, den nämlich wahnsinnig viele, ich habe dieses Thema ja damals besetzt für die Channel Partner. Und den Fehler, ich habe mit sehr, sehr vielen Systemhäusern gesprochen und die haben alle den Fehler gemacht, dass die gleich mit der vollen US-Commerce-Maschine draufgegangen sind.
Ja.
Und sich da irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste verloren haben. Dann hatten sie noch übersehen, dass die ganze RMA-Geschichte noch hinten mit dranhängt. Dann haben sie natürlich, RMA,
ganz bittere Geschichte.
Ja, dann kommt noch dazu, dass sie gedacht haben, ach, dann haue ich ja möglichst viel Produkte rein, weil dann kann ich ja mehr verkaufen, dann habe ich mehr Verkaufspotenzial. Ist genau das Gegenteil der Fall, desto mehr Produkte drin hast, desto mehr Ärger hast du.
Ja.
Weil du kennst dich ja mit dem Zeug auch gar nicht alles aus, was du da anbietest, was bei dir bestellt wird. Das heißt, ich gebe dir hundertprozentig recht, wenn man es überlegt macht, es gibt ja auch für online ganz einfache Online-Tools, um Shops aufzubauen, die Distributor, die haben sehr, sehr gute Angebote da. Wie du sagst, das kann man ja auch nach Belieben individualisieren und mandantenfähig machen. Dann kann man im sehr, sehr gemäßigten Stil Aber wir sprechen hier von einem Invest von 10.000 bis 20.000 Euro, weiß ich nicht.
Ich meine, da maximal, die Shops kosten ja irgendwie eine sehr geringe Mietgebühr.
Gut, ich also habe jetzt noch ja, Personalkosten vielleicht
mit gut, dann brauchst du ja noch einen, der sich drum kümmert oder was, aber das ist absolut richtig.
Ja, dann kommst du da wirklich mit einem relativ schlanken Betrag in dieses Business rein. Also, beziehungsweise die Frage zielt ja auf was anderes darauf hinab, ne? Oder?
Also die, wir sind jetzt ein bisschen so in die Richtung gegangen.
Ja, also wenn du jetzt mal umgekehrt hergehst, weil du Consumer schon gesagt hast, ich meine, wenn du einen Consumer-Shop machst, dann läufst du natürlich in ganz andere Gefahren rein. Da haben wir jetzt auch mit einem gesprochen, der hat dann so ein bisschen erzählt, wie er überhaupt zum Webshop gekommen ist und was er dann alles für Erfahrungen gemacht hat. Dann hat er gesagt, zum Beispiel, wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist oder was, du hast ja dieses 14-Tage-Rückgaberecht. Und 14 Tage Rückgabe bedeutet anscheinend nicht innerhalb von 14 Tagen, sondern du musst innerhalb von 14 Tagen anmelden, dass du es zurückgeben wirst. Und dann gibst es zurück. Mhm. Und dann hat er gesagt, also zur Fußball-Weltmeisterschaft haben wir Großfernseher verkauft wie die ganz Großen.
Die kaum,
war
aber
Ding, kaum war das Ding vorbei, haben die Leute nicht mehr
alle wieder auf dem Hof stehen
alle gehabt, zurückgeschickt. Ja. Dann ähnliches Phänomen bei Kameras. Die Leute fahren in Urlaub, kaufen sich vorher eine dicke Spiegelreflex, fahren in Urlaub, machen Bilder und schicken die Kamera dann wieder zurück. Also das sind so Geschichten, sobald du in den Consumer läufst, da gelten natürlich ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Ich habe mit einem gesprochen, der hat eine Aktion gemacht auf 500.000 Adressen. Das war ein finanziertes Notebook. Die Werbung war ein Notebook für, ich glaube, 50 Cent am Tag oder sowas. Mhm. Und das war halt so ein Finanzierungsmodell. Der hat rausgeballert 500.000 E-Mail-Angebote an irgendwelche Gewinnspielkundenadressen, die er eingekauft hat. Da hat er gesagt, während das noch lief, kamen tausenderweise die Bestellungen rein. Und der Versicherer hat ihm aber 90% der Bestellungen abgeschossen, weil nicht kreditwürdig, noch nicht mal für die 50 Cent am Tag. Mhm. Und in solche Fallen läufst du halt, wenn du in Consumer unterwegs bist.
Ja.
Die Leute kaufen, schicken zurück und dann schicken die Ware zurück in Zuständen, die grauenhaft sind. In USA gibt's ja schon sehr lang.
Dann wirst du,
genau. Beim Home Order Television ist das ganz große, denn es über 30%.
Dann haben wir noch eine Geschichte vergessen. Wir haben eine Geschichte noch vergessen, Andreas, die AGB-Geschichte.
Ah, die AGB-Geschichte. Und also es ist
also du brauchst ja AGBs, ja. Du brauchst AGBs auf Deutsch und wenn da auch nur ein kleiner Bockmist drin ist, kannst du 100% davon ausgehen.
Aber die kann man überall kopieren.
Dann mahnt dich irgendeiner ab.
Ja, du wirst da irgendwie ständig, also die Berichte sind, dass man die ganze Zeit nur abgemahnt wird als Online-Shop, wegen was auch immer.
Also da kann man schon zumindest
hart im Nehmen sein.
Man kann sich die Finger sehr leicht verbrennen.
Ja.
Man kann es aber auch richtig machen, als Ergänzung. Man kann wunderbar kleine Shops einrichten für die Kunden, kann sich umgucken, ergänzen nach dem Gespräch und solche Sachen.
Ja. Also man sollte halt wie immer spezialisieren, entweder auf ein Thema oder auf seine Kundengruppe oder auf eine Zielgruppe, was auch immer. Und man sollte sich mit dem Zeug, du hast ja gesagt, man sollte sich mit dem Zeug auskennen, was man verkauft. Wenn man irgendwelchen Schotter verkauft, von dem man keine Ahnung hat, dann kann das halt irgendwie ungünstig sein. Schon weil du nicht weißt, wie groß so ein Drum ist und wie es dann verpackt ist und wie es beim Kunden ankommt.
Christian, du bist ja bekannt für deine provokanten Meinungen. Was ist denn deine Meinung zum Thema, lohnt es sich noch als Händler einen Shop aufzumachen, einen stationären?
Absolut.
Also einen stationären.
Stationären.
Absolut. Natürlich lohnt sich das.
Das lohnt sich in vielerlei Hinsicht und ja, ich denke, man sieht es ja auch überall, dass man sagt Multichannel und oder Omnichannel, das ist eigentlich das, was die Kunden auch erwarten, dass sie jederzeit die Möglichkeit haben, etwas bei dir zu bestellen, auch wenn sie es nicht unmittelbar sofort bekommen, aber das zumindest tun können und vielleicht am nächsten Tag abholen. Ja, also ich denke auch, dass die Einstiegshürden da nicht so hoch sind. Es gibt zum einen, und den Link stelle ich dann später mal rein, wirklich viele auch kostenfreie Software, Open Source Software, mit dem man Shop-Systeme verwirklichen kann. Den zweiten Ansatz finde ich natürlich auch sehr interessant, das über die Distributoren zu machen. Und dann darf man nicht vergessen, wer dort erstmal Erfahrung sammeln will, der kann es natürlich auch auf Amazon-Marktplätzen mal beispielsweise probieren. Oder bei eBay-Marktplatz gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, da mal was zu machen. Ne?
Es gibt auch übrigens für Homepage, also für jede Art von CMS gibt es im Prinzip einfache
Plugins,
wo man Shops dran setzen kann. Mhm. Und das ist gerade für zum Beispiel für Dienstleister interessant, die Dienstleistungen anbieten wollen, also die vielleicht nicht unbedingt im Preis versehen sind, aber die ein komplettes Paket darstellen sollen, als Produkt deiner Firma, was du bestimmten Kunden zeigen möchtest, was du in einem bestimmten Umfeld hast. Also ich sehe es auch so, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten der Vernetzung, in die eine wie die andere Richtung.
Ja, absolut. Ja, ich sage das nur deswegen, weil ich unlängst eben auf einer Plattform, wo viel über das Thema E-Commerce gesprochen wurde, so die Meinung vorherrschte, es würde sich heute für einen Händler nicht mehr lohnen, in den E-Commerce-Bereich einzusteigen, weil es viel zu teuer sei, viel zu kompliziert und man so viel Marketingaufwand auch betreiben müsste und, ja.
Habe ich jetzt vorher deine Frage falsch schon beantwortet, weil du mich gefragt hast, du hast mich doch gefragt, lohnt sich noch einen Shop aufzumachen, einen richtigen Shop, einen stationären?
Nein, einen Online-Shop.
Einen Online-Shop. Dann habe ich da genau falsch rum.
Nee, du hast doch richtig.
Nee, aber du hast rückgefragt. Aber die Rückfrage ist ja ganz interessant. Wir haben uns so ein bisschen gedreht. Die Rückfrage wäre ganz interessant. Lohnt sich's heute noch einen stationären Laden aufzumachen, also einen Offline-Shop? Und da würde ich sagen, lohnt sich, wenn man es richtig angeht, auch.
Ja,
wenn du halt die richtigen Produkte hast.
Ja.
Du brauchst die richtigen Produkte und brauchst ein vernünftiges Shop-Konzept und dann geht das meines Erachtens schon. Was halt nicht mehr geht, ist irgendwo einen Rumpelladen aufmachen und wie es früher gegangen ist. Früher, wenn du irgendwo einen PC-Shop aufgemacht hast oder einen Handyshop, das war ja Lizenz zum Gelddrucken. Das geht halt nicht mehr so.
Nein, um Gottes Willen.
Da muss man sehr viel intelligenter dran gehen und
ich glaube, da muss man schon auch differenzieren. Also
das
ich weiß nicht, ob
eine andere
ich
glaube, Geschichte.
So einen reinen PC-Shop würde ich heute, glaube ich, nicht mehr aufmachen wollen. Also
einen reinen PC-Shop?
Nee.
Du musst dir halt überlegen, was dein Mehrwert ist. Und einen reinen PC zu verkaufen hat keinen Mehrwert.
Am Mehrwert, komm, und dann bitte bei
reiner den Margen
kannst du deinen Laden ja nicht mal bezahlen.
Nein, du musst
ganz schweige dem Personal.
Ja, du musst total alles anders agieren.
Ja, aber ich glaube, da tun sich viele schwer dran. Also ich meine, eine Synaxon versucht ja auch da mit neuen Konzepten wie 101 oder wo einfach es um Services und Dienstleistungen letztendlich nur noch geht und die Hardware da gar nicht mehr den großen Ding experimentieren da ja auch. Ich bin mal wirklich gespannt, ob das Ding mal wirklich so weit abhebt, dass die auch mal überall sichtbar werden. Also ich glaube, es gibt ja erst ein oder zwei Testläden, mit denen es ausprobiert wird. Ja, es gibt
ein paar Testläden.
Ich glaube, in München einer.
In Hamburg, glaube ich, einer. Ist in München auch einer.
Meine ich mal.
Müssten wir fast eine Exkursion hinmachen.
Ich jetzt mal eine Exkursion, wenn wir mal in Hamburg sind.
Ich bin in Hamburg jetzt am Wochenende.
Ja, da müssen wir, ja super. Muss ja auch.
Muss man zum 1 und 1, aber ich habe keine Zeit eigentlich.
Muss ins Miniaturmuseum.
Ja, ich muss das Modelleisenbahn fahren. Nein.
Das ist super.
Aber das ist unbedingt. Ich habe schon gehört. Aber wahrscheinlich habe ich noch nicht mal dafür Zeit. Aber das lässt sich dann finden. Ach, ganz kurz reiche ich nach, weil ich habe es gefunden. Microsoft sagt, sie haben ein Cloud Run Rate Geschäft und bei Cloud, Commercial Cloud Umsatz hat 88% zugelegt bei Microsoft.
Also auch in der Größenordnung?
Genau. Wenn du die Wechselkursschwankungen ausschließt, sogar 96%. Mhm. Office 365, Azure, Dynamics CRM. Und sie haben einen Umsatz sie schreiben von über 8 Milliarden dieses im abgelaufenen Geschäftsjahr, würde rauslaufen auf dann im letzten Quartal über 2 Milliarden. Mhm. Etwas höher sogar. Und jetzt, pass auf, jetzt kann man nämlich hier, wenn man ein Stück weiter unten liest, noch sagen, Office Commercial Products and Services Revenue declined, hat es 4% rückläufig. Und es ist deutlich spürbar, die Transition, also die Verschiebung nach Office 365 und Windows Volume Licensing, und da hatten wir auch, wir haben über Volumenlizenzen vorhin gesprochen, Windows Volume Licensing Umsatz ist 8% zurückgegangen. Und das sind ja alles Belege, in welche Richtung es da läuft. Also da läuft alles Richtung nicht on-premises.
Ja.
Nicht on-premise.
Ja gut.
Also das
ist super, dass du die Zahlen dann nochmal rausgesucht hast.
Man sieht's deutlich.
Haben wir da jetzt nochmal einen schönen Vergleich gehabt.
Genau.
Wir haben uns gerade drüber unterhalten gehabt. Macht die Katze irgendwas,
was sie beunruhigen? Nö, irgendwas geschnappt, was sie durch die Gegend schießen kann.
Ach so.
Hattest du mal einen Kanarienvogel? Scherz.
Entschuldigung. Du meinst, wenn Federn aus ihrem Mund kommen.
Wir hatten ja gerade gesprochen über über online und stationär. Es gab ja jetzt die vergangenen Tage hat eine... Hat
zerschossen?
Nee, was hatten die da irgendwie?
Irgendwas.
Ach, so eine Klammer oder sowas.
Plastikklammer.
Plastikklammer, ja.
Okay, ja.
Du sorry. Entschuldigung. War ja doch eine Insolvenz auch, die sagen wir mal, noch ein bisschen hellhörig gemacht hat. Atelco.
Oh, Atelco. Das hat mich ja echt erschüttert.
Aber die haben ja auch stationär und online, ne?
Ja, stationär. Atelco war einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste technisch orientierte Retailer. Sensationell erfolgreich, absolutes Vorzeigeunternehmen über viele, viele Jahre. Die hatten in den Atelco-Shops, das ist so, das ist eigentlich gewesen so wie High-End-Phobis oder wie ein sehr auf IT spezialisierter Mediamarkt. Und die Atelcos waren auch auf die ganze Bastler-Community eingestellt. Das heißt, die hatten dann wirklich so Schrauberecken, da konntest du reingehen und konntest sagen, ich hätte gern das Gehäuse, die Platine, das und das und das. Und dann entweder haben sie dir geholfen oder konntest deinen Rechner da zusammenbauen.
Viel Komponenten.
Super erfolgreiches Konzept, sehr viel Komponenten und PC-Schrauber-Business. Sehr, sehr solide und sehr bodenständig und als sehr fairer Geschäftsgeld, als sehr fairer Geschäftspartner bei den Herstellern. Und das war absolut das Vorzeigeunternehmen. Und ich habe das dann auch gehört. Das war
was wieder so passiert? Eine
Geschichte, wo es mich hinten umgehauen hat. Und man sieht halt, die Zeiten haben sich wirklich geändert. Das heißt, du musst was anderes bieten und dann nur einen Online-Shop aufzumachen mit irgendwelchen Namen, das tut den Trick nicht ansatzweise. Und ich denke, zu lang verhaftet geblieben im Immergleichen.
Ja, also wenn man sich die Bilanzen anschaut der Atelco über die letzten Jahre, die haben ja eine ganze Zeit lang schon rote Zahlen geschrieben und zwar nicht zu knapp, aber offensichtlich nicht keine Idee gehabt und keine...
Wie man aufs nächste Level kommt.
Ja, genau. Also ihr Geschäft auch irgendwo mal neu auszurichten und scheint wohl dann einfach auch an der... Ja, die Zeit hat sie dann wohl einfach auch heimgeholt. Ne? Ich meine, wenn also du heute PC- und Komponentengeschäft, würde ich mal sagen, ist also ziemlich das Letzte, was man heute noch haben will.
Man muss sehr, sehr spezialisiert sein, um das durchzuhalten und man braucht auch wirklich komplett andere Kunden. Diese ganze Endkundengeschichte ist da, also tut's da überhaupt gar nicht. Die, also die Komponenten.
Alleine Schraubergeschäft, das ist doch, also es gibt sicherlich noch, aber ja, das ist doch homöopathisch.
Nein, ist zu vernachlässigen.
Aber das
ist deutlich zurückgegangen. Und die Komponentenhersteller, die erfolgreich sind, man kann das ja deutlich ablesen. Die Komponentenhersteller, die erfolgreich sind, die haben alle sehr stark Industriegeschäft. Die gehen an Automobilhersteller, an Automobilzulieferer, die gehen in Anlagenbau und da gehen Komponenten.
Selbst eine Nvidia hat seine Geschäftsstrategie komplett geändert.
Ausschließlich
in den Automotive-Bereich.
Da gehen Komponenten in wirklich gigantischen Stückzahlen, in gigantomanischen Stückzahlen hin. Da spielt die Musik und das hat sich deutlich verschoben. Dieser PC-Markt ist inzwischen, es ist ja auch kein Wunder, dass bei keinem der großen Distributoren diesen dedizierten Komponentenvertrieb noch so gibt oder dieses ganze Komponentenbusiness, vor 10 Jahren gewesen ist.
Ja.
Das schaffst du, wenn du in der Nische bist, wie was weiß ich, das sind dann andere Namen, das ist so jemand wie eine Little Bit oder was, die dann wirklich ein großes Rad mit Festplatten drehen.
Ja, es passt, also Gartner hatte ja jetzt doch mal die Zahlen nochmal bestätigt fürs Q2 2015. Und da die Feststellung, dass der PC-Markt geradezu implodiert im Moment, also -20%.
Ja.
Und ja.
Wobei man muss natürlich auch dazu sagen, dass die PC-Hersteller alle falsch geplant haben, weil Gartner und IDC so euphorische Zahlen letztes Jahr rausgegeben haben. Und die Zahlen, die Gartner und IDC rausgeben, sind ja nichts anderes als die Stückzahlmeldungen der Hersteller. Das heißt, das ist eine sich selbst befeuernde Schleife. Die einen jubeln, die anderen greifen es auf, die ersten planen daraufhin noch jubelndere Umsätze und Produktionen. Und das ist ja komplett Wahnsinn, was da abgeht. Ich glaube, der PC-Markt wäre gar nicht so schlecht, wenn man ihn vernünftig in Relation setzen täte. Was aber keiner macht.
Warum auch?
Wozu auch? Eben. Man kann ja besser reindrücken. Also, wir haben die früher immer gesagt, erstmal eine richtige Produktionskapazität aufbauen und, und Stückzahldruck im Markt erzeugt. inzwischen sind ja die Voraussetzungen, dass man, oder die Spielregeln andere. Man muss ja schneller abschreiben und so, und man kann das auch nicht mehr so verstecken, und da sind ja Stückzahlen unterwegs, die kann man nicht verstecken. Die Distribution wäre dann mal voll.
Ja, ja.
Die europäische wahrscheinlich.
Die europäische, ja, ja.
Das kannst du ja vergessen, ja. Das ja.
Was passiert denn da jetzt, sagen wir mal, im Zusammenspiel mit Windows 10, das ja jetzt eben auch noch an den Markt gegangen ist? Ist die Ware denn als solche noch verkäuflich?
Also die Ware vom Windows 10 her, ist die Ware verkäuflich? Du kannst ja für umsonst updaten. Also da sind ja alle Optionen offen. Das ist ja irgendwie elegant gelöst. Was ich kritischer sehe, es kommen jetzt die neuen Intel-CPUs. Mhm. Jetzt kannst du natürlich auch hergehen und sagen, okay, es verkaufen sich ja immer noch Celeron-Rechner und Pentium-Runkeln, und wenn es nur günstig ist, dann kauft das schon jemand. Auf der anderen Seite kommt gerade eine neue Gerätegeneration mit den Intel-Core-Prozessoren, sechste Generation, Generation. Die Geräte mit Intel-Prozessoren vierter Generation, ich glaube, für die wird es dann eng. Und die mit fünfter Generation, die darf man dann schon mal irgendwie ein bisschen abwählen, wenn man es nicht eh schon gemacht hat. Und die Leute, die vorn dran sein wollen, die werden natürlich einen neuen Prozessor kaufen. Das ist nicht mehr so wie früher, aber es spielt doch schon noch eine Rolle. Und ich glaube nicht, dass alte Prozessoren noch gut... Nein, ich glaube, die sind in Stückzahlen gut verkäuflich. Ich glaube nur nicht, dass es dann sehr profitabel verkäuflich ist. Gerade wenn sie schon eine Zeit lang liegen, was ja der Fall ist.
Also ich glaube, das gibt mal Intel ein bisschen zurücknehmen im Marketing der neuen Prozessoren.
Ah, Intel drückt mal richtig auf die Tube.
Ja, natürlich.
Also Intel gibt jetzt so richtig Gas. Wobei, was du bei Intel feststellst, habe ich mir neulich die Bilanz angeschaut. Bei Intel hängt natürlich am PC-Tropf irgendwo auch dran. Es ist bei Intel tatsächlich Umsatz- und ergebnisrelevant über alles. Aber was du schon bei Intel siehst, ist, Intel redet viel weniger über Desktop und über PC.
Datacenter.
Richtig. Datacenter hebt deutlich ab. Datacenter ist sehr stark am Wachsen, sehr profitabel. Mhm. Und Internet of Things. Ja. Das heißt, die so kleinere CPUs und andere Lösungen. Und das ist das, wo das große Wachstum allerdings auf geringem Niveau ist. Habe ich mir auch mal angeschaut, die AMD-Zahlen. Mhm. Ja, alter Schwede, sehen die bitter aus.
Das ist echt bitter.
Also das ist ja ganz bitter. Also AMD ist, man möchte wirklich weinen. Da ist jetzt die Diskussion, ob man die Firma teilt. Ach du meine Güte. Und AMD habe ich von der Technologie wirklich immer sehr geschätzt. Mhm. Gut, wenn du auf der anderen Seite dir aber anschaust, was an Kommunikation der Hersteller rausgeht, die ja zu 90% Intel kofinanziert ist, da ist von AMD-Maschinen nirgendwo die Rede. Da musst du wirklich lange suchen. Und Intel hat da einen dermaßenen Kommunikationsdruck, einfach durch die Marketingkohle, die sie in den Markt kippen. Das ist schon auch beachtlich, muss man wirklich sagen.
Ja.
Aber das ist interessanter Exkurs. Ach, übrigens, wo es mich dann nochmal irgendwie, wo ich dann das noch
vierte Mal jetzt gerissen war, hat.
Gerissen,
oder das fünfte Mal.
Nicht ganz gerissen, aber wo ich mir gedacht habe, hoppla.
Sapperlot,
hier geht ja auch was. Und das ist ja auch kein wirklich lustiges Thema. Stichwort Insolvenz. Die Netsquare ist pleite, beziehungsweise beide Netsquare-Firmen sind pleite. Netsquare
Distributor.
Für den Hintergrund Distributor und PC-Bauer. Es gibt die Netsquare Distribution und es gibt die Netsquare Vertrieb,
ja.
Das eine ist Geschäftsführer Wolfgang Roos, das andere Geschäftsführer Wolfgang Klein und Bernhard Roos, glaube ich. Sind beide die Nachfolgefirma der Lion, die es mal gegeben hat.
Ja.
Lion Distribution in Mülheim-Kärlich. Haben jetzt beide Insolvenz angemeldet. Ich habe mir ein bisschen die Vorgeschichte angeschaut. Die Firmen schreiben rote Zahlen seit einiger Zeit. Und es heißt im aktuellen Geschäftsbericht heißt es, dass die dass die Firmen eigentlich überschuldet sind, aber fortgeführt werden, weil positive Aussichten bestehen. Das heißt schon seit anderthalb Jahren oder seit zwei Jahren.
Ist das diese sogenannte Insolvenz in Eigenverantwortung?
Nein, ist es nicht.
Hat auf die kommen wir nachher noch zu
sprechen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Nee,
das ist keine
Insolvenz. Ich habe gerade einen Übergang gesucht.
Genau, es geht nicht um Insolvenz, sondern unser Unternehmen wird fortgeführt, obwohl man eigentlich Insolvenz anmelden müsste, wegen positiver Aussichten und Kontinuität.
Und es ist tatsächlich so, die bei der Netsquare Vertrieb wurde tatsächlich letztes Jahr das Stammkapital reduziert, und das ist natürlich alles nicht so richtig gut. Und die sind jetzt beide in die Insolvenz gerauscht. Das sind Firmen, die in das Firmenimperium, nenne ich es mal, von Erwin Deutsch gehören, dem ehemaligen Laiengesellschafter, der einen ganzen Haufen Firmen irgendwie zu laufen hat.
Aber auch hier wieder klassisches PC-Geschäft.
Klassisches PC-Geschäft. Schwierig, und sie haben es ja über Jahre nicht hingebracht, das Ding zu drehen und ins Positive zu drehen. Ich bin mal gespannt, wie das letztendlich ausgeht. Der Insolvenzverwalter hat im Gespräch mit Markus Reuter noch gesagt, sie sichten noch, sie können noch gar nicht sagen, wie es weitergeht. Man muss sich erst mal anschauen, was da ist. Und wer die Geschichte der Laien kennt, weiß auch, dass das eine schwierige Geschichte ist, in der schon mehrere Insolvenzen gegeben hat, Betrugsverfahren, Manager im Gefängnis saßen und. Also es ist eine sehr, sehr schwierige, sehr mittelerfreuliche, sehr mittelerfreuliche Geschichte. Ja. Die haben Insolvenz angemeldet Mitte letzter Woche.
Ich glaube, ja. Ich glaube, am 13. oder sowas. Ja.
Also das ist eine sehr schwierige Geschichte, und da fährt irgendwie auch schon sowas wie ein Traditionsunternehmen eigentlich an die Wand.
Ja, aber wie gesagt, sind einfach auch in einem Markt tätig, der so extrem stark rückläufig ist, dass
das halt auch wirklich schwierig ist.
Und man hat da vorher nicht die Weichen gestellt. Und ich glaube auch nicht, dass es der letzte ist in dem Umfeld.
Nein, das glaube ich ganz gewiss auch nicht. Jetzt hast du den Übergang ja schon hingekriegt. Ja,
fast. Ich wollte vorher natürlich den Alex noch fragen, ob du noch ein Thema hast, über das wir sprechen sollten.
Ich finde ein grundsätzlich sehr spannendes Thema, weil ich ein paar Gespräche in die letzte Richtung hatte. Das wollte ich unbedingt beim Channelcast ansprechen. Ich habe festgestellt, ich möchte den Namen nicht nennen, aber ich habe mit dem RP-Hersteller am mittelständischen gesprochen.
Jetzt musst du nur noch sagen, wo es der Firmensitz ist, und dann haben wir es auch.
Dann könntest du auch gleich sagen, also diese Geheimniskrämerei immer ist ja wirklich schrecklich, oder?
Nein, aber es
könnte
Ross und Reiter nennen, finde ich.
Ganz genau.
Es geht um was anderes. Es geht einfach darum.
Was anderes? Das ist ja spannend.
Es ist eine sehr spannende Geschichte. Der hat um die 300, 400 Partner in Deutschland, das ist nicht so riesengroß. Und der stört sich an der Tatsache, dass der Vertrieb nicht so richtig in die Gänge kommt.
Seine.
Oder die Partner. Und die Partner. Er arbeitet rein indirekt. Jetzt klingelt's.
Genau, jetzt klingelt's.
Das wird aber eine spannende
Geschichte. Das glaube ich auch.
Du musst wiederkommen. Pass auf, ich komme wieder und erzähle die Geschichte.
Partneraktivierung.
Ja, das wird sehr spannend gleich.
Das sind die Amazon-Pakete, die jetzt kommen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Jetzt kommt der Überraschungsgast.
Oder jetzt kommt das Dossier.
Ja, genau.
Dann wollen wir die andere Geschichte eben abhandeln. Ich habe allerdings noch nicht in die Zahlen geschaut. Die sollen nämlich sensationell sein.
Die Zahlen?
Ja.
Ja, die sind schon ganz gut.
Die müssen wirklich sehr gut sein. Sollen wir es auflösen? Oder wollen wir so zappeln lassen?
Ich glaube, der Alex ist für einen Moment verschwunden.
Ja, nee, das ziehen wir jetzt gerade vor.
Dann löse auf.
Die Also hat ihre Geschäftszahlen bekannt gegeben und hatten wirklich sehr schönes Wachstum hingelegt, auch vor allem beim Ergebnis, nämlich plus 18,7%. Vor Steuer
bei Alex. Ist er jetzt auf? Hat er sich ausgesperrt?
Ich hoffe nicht. Die Katze hat die Tür zugeschlagen.
Jetzt sitzt man gleich alleine hier.
Das ist ja echt ein Ding. Also man hat die, also das ist nur die Rahmengeschichte. Dann gebe ich es gleich zu dir rüber. Hat sehr schöne Zahlen ausgewiesen. Der Umsatz ist um 11,9% gestiegen. Der Vorsteuergewinn um 18,7%. Und das, obwohl die Also Logistics Services GmbH hohe Verluste eingefahren hat. Jetzt du.
Ja, wie kommt's?
Die Also Logistics Services GmbH ist massiv mitbestimmt von, oder das Ergebnis ist massiv bestimmt durch die Übernahme der Logistik der Weltbild in Augsburg.
Genau.
Genau. So. Und das findet natürlich keiner lustig.
Das findet keiner lustig. Also die haben ja im Moment die Herausforderung, wie kriegt man dieses Unternehmen wieder gerade gezogen oder wie kriegt man die Geschäfte dort gerade gezogen. Also also sagt, wir können im Moment nicht wirtschaftlich arbeiten, so wie die Konstellation im Moment ist. Ja. Wir müssen restrukturieren, wir müssen Personal abbauen und, und. Also viele Dinge, die zu erledigen sind. Dem entgegensteht ein Betriebsrat, der dort für die Sache kämpft oder für seine Sache kämpft, für das er auch sozusagen da ist.
Dafür, dass alles so weitergeht.
Dass alles so weitergeht wie bisher, Prinzip, ne? Und da nichts weiter passiert. Und jetzt gab es vor wenigen Tagen eben die Ankündigung, dass man dort in die Insolvenz geht und beabsichtigt, eine sogenannte Insolvenz in Eigenregie oder in Eigenverantwortung zu machen. Das ist eine ziemliche Ausnahmesituation. Also das ist
Ich weiß, dass sowas gibt, aber ich habe das tatsächlich noch nie irgendwo.
Es gab mal ein paar große Fälle bei großen Konzernen. Wie hieß denn dieser Baukonzern, der damals den Bach runterging?
Das war bei Holzbrink.
Holzbrink zum Beispiel. Holzbrink, der ist in Eigenverantwortung gemacht. Also immer dann, wenn es ein sehr komplexes
Holzmann hieß er.
Holzmann. Ja. Da war das zum Beispiel. Genau. Und
man dann versucht zu retten und das ist ja komplett vor die Wand
gefahren. Ist komplett vor die Wand gefahren worden. Aber da, oftmals ist es so, wenn viel Insiderwissen notwendig ist oder viel Expertise notwendig ist und der Insolvenzverwaltung nur schwerlich durchblickt, wenn er nicht die richtigen Leute an der Seite hat, dann gibt es im Prinzip diese Möglichkeit, das auch in dieser Eigenverantwortung zu machen. Was bedeutet, der Geschäftsführer bleibt an Bord? Mhm. Man kann im Prinzip ganz normal weiter agieren, aber unter anderen Voraussetzungen. Das Insolvenzgericht stellt dir einen sogenannten Sachverwalter nebenan, der im Prinzip Aufsichtspflicht hat über alles, was dann da anschließend passiert. Also du kannst dann als Geschäftsführer dort nicht schalten und walten, wie du gerade möchtest, sondern da muss schon ein klarer Restrukturierungs- und Investitionsplan auch vorliegen, wie das weitergeht. Der wird dann umgesetzt, aber eben unter Aufsicht des Sachverwalters. Mhm. Aber man hat natürlich ein Stück weit mehr Freiheiten als vorher. Ja. Und darauf wird wohl im Moment hingearbeitet, das in die Richtung zu machen. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut noch, wenn man jetzt mal einen Blick zurück, oder wenn wir mal ein Stück zurückgehen, gekauft hatte ja damals Dröge
die Weltbild.
Den Logistikanteil von der Weltbild.
Nein, Dröge hat die ganze Welt. Dröge hat die Weltbild übernommen. Und der Logistikanteil ist dann zu Also gegangen.
Genau. Richtig. Und das war letztes Jahr im Herbst, meine
das
ich.
War kurz nach der Übernahme von Dröge.
Genau, also September, Oktober 2014, so um den Dreh rum muss es gewesen sein. So, da war er als Geschäftsführer dann bei der Also Logistik GmbH in Deutschland, war er drin, wir waren da Geschäftsführer jetzt.
Reiner Schwitzki war Geschäftsführer, ganz genau. Es gab mal einen Geschäftsführer, der hieß Schmitz-Wenzel, der war aber nur ganz kurz Geschäftsführer. Der kam von einem E-Commerce-Laden.
Ja, genau. Jetzt habe ich den Link wahrscheinlich nicht abgespeichert. Interessanterweise war dann eine relativ kurze Zeit noch ebenfalls mit Geschäftsführer, der als Experte im Bereich Logistik gilt. Also der hat wohl offensichtlich dann mal diese ganze Unternehmung durchleuchtet. Also der ist ein Speditions- und Logistikfachmann. Ich komme jetzt einfach auf den Namen nicht. Und der ist vor zwei Wochen oder sowas nicht mehr, oder seit zwei Wochen oder sowas nicht mehr Geschäftsführer. Genauso wenig wie der eben genannte.
Fittkau Gunther.
Genau, Fittkau. Richtig. Gunther Fittkau.
Der ist nicht mehr Geschäftsführer.
Seitdem. So, der ist raus.
Seit dem 16.7.
Und wer ist noch raus?
Rainer Schwitzki ist auch raus.
So, und wer ist im Moment Geschäftsführer?
Rainer Wenz.
Sagt dir der was?
Na, den kenne ich nicht.
Na, ich habe mir.
Du kennst den.
Ja, ich habe mich da mal schlau gemacht. Was macht denn der Rainer Schwitzki? Rainer Wenzo. Ja, der ist nichts anderes als...
Walter bei Dröge, nein.
Nein, der ist so ein typischer Interims-Geschäftsführer, der eigentlich Abwicklungen macht.
Glaubst du, dass das Ding abgewickelt werden ja. soll?
Warum nimmt man die beiden Geschäftsführer raus, die eigentlich wissen, wie diese Unternehmung funktioniert und setzt einen ein, der nichts in der Branche, also der sich in dieser Branche nicht auskennt, der aber auf die Übernahme von Interims-Geschäftsführungen spezialisiert ist und schon viele und auf seiner eigenen Homepage damit wirbt, GmbHs abzuwickeln. Und das alles passiert von, wann waren die, gib mal den Namen, den musst du bloß mal einschmeißen.
16.7., ja, habe ich schon gemacht.
Musst du mal bloß den Namen von dem reinwerfen in Google. Dann taucht der schon irgendwie auf. WP Interim, ja genau, der ist es da, ne?
Ja, hätte ich schon gesehen.
Ja. Sehr interessant, oder?
Ist schon interessant. Was glaubst du, was damit passiert? Weil irgendeiner muss ja die Logistik für Weltbild machen. Das müsste dann ja komplett neu geregelt werden.
Das müsste im Prinzip komplett neu
geregelt werden. Die Bude ja eigentlich komplett neu aufstellen.
Na, ich nehme an, die wird halt jetzt nochmal, also man lässt die quasi in die Insolvenz gehen. Dafür hat man jetzt jemanden, der dieses Geschäft versteht und wird versuchen, einen Käufer zu finden.
Das verkaufst du doch nicht.
Ja, warum denn nicht?
Ach, nein.
Warum sollst du es nicht verkaufen können?
Nein, das glaube ich nicht.
Ja, ich denke schon, dass da Teile zumindest noch ganz interessant sein könnten.
Also
Weltbild hat wenn du dir den Online-Shop beispielsweise mal anschaust, der ist ja jetzt nicht von vorgestern. Das ist schon ziemlich klasse, was sie da beispielsweise
machen. Ja,
weil die haben so ein paar technische Assets sind da schon da.
Nee, um den Online-Shop geht's ja gar nicht. Es geht ja nur um die Logistik dahinter. Es geht nicht um Weltbild.
Weiß ich schon.
Weltbild ist ja bei Dröge. Es geht schon um klar. Die Logistik dahinter und die Logistik dahinter. Also ich glaube die Kunst ist, die Logistik dahinter auf den Stand der Also-Logistik zu bringen, die ja hocheffizient läuft. Also die Distributionslogistiken, die
laufen
wir alle hocheffizient.
Also es war doch lange Zeit geplant, dass hier auch
Logistik
im Namen
Dritter
gemacht
wird. Ja, und dann gehst du in die Insolvenz. Wenn du in der Insolvenz bist, restrukturierst du das ganze Ding. Und dann irgendwann gehst du wieder aus der Insolvenz raus und der Betriebsrat kann dich mal.
Ich weiß nicht, ob es so einfach ist.
Ich weiß nicht, ob das einfach ist. Also ob das in der Praxis wirklich einfach ist, weiß ich nicht. Aber wenn das meins wäre, würde ich zumindest den Weg in Erwägung ziehen, weil ich bin ja nicht daran interessiert, wenn ich einen Online-Shop habe, der eigentlich gar nicht so schlecht ist und der Potenzial hat, weil er auch einen sehr bekannten Namen hat, auf der einen Seite, und ich habe auf der anderen Seite ein Logistikunternehmen, was die Prozesse beherrscht, was richtig gut ist. Und ich habe in der Mitte was sitzen, eine Logistik, die ich übernommen habe, die völlig resistent ist gegen Veränderungen, weil wir haben das immer schon so gemacht und wir wollen doch nicht irgendwie einen Handschlag mehr, also das stelle ich mir so vor.
Ja, ja, klar.
Und dann würde ich doch sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, dann lasse ich das Ding in Insolvenz gehen und suche mir einen, der irgendwie schaut, dass die Reste zur Tür rauskehrt und das Ganze dann neu hinstellt.
Ist schon richtig, nur vorsichtig. Also was ja geplant ist, aber ich weiß es nicht, ob es nur eine Androhung sozusagen gegenüber der Belegschaft ist, zu sagen, wir machen eine Insolvenz in Eigenregie oder in Eigenverantwortung. Was ja, wie gesagt, nochmal zur Folge hat, dass du einen Plan vorlegen musst, wie du weitermachen willst und wie du restrukturierst und wie du dann da anschließend rauskommst sozusagen. Ja. Das ist ja der eigentliche Plan. Der eigentliche Plan ist ja die Fortführung des Unternehmens.
Natürlich.
So.
Natürlich.
Ich glaube auch, dass
das exakt geplant
aber
ist.
Aber der Möglichkeit weitreichender Restrukturierungen ohne diese ganzen Konfrontationen also
in und ganzen deutlich, Hassel, den der deutlich mehr hat. Freiheit.
Genau. Richtig. So. Und gut und schön. Nur frage ich mich dann, warum setzt man dann diesen Geschäftsführer dann dafür ein? Entweder, weil der was davon versteht, von dem Thema Restrukturierung weiß, worauf es ankommt.
Also ich denke, dass der da die Spiel, ich denke, das ist jemand, der diese Spielregeln kennt. Ich glaube nicht, dass
aber
der,
die beiden anderen Geschäftsführer sind auf alle Fälle mal aus der Haftung rausgegangen.
Die beiden anderen Geschäftsführer sind raus und also ich glaube, der Rainer Schwitzki ist Sprecher der Geschäftsleitung bei der Also.
Ja.
Und ich glaube, der hat schon einen relativ abendfüllenden Job Und wenn du die also auf Kurs halten willst, musst du deinen Sprecher, meine Einschätzung, musst du deinen Sprecher der Geschäftsleitung nicht dadurch ablenken, dass du den dann eine Insolvenz machen lässt, die den ja auffressen würde, denke ich mal.
Natürlich.
Und ich weiß nicht, der für Gesamtprokurator bei der Firma eingetragen ist auf jeden Fall nicht aufgelöst worden, ist noch der Hermann Schaal, der Logistikexperte der ALSO ist, der Logistikchef der ALSO, der das alles organisiert hat. Und ich denke, es wird dann einen Geschäftsführer geben, der sich darum kümmert, den lästigen Job zu machen, so den blöden Job, der ja überhaupt keinen Spaß macht und der auch gar nicht produktiv ist, der halt gemacht werden muss und der sich damit mit Entlassungen und sowas rumärgert und mit Personalien und dann wird's garantiert einen Experten geben, der sagt, okay, ich weiß schon, wie Logistik gemacht gehört und ich kann das auch aufbauen, wenn ich freie Hand habe, das so aufzubauen.
Der war ja wohl offensichtlich jetzt auch längere Zeit schon an Bord. Also das ist dieser Gunter Fittkau.
Es gibt ja noch den Hermann Schaal.
Ja, gut, hausintern,
der klar. Der auch bei der Logistik Services Prokura hat.
Ja.
Und derjenige ist, der die ALSO Logistik oder damals die Aktivis Logistik, auf Vordermann gebracht hat.
Gut, jedenfalls hat man ja diesen Gunter Fittkau und nach dem kann man ja auch googeln. Also der ist, wie gesagt,
mit dem Team
da aus, ja, eben. Aber das ist ein ausgewiesener Experte.
Was Logistik
angeht. So bezeichnet er sich zumindest, was Logistik und Speditionswesen anbelangt. Und den hat man sicherlich als Geschäftsführer eingesetzt, damit er die Möglichkeit hat, mal diesen ganzen Laden zu durchleuchten und zu analysieren. Hat man
rausgenommen.
Fragen
über Fragen.
Das sind schon ganz interessante Sachen, wenn man sich da mal hinsetzt und
ein bisschen
rumrecherchiert.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Arbeitsteilung so ist, dass du einen hast, der
das eine
macht, und dann hast du einen, der das andere macht. Und alles andere ist ja auch sinnlos. Also wenn du einen hast, der beides macht, den verheizt du doch innerhalb von 4 Wochen. Würde so einen Job keine 4 Tage machen wollen.
Und schau mal, wie es weitergeht. Und
auch keine nicht unbedingt 4 Stunden, obwohl 4 Stunden sind nicht so lang.
Genau.
Vielleicht 4 Stunden.
Aber es geht jetzt relativ relativ zügig weiter und dann sehen wir ja mal, wie das vorangeht.
Also die haben ja normalerweise eine hohe Geschwindigkeit.
Ich höre auch die ganze Zeit euch zu, aber ich halte mich da zurück mit meiner Meinung.
Weil du keine hast, oder?
Ja, ihr seid ja so wunderbar drin.
Genau. Du hattest angefangen mit dem ERP-Hersteller. Wie hieß er nochmal?
Genau, springen wir wieder zurück.
Es ging um was anderes. Es ging darum, dass es war eine unglaublich
Thema spannende
Diskussion. Das, ne? Ja, es ist ein sehr erfahrener Channelmann. Und der hat mich auf jeden Fall aufs Thema gebracht. Er hat gesagt, egal bei welchem Unternehmen er bis jetzt war, in dem Umfeld, also mittelständische Anbieter, die über Partner arbeiten, die, wenn die knackige, ob es CM oder ERP ist, knackige Leads bekommen, die sind unglücklich über die Verarbeitung der Leads ihrer Partner.
Ach, über Leads haben wir es. Ja, das ist normal.
Das ist bekannt.
Das ist völlig normal.
Ja. Jetzt war auf jeden Fall die Diskussion, und das würde mich auch, eure Meinung würde mich dazu interessieren, dass die, das werden sie jetzt auch tun, die werden es auch bald bekannt geben, direkt die Endkunden angehen auf die Leads, die sie bekommen. Und dann erst die Leads so weit vorbereiten und durchdeklinieren, dass sie dann erst zu den Partnern gehen damit.
Und was machen die Partner dann damit?
Die nehmen es dann hoffentlich auf, das Geschäft.
Wohl fehlen.
Kunde schon mit dem Füller in der Hand dasteht und klingelt und sagt, was ist jetzt? Kann ich jetzt unterschreiben? Ja.
Also es gibt ja dieses...
Euch fragen, was ihr davon haltet. Er hat mir das erzählt, die machen das jetzt.
Also es gibt ja diese völlig bescheuerte Dauerdiskussion über Leads. Die einen sagen, die Leads sind scheiße und die anderen sagen, die Nachbearbeitung ist scheiße. Und das geht immer hin und her und das ist ja wirklich grauenhaft. Oder?
Also ich denke, das kann halt wirklich verschiedenste Gründe haben, woran das liegt.
Ja.
Ja, also absolut. Ja. Einmal kann es eben sein, wie du schon sagst, dass die Leads unterirdisch sind. Du sagtest jetzt gerade, die Leads sind
Wenn sie weiter qualifizieren,
Kann sein, dass es für Partner uninteressantes Geschäft ist, weil aus welchen Gründen auch immer. Es kann sein, dass der Partner lieber ein Mitbewerbsprodukt verkauft.
Also das kommt auch immer mal vor.
Kommt auch gerne mal vor.
Das kann man aber ausschließen. Man muss auch Spielregeln aufstellen, wie schnell Leads bearbeitet werden, welche Schritte zu erfolgen haben, und da muss man sich mit den
ist der Prozess nicht festgelegt
was du tun sollst.
Es muss jedenfalls handfeste Gründe haben, warum die Partner da nicht aufspringen bei dem Thema.
Also das Problem ist doch ganz oft
auch. Da kann ich dem Hersteller halt nur empfehlen, dieses Thema offen mit seinen Partnern zu diskutieren und
sollte mal nachfragen.
Und mal nachfragen und sich da mal zusammensetzen und sagen, was stört dich eigentlich an der Zusammenarbeit oder was ist da nicht in Ordnung?
Was ist mit deinen Leads?
Meine Leads? Genau, warum?
Also ich wollte nämlich auch sagen, ich habe nämlich genau das gleiche Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass das der falsche Zug ist. Ich finde es zwar einen attraktiven Gedanken, auch für beide Beteiligten, wenn man quasi selber die Leads verarbeitet, weitergibt, aber das kann nicht das Prinzip sein von der Channel-Partnerschaft. Ne?
Nein. Also ich glaube, was ganz wesentlich ist, wenn du aus Herstellerbrille und aus Channel-Brille auf dieselben Leads schaust oder auf die Kunden schaust, dann ist es so, ein Hersteller nimmt sich selber immer am meisten ernst. Und der Hersteller sagt, Mensch, die zwei Leads, die hätte ich doch, also ohne diesen lästigen Channel dazwischen, die hätte ich doch
im Handstreich genommen.
Die hätte ich doch ruckzuck geclosed, und das stimmt meistens ja auch. Also ganz oft stimmt das ja auch. Und dann muss natürlich hergehen und sagen, okay, wie sieht die Welt aus einem Systemhaus aus? Ein Systemhaus hat eigentlich immer irgendwas zu tun. Die sind ja nicht unausgelastet und warten darauf, dass der Hersteller so. Es gibt Hersteller und Systemhäuser, bei denen ist das so. Da ist es allerdings so, da sind die Systemhäuser so auf den Hersteller fixiert, dass die im Lauf der Zeit immer mehr am Herstellertropf hängen und gar nichts Eigenes mehr machen. Das ist ja auch nicht schön. Mhm. Und dann irgendwann kommt der Hersteller und sagt, jetzt habe ich keine Leads mehr, macht ihr doch mal was. Und sagt, wie denn? Du hast uns doch die ganze Zeit eigentlich dumm gehalten und das war doch alles gar nicht, du hast ja einmal gemacht. Mhm. Das heißt, der Hersteller nimmt sich selber sehr ernst, das Systemhaus nimmt aber erstmal sich selber sehr ernst und dann kommen die Hersteller und dann wird zugeordnet und dann musst du halt schauen, als Hersteller, wäre glaube ich die erste Frage bei meinem Partner schon im Vorgespräch. Natürlich sagt der Partner, hey super, verkaufe ich, alles klar, sensationell, Lead super, aber letztendlich muss der hergehen und sagen, okay, realistisch und ohne Gelaber. Mhm. Was habe ich bei dir für einen Status, liebes Systemhaus? Und das Systemhaus muss umgekehrt auch sagen, lieber Hersteller, was habe ich denn bei dir für einen Status? Das heißt, wenn du mir Leads rübergibst, dann muss ja definiert sein, was sind die Spielregeln?
Ja.
Also habe ich da eine Woche Zeit für? Habe ich zwei Wochen Zeit für? Welche Schritte muss ich machen? Und dann ist bei
Herstellern... Muss ein klarer Prozess, muss da einfach... Richtig.
Und bei Herstellern ist so, der Sales-Prozess bei vielen Herstellern ist ganz klar definiert. Bei vielen Systemhäusern, und wir haben ja vorhin doch mal über Systemhäuser gesprochen und Vertrieb in Systemhäusern. Bei vielen Systemhäusern sind die Vertriebsschritte gar nicht so richtig klar und das Systemhaus hat auch gar nicht so einen richtigen Vertrieb und die Geschäftsführer machen eigentlich ziehen ganz viel Projekte an Land und dann lebt man davon. Also.
Da wird es gar nicht richtig aufgefangen, meinst du?
Richtig. Also das heißt, etwas Strukturiertes vom Hersteller trifft eigentlich auf was Unstrukturiertes beim Systemhaus, ohne dass sich der Hersteller darüber im Klaren ist, dass das so ist und auch ohne, dass man darüber gesprochen hat. Mhm. Weil es wird ja nicht hinterfragt. Und man müsste halt im ersten Schritt hergehen und sagen, okay, lieber Partner, du hast jetzt bei mir unterschrieben und wie machen wir denn weiter? Wenn ich dir jetzt ein Lead gebe, wie wollen wir denn verfahren? Ich glaube, ich bin auch so ein Freund von so kleinen Schritten, dass man halt sagt, okay, habe ein Lead. Lass es uns doch gemeinsam bearbeiten. Willst du den anrufen oder soll ich den anrufen? Wer macht den Termin aus? Den ersten Termin machen wir mal zusammen, dass sich das überhaupt einspielt. Mhm. Dazu kommt auch noch, das ist auch dieses, der Hersteller nimmt sich selber sehr, sehr ernst. Mhm. Bis ein Systemhaus, egal welches neue Produkt verkauft, also wenn ein Systemhaus hergeht und sagt, ich habe in der Vergangenheit immer mal HP-Drucker verkauft. Und total anderes Beispiel, aber das tut's ja mal. Ich habe in der Vergangenheit mal einen HP-Drucker verkauft. Jetzt kommt HP und sagt, hey, du hast doch in der Vergangenheit immer mal einen HP-Drucker verkauft. Willst du das nicht kultivieren? Wir haben tolle Produkte und wir haben Marktpotenzial und. Dann dauert es für gewöhnlich ein halbes Jahr, bis das Systemhaus auf Schlagzahl kommt, auf Schlagzahl bedeutet, bis das Systemhaus die ersten beiden Projekte mal angreift und abschließt. Mhm. Das dauert ein halbes Jahr, denn du musst ja erstens Zeit finden, dann musst du die Produkte anschauen, du musst die Prozesse anschauen, dann musst du deine Kunden anschauen, dann kannst du natürlich zum Kunden, dem du gestern noch okay verkauft hast, nicht heute gehen und sagen, ah, übrigens bis gestern, aber hey, wir sind jetzt und so. Und das ist ein Prozess, der geht sehr, sehr lang.
Ja.
Und der Hersteller muss den Prozess begleiten. Das heißt, du brauchst in diesem halben Jahr beim Systemhaus bestimmt 4 oder 5 Kontakte, wo du sagst, sag mal, wie weit seid ihr denn? Darf ich dich zu einer Schulung einladen? Warst du schon da? Wie hat's dir denn gefallen? Soll ich dir mal ein Demoprodukt schicken? Ganz wichtige Geschichte und, bis das Systemhaus auf Schlagzeil kommt. Der Hersteller denkt immer so, ja, der braucht ja nur meine Sachen weiterverkaufen. Aber so einfach ist es ja nicht. Beim Drucker ist es viel, viel einfacher als bei einer ERP-Software. Bei einer ERP-Software ist der Prozess ja viel, viel länger und die Hindernisse sind viel, viel höher. Und wenn mir jetzt einer ein Lead gibt und sagt, hey, ich habe hier, ich bin ein ERP-Hersteller, ja, rufe ich den denn an? Ich werde den Kunden, dem Lead nachtelefonieren, wenn ich mich sicher fühle. Und wenn ihr sagt, okay, nächste Woche ist da eine Schulung, okay, die mache ich und danach rufe ich den an oder so. Und danach ist aber irgendwas anderes und dann klappt das wieder nicht. Mhm. So, und ich glaube, dieser Prozess ist ein sehr kleinteiliger und sehr langwieriger. Und jetzt muss man noch was anderes zurückspielen. Ich habe einen guten Bekannten, der ist bei Bestseller Geschäftsführer, der Andi Hitzler. Habe ich neulich mal getroffen. Und dann unterhalten wir uns auch so über dies und jenes und überhaupt. Und dann haben wir ein bisschen Erfahrung ausgetauscht. Wir haben früher als Verlag relativ viel Leads generiert und die bei Bestseller generieren ja auch viel Leads. Und wir sind schon einer Meinung, also selbst bei den Herstellern selber, im Herstellervertrieb, ist die Lead-Nachbearbeitung bei den meisten Herstellern so eher so mittelgut ausgeprägt. Das heißt, du schiebst den Herstellern Leads rüber und bis dann was passiert. Das Marketing will immer ganz viele Leads, 1000. Und dann gehst du mit dem Marketing ins Gespräch und sagst, okay, ihr wollt 1000 Leads. Wie viel 100 Vertriebler sitzen da gleich noch, um die innerhalb von 2 Wochen nachzutelefonieren? Keine Ahnung, 5.
Wird schwierig.
Okay, wir liefern die dann schrittchenweise. Ja. Oder die Bestseller sind dann auch so, die sind sehr verzahnt mit den Herstellervertrieben und die qualifizieren die Leads dann auch immer weiter, bis der Hersteller das dann wirklich so weit qualifiziert hat, dass da der Schritt nur noch ein kleiner ist. Das heißt, viele Hersteller können über den Channel jammern, können sich aber auch an die eigenen, ich weiß auch nicht, ob das bei diesen so ist.
Nee, aber, es ist, ich wollte ja auch
grundsätzlich an die eigene Nase fassen. Wie gut wäre denn unser eigener Vertrieb im Nachtelefonieren von Leads? Wie gut sind die wirklich?
Also, ja, ich sehe es auch so, dass ich die Diskussion, die wollte ich auch gar nicht anreißen, wie gut ist ein Lead, weil das ist ja bekannt in der Branche. Es geht nur grundsätzlich darum.
Es geht um die Prozesse dahinter.
Um die Prozesse dahinter. Ich finde es halt eine unglaublich spannende Thematik, weil ich glaube,
sie ist spannend.
Da geht sehr viel verloren insgesamt auf der Branche, egal ob auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Und das wäre natürlich schon interessant, sich mal auch das mal genauer anzugucken. Also insofern, ich wollte nur mal diesen Ansatz vorstellen und erzählen und ich werde in den nächsten beim nächsten Mal nochmal drauf zurückkommen, weil dann darf ich auch den Hersteller nennen und dann können wir auch immer konkretes Produkt uns anschauen.
Ich habe noch eine Zahl. Wir haben bei CRN mal erhoben, da haben wir nachgefragt, IT-Projekte, warum wird das denn nichts? Und dann haben wir festgestellt, bei Systemhäusern nachgefragt und dann haben wir festgestellt, dass eine sehr hohe Zahl, ich glaube es war bei 40% aller Projektanfragen, die kommen, einfach versanden. Und keiner kann dir sagen, warum es nichts geworden ist. Sie versanden. Es gibt dann natürlich auch sowas wie Projekt ist geschoben oder Budget ist eingefroren. Aber so um die 40% waren das, wo du sagst, keine Ahnung was. Irgendwie ist es nicht mehr weitergegangen. Keiner kann dir sagen, warum. Versandet.
Natürlich.
Und ich glaube, die Dunkelziffer ist da noch sehr viel höher. Also ich würde mal schätzen, so auch aus Gesprächen mit Herstellern und Systemhäusern und ich würde mal sagen, so fast 2/3 aller möglichen Projekte kommen nie zustande, weil es versandet.
Ja.
Und das passiert jedem und es passiert immer und man muss, ich weiß nicht, wie strukturiert man als Vertriebler oder wie strukturiert man sein muss, um das hinzubringen, dass man wirklich die Dinge so lang nachverfolgt, bis entweder top oder nix kommt.
Ja, du musst halt dann wirklich einen extremen Fokus auf dieses Thema setzen. Die Leute dann wirklich müssen alle die Klaviatur hier beherrschen, die Prozesse kennen und dann muss das Ganze überwacht werden und. Also ja, guck, und da hast du dann eben so einen starken Fokus drauf, da ist halt die Frage, dann lohnt sich das für dich überhaupt? Haben deine Leute nicht auch noch 1000 andere Aufgaben zu erledigen und. Also wenn du da drauf setzt, denke ich, musst du es wirklich sehr konsequent machen.
Und schau mal, es ist doch so, wenn ein Vertriebler an irgendeinem Projekt dran ist und es kommt was Besseres, Größeres um die Ecke mit Erfolgsaussicht, dann lässt er alles stehen. Gut, das macht nicht jeder, aber dann lässt er alles stehen und liegen, nimmt den leichten Umsatz mit, auch wenn er vielleicht nicht so profitabel ist, den hat er dann aber sicher. Und dann ist das andere erstmal auf der Strecke geblieben, kommt er danach wieder drauf zurück? Ja, keine Ahnung. Diese Vertriebsthematik ist meines Erachtens eine ganz, ganz zentrale, ganz kritische. Wir sollten viel mehr über solche Vertriebsthemen sprechen, glaube ich, weil es wirklich sehr spannend ist, weil jeder das Problem hat und weil die, weil auch diese Welten, die passen so nicht so richtig zusammen. Also diese Vertriebswelt und die Marketingwelt und die Technikwelt, das passt alles nicht so richtig zusammen und man erkennt auch gegenseitig den Wert der anderen Welt nicht. Der Vertriebler, ja, der bequatscht halt immer die Kunden und dann zum Schluss
hat die vom Marketing haben eh keine Ahnung. Zum
Schluss hat die Ware verschenkt und die vom Marketing produzieren nur bunte Bilder für viel Geld und hauen die Kohle raus und die Techniker versteht ja eh keiner. Also so läuft das doch dann. Und das ist natürlich scheiße. Und da kommst du nicht auf den grünen Zweig, wenn du solche Gräben durchs Unternehmen hast und du musst dann halt wirklich schauen, was weiß ich, bis wann, und es gibt Unternehmen, die spielen das ja extrem gut, bis wann bearbeitet ein Vertriebler ein Lead, wann nimmt er zum ersten Mal einen Systemingenieur oder einen Pre-Sales Consultant oder mit zum Kunden, wie geht's dann weiter, wann wird das abgegeben? Wie stellst du sicher, dass der Vertriebler trotzdem immer noch mit einem Auge das zurückgespielt bekommt, dass sein Projekt vernünftig läuft, weil der Kunde haut ihm ein paar auf die Nase, wenn es dann nicht läuft und. Das ist was sehr, sehr Spannendes. Das sind so diese Organisations- und Prozessfragen. Und letztendlich haben das ganz wenige gut auf der Reihe, würde ich mal behaupten. Und das Interessante ist, obwohl so viel Geschäft versandet, geht's doch allen relativ gut. Was man ja auch mal sagen muss, was ja erstaunlich ist.
Wenn man als Systemhaus jedenfalls mal in Erfahrung bringen möchte, wo denn so die Reise hingeht und sich mal informieren möchte über vielleicht noch den einen oder anderen interessanten Bereich, der für einen in Frage kommt, dem sei der Besuch des diesjährigen Systemhauskongresses mal ans Herz gelegt. Ich habe mir das hier gerade noch mal angeschaut. Der heißt ja Chancen. 2016 in dem Fall, man wirft ihm einen Blick in die Zukunft. Und die Kollegen haben für dieses Jahr wirklich eine ausgesprochen gute, tolle Agenda aufgesetzt mit tollen Sprechern, mit tollen Vorträgen, auch richtig gut strukturiert. Also die Eröffnungskeynote wird jemand halten, das ist ein Ex-Geheimagent.
Echt?
Mhm. Ach, doch. Zum Thema Ich krieg dich, wie man Menschen für sich gewinnt. Insider-Tipp eines Ex-Geheimagenten. Finde ich mal ein interessantes Thema. Geht hier ein Stück weit um Kommunikationsstrategien und Körpersprache und so weiter. Aber ich denke, das ist sicherlich hochinteressant, was der dort macht. Es gibt Vorträge von Marktforschern hier von der IDC zum Thema, was Systemhäuser umtreibt, die Top-Trends der digitalen Transformation auf dem Prüfstand. Also da sind die Systemhäuser von den Marktforschern auch konkret gefragt worden. Die Auswertung kann man da mal sehen, ja. Gerade zu diesen neuen Themen eben jetzt digitale Transformation, das finde ich sehr interessant. Es gibt einen großen Teil an Best Practices und da finde ich, ist auch gut umgesetzt worden, weil die Leute, die hier ihre Best Practice Sachen vortragen, Partner sind. Es sind Systemhäuser, die vortragen. Es sind keine Herstellervorträge, sondern es sind Partner.
Endlich keine Hersteller.
Auf Augenhöhe.
Partner, sensationell.
Da steckt natürlich in der Regel immer ein Hersteller dahinter. Das ist klar. Von irgendjemand. Wir hatten ja gerade das Thema Leads. Also irgendjemand hat ja irgendein Hersteller. Steckt dann meistens dahinter. Ja, aber es ist dann wirklich.
Gehen ja in die Projekte rein.
Genau. Aber das ist halt wirklich zu den ganzen wichtigen Themen wie E-Commerce, wie Managed Services und Cloud-Geschäft, wie Security, Big Data und Analytics. Internet of Things, Drucken und Archivieren, Security, Managed Services. Also, und da kommen eben Systemhäuser, die sozusagen dort berichten, was sie dort gut gemacht haben. Oder was gut gelaufen ist. Was. Vom Bauchladen zum Businessprozess, warum sich Vertrieb und Kundenakquise bei Systemen dann radikal ändern müssen. Ha. Kollege Reiserer.
Eben wird so. Aber der macht immer interessante,
Beiträge. Dann später gibt es noch weitere Workshops so am ersten Tag. Es werden natürlich wieder die besten Systemeiser 2015 prämiert. Und dann kommt noch hier Frank Röwers hält auch einen Vortrag zum Thema Führen im Spannungsfeld von Hierarchie und Selbstorganisation. Eben auch so ein Thema, wo wir heute sagen müssen, ist eine Organisationsform, so wie sie in den heutigen Systemhäusern vorherrscht, noch zeitgemäß oder müssen da nicht andere Strukturen auch eingezogen werden? Da sagen ja viele, ja, ist dringend notwendig. Ja, und auch am zweiten Tag hochinteressante Vorträge. Chancen2016.de, dort findet man jedenfalls alle Informationen.
Sag mal, Christian,
vielleicht sehen wir uns ja dort. Ich glaube, ich
frage. Sollen wir nicht vor Ort wieder casten? Wir waren doch letztes Jahr.
Können wir im Prinzip machen.
Sprich doch mal mit den Kollegen. Weil da sind ja die ganzen Systemhaus.
Ja, ich glaube,
die ganzen Systemhaus-Leute. Wir könnten ein paar wieder ins Interview nehmen. Letztes Jahr hatten wir den Martin Meyer und den Frank Richter.
Mhm, genau.
Von der CANCOM, die haben ja den Preis. Nee,
Frank Richter war nicht dabei. Nur den
Martin Meyer. Von der CANCOM, der hat ja den Preis abgeräumt. Das war ein interessantes
Podcast.
War ein
gutes Gespräch, ja.
Ja, absolut. Also ich wäre für Wiederholung.
Ja, können wir schon machen. Ich muss mal in meinen Urlaubskalender reinschauen, ob das
kompatibel ist. Urlaubskalender.
Aber da, ja, du warst ja schon. Du warst
ja, ich gehe bei Zeiten in Urlaub, wenn wenig los ist. Du
kannst ja außerhalb der Sommerferien natürlich.
Gut, ich habe da natürlich leicht lachen, muss man auch sagen.
Aber ihr könnt gerne das komplette Equipment hier alles mitnehmen und hockt euch dann dahin. Das ist
also
ich bräuchte nur die Kurzeinweisung. Nur die Kurzeinweisung.
Ja,
okay, das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja. So, ich glaube, so langsam schließen wir mal, weil der Alex muss heute noch.
Der muss gleich weg.
Der muss gleich weg. Der muss gleich noch weg und Andreas will noch unbedingt Yoga machen heute.
Ich glaube, die Tops und Flops würden wir schon noch gerne
machen. Ja, die machen wir natürlich, machen wir die
noch. Was die schon haben, machen wir sie auch.
Klar, machen wir die. Jetzt muss ich gerade mal hier die Themenliste reinschauen.
Ich finde das ja, den ersten Flop finde ich ja eigentlich ein Top.
Ja?
Dann lass doch gleich in Medias Res gehen.
Genau, Flop Nummer 1.
Ich habe ihn allerdings nicht eingepackt.
Überschrift lautet, HP Dresscode for Programmers. No T-Shirts, no Jeans, Shorts or Baseball Caps. Also in der Tat gab es hier eine Ansage von ganz weit oben, dass die ganzen Programmierer, die bei HP arbeiten, bitte nicht in T-Shirts oder kurzen Hosen oder überhaupt in Jeans in die Büros kommen, sondern dass da jetzt wieder hier ordentlich Hemd und Krawatte gewünscht ist. Und da habe ich mir gedacht, Leute, irgendwie habt ihr, glaube ich, den Schutz noch nicht gehört. Also welcher Entwickler würde denn zu einem Unternehmen wie HP gehen, wenn sowas in seinem Vertrag drin steht, wie mit welcher Kleidung er am Arbeitsplatz zu erscheinen hat?
Ich habe das anders verstanden und deswegen halte ich das auch nicht für einen Flop. Ich weiß gar nicht, ob da die Programmierer gemeint sind. Es geht nämlich um Enterprise Services und Enterprise Services sind ja eigentlich
Dresscode for Programmers steht.
Ja, das haben die geschrieben. Coders. Das haben die geschrieben, aber es geht um Mitarbeiter der Enterprise Services Division und von den Enterprise Services Leuten, das sind ja die Outsourcing machen. Da sitzen viele in den Rechenzentren und bei den Kunden vor Ort im Unternehmen. Und für die denke ich auch, dass die ordentlich da rumlaufen sollten. Ich glaube stumpf, dass es da nicht wirklich um Programmierer geht, sondern dass der Artikel aus UK in UK-typischer Art und Weise
missinterpretiert wurde.
Polemisch ist. Ich glaube, das ist polemisch. Ich glaube, in Wirklichkeit geht es um die Leute im Outsourcing, die bei den Kunden vor Ort sitzen.
Musst du mal das Original aufrufen.
So wird's für mich Sinn machen.
Ist ja hier von
Register. Das Register ist ja nur auch eine englische, Seite und ich glaube, die sind genauso.
Some R&D teams within HP Enterprise Services were sent a confidential memo. Also, es geht hier R&D, würde ich mal sagen. Das sind nicht die Leute, die draußen
am Feld sind. Ja, das sagen die. Ich habe das Memo nicht gesehen. Ich glaube denen nicht.
Okay. Flop Nummer 2.
So viel zu meiner Meinung über die Kollegen aus UK.
Genau. Flop Nummer 2.
Die sind halt polemisch bis zum Abwinken.
Flop Nummer 2. Flop Nummer 2.
Das ist unser, Moment, ich hab's jetzt genau die Themenseite in der Sekunde, hätte ich jetzt hier zugeklappt. Ah. Ich bin aber dran. Achso, ich bin eh leise hier.
Ja, also, jetzt aber.
Ich öffne es gerade wieder. Ich kann nur dazu sagen, wegen diesem, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eigentlich, also zu HP passt irgendwie ganz gut, finde ich. Also, um auch mal polemisch also zu sein.
Ich hätte gesagt, zu IBM wird das gut passen, aber IBM bräuchtest du das nicht machen.
Richtig.
Genau. Ei.
Ja.
Genau.
So. Ich versuche gerade nur ein bisschen Zeit zu schinden, weil ich gerade scrolle, aber es
dann übernimm du doch oder mach,
ist denn das Handygeschäft von Microsoft? Das Handygeschäft von Microsoft.
Die gewaltige Abschreibung.
Gewaltige Abschreibung.
Haben wir mal ausgerechnet, wie viel Geld die da insgesamt in den Markt gesetzt haben? Wie viele Milliarden?
Die schreiben 8 Milliarden fast ab.
Ja, 8 Milliarden.
8 Milliarden und ich hätte gedacht, sie haben es gekauft für 7,6 oder sowas.
7,6.
Ja. Das heißt, es ist absolut gewaltig. Obacht, da tut es dir gerade eine Fehlermeldung, sagen Christian.
Die Fehlermeldung heißt nur, dass der Stream nicht mehr läuft, okay. Aber der ist ja eh nie gelaufen.
Ja, also es ist absolut gewaltig und es ist ein Riesenflop. Und was ich mich schon die ganze Zeit frage, es war klar, dass Nokia viel zu viele Mitarbeiter hat und Nokia den Anschluss verloren hat und es war auch klar, dass Nokia Management sich mit ganz merkwürdigen Themen Produktionsverlagerung nach Rumänien und Indien beschäftigt hat, während andere das iPhone entwickelt und auf den Markt gebracht haben und Android und sowas. Und was ich mich total frage, warum hat Microsoft das gemacht? Warum hat Microsoft Nokia dieses Problem abgenommen? Wollten die, dass Nokia weiter existiert?
Ich glaube, das war das Ego von eines Herrn Steve Ballmer, der gesagt hat,
Ballmer wir brauchen... wirklich geglaubt, dass er,
ja.
Ja. Dass er ein funktionierendes Geschäft übernimmt.
Ja.
Ja.
Nachdem er so über das iPhone gelacht hat, hat er es wirklich geglaubt. Wahrscheinlich hatte er selber noch
Nokia-Telefon. Also ganz ehrlich, der Flop an der ganzen Geschichte ist dieses ganze Gequake.
Die ganze Geschichte ist ein Flop von vorn bis hin.
Ja, dieses ganze Gequake von den Managern, die einem versucht haben, in den letzten Jahren einem das schön zu reden. Und das ist wirklich... Ganz ehrlich, ich habe ja kein Problem damit, wenn die Manager ihren Job machen. Aber das war so wirklich so, boah.
Ja.
Oder?
Mhm. Absolut.
Gut.
Eine völlig dysfunktionale Organisation.
Flop Nummer 3, selbe Branche.
Samsung mit rückläufigem Smartphone-Absatz.
Die haben zurzeit auch echt ein Problem. Siebte Quartal in Folge, wo der Umsatz rückläufig ist. Und jetzt kommt es zu einer angeblich doch erheblichen Preisanpassung, was ihr Flaggschiff anbelangt. Das Galaxy S6, das sie ja ganz klar gegen das iPhone 6 positioniert haben, eben auch vom Preis her. Und wir sagen so, probieren wir das auch mal aus. Die Absatzzahlen sind wohl weit unter den Erwartungen zurückgeblieben und jetzt kommt es dort zu einer Preisanpassung, so dass man darauf da wieder einigermaßen ins Geschäft zu kommen. Also da muss man sagen, es funktioniert eben nicht alles mit dem Kopieren, liebe Samsung.
Also bei Samsung muss man wirklich sagen, dass die sind nicht innovationsstark genug in dem Bereich.
Nee, und vor allen Dingen, sie haben halt da wirklich jetzt ernsthaft versucht, Apple einfach alles nachzumachen. Ne? Also von vorne bis hinten, der Akku war nicht mehr wechselbar, die Größe, dieses Design, der Preis, der fast nahezu identisch war und
man braucht eine eigene Linie,
nicht muss sich
differenzieren, funktioniert das nicht. Irgendwann musst du anfangen, Innovation zu bringen oder du musst einen anderen Weg gehen.
Ja. So, das waren unsere drei Flops. Und dann kommen die beiden Tops, die drei Tops natürlich. Dann fange ich mit dem ersten
an. Der erste sagt mir gar nichts, der ist von dir, oder?
Ja, das fand ich mal witzig, obwohl es ja eigentlich jetzt mit der Branche, wie ich gerade merke, überhaupt nichts zu tun hat. Das hätte ja auch ein Pick sein können hier.
Tust du mal sagen.
Christian Nutzer.
Also da geht's darum, was ich sehr löblich fand, ist die Stadt Hamburg, die einen eigenen Bereich eingerichtet hat für uns armen Quadcopterflieger. Und uns dort ganz genau und wirklich sehr, sehr anschaulich erklären, was wir in der Stadt Hamburg mit Quadcoptern machen dürfen und was nicht. Und wo wir aufpassen müssen und wie hoch wir fliegen dürfen und wo man fliegen darf und so weiter und so fort. Das finde ich wirklich mal vorbildlich. Viele anderen lassen da ja uns immer ins offene Messer laufen. und kriegst dann anschließend irgendwie Ärger mit irgendjemand, mit irgendeiner Behörde oder so. Und die sind da wirklich einfach wahnsinnig transparent und wirklich ein toller Burger-Service. Fand ich gut. Flop Nummer 2 macht Alex.
Nee, Top Nummer 2.
Top Nummer 2, Entschuldigung.
Nee, der ist eigentlich von Markus, glaube ich. Gehälter für IT-Führungskräfte steigen in diesem Jahr um 3,1%. Dürfte Markus sein, oder?
Ja.
Das dürfte Markus sein, ja. Aber...
Genau, Artikel im Channel Observer.
Man kann ja trotzdem was dazu sagen. Es ist natürlich schon eine wunderbare Geschichte, die zeigt, wie unsere...
In der Branche geht was.
In der Branche was geht. Und auch, dass... ich glaube, das zeigt auch die Wertschätzung von IT-Führungskräften und ich glaube, das ist immer noch ein grundsätzliches Problem in unserer
Absolut. Branche.
Ja, ja. Ja.
Völlig recht.
Ja.
Top Nummer 3, Andreas.
Ich habe sehr gelacht, aber... Also eigentlich ist es Alex sein, aber ich hab sehr gelacht. Alex
also, hat nicht so gelacht. Alleine das, man muss den Hörern vielleicht vorausschicken, sagt, als dieses Thema draufkam, war die Ansichten doch sehr konträr.
Ja, muss man sagen. Aber
Fakt ist, wir reden drüber, alleine deswegen ist es ja schon top.
Ja, finde ich auch.
Das war dann der eigentliche Beweggrund, wobei ich sag's dann, jetzt stell erst mal vor. Also,
top. Es geht um eine Werbung der Also. Mhm. Wo die also auf, wie ich finde, ganz witzige Art und Weise die Ingram aufs Korn nimmt, wobei ich sagen muss, es geht um eine Werbung, in der die also ihre Cloud-Services bewerben und darauf hinweisen, dass sie eine ganze Menge Beratungskapazität aufgebaut haben, also Berater, die vom Cloud-Geschäft Ahnung haben und die den Händlern zur Verfügung stehen, wenn die Fragen haben und die denen helfen, ins Cloud-Geschäft einzusteigen. Das, wie ich finde, Witzige an der Werbung ist einfach die Art und Weise, wie sie gemacht ist. Es ist nämlich der Malte Wigger heißt er, der Cloud-Vertriebschef bei der Also mit einer Banane und der hat die Haare auch so
mit einem rosa Hintergrund.
Nee, eben nicht mit einer Banane, sondern mit einer Gurke.
Mit einer Gurke, genau. Mit
einem rosa Hintergrund.
Und mit so einem ganz schrägen Hintergrund und die Haare so ganz wirr oder Perücke und aufs Korn nimmt die
Titanic.
Die Aussage der also zum Nein, Vorbild
das Motiv
hat
das ist von der Titanic.
Motiv der Titanic Sohn Gabis erste Banane.
Sohn Gabi 21 genau, meine erste Banane
legendär und der aufs Korn nimmt die Aktion der Ingram, die ich eigentlich auch gut finde.
150
die sagen Euro. 150 Euro Startbegrüßungsgeld. Damit die Systemhäuser einfach in dem Cloud-Shop mal experimentieren können und ein paar Services kaufen und da irgendwie einen sanften Einstieg hinkriegen und die Botschaft der also ist, wir verschenken hier nichts, wir haben wirklich in Beratungskapazitäten
150 Berater statt 150 Euro Begrüßungsgeld, glaube ich.
Ich glaube, so 15 heißt, Berater ne? statt...
Nee, auch 100
ist auch Nein,
so viel sind sie. Ihr hättet euch jetzt einfach mal zuhören müssen, wie das Ding beschreibt.
Machen wir das mal schnell her.
Also ich fand es witzig, ich musste sehr lachen.
Auf jeden Fall, es war echt sehr lustig, weil ihr habt euch jetzt gegenseitig immer, wenn irgendeiner einen Satz gesagt hat, ist der andere
ständig, oder?
Die Leute draußen verstehen, haben wahrscheinlich überhaupt
nichts verstanden. Haben überhaupt nichts verstanden. Es ging irgendwas mit also und irgendwas mit Ingram.
Wir stellen die...
Dann erklärst du doch nochmal, Alex. Wir stellen
die Anzeige mal online.
Ich würde doch sagen, es ist doch...
Der Alex fasst nochmal zusammen.
Es geht doch... Ja eben, also Entschuldigung, wenn ich jetzt mal salopp werde. Es ist doch shit, egal, worum es da ging. Es ging aber... Also der Inhalt ist doch nicht entscheidend. Es ging um die Aktion. Also wir haben die Werbung von einem Distributor, der irgendeine Aktion bringt rund ums Cloud-Business. Und dann haben wir die Werbung von einem anderen Distributor, der sich extrem lustig macht über die Werbung. Dabei, sagen wir mal, gehört ein bisschen Geschmack dazu, ein besonderer, um das lustig zu finden, aber auf jeden Fall eine sehr provokante Gegenwerbung dazu macht, mit auch einer bekannten Persönlichkeit aus dem eigenen Hause. Und auf jeden Fall unter dem Strich ist ja die Sache, dass es mit der meistgeklickte Artikel natürlich war, auf allen der Bericht darüber auf allen Reseller-Magazinen und dass sie natürlich alle dann eine Meinung dazu haben. Positiv oder negativ, aber auf jeden Fall, der eine Distributor kackt den anderen an. Und das finde ich eine wunderbare Geschichte, weil unsere Branche und ist an vielen Stellen so derartig politisch korrekt geworden, dass es einfach das ist schon...
Ernst. Absolut.
Und da muss doch auch mal ein bisschen, da müssen auch mal die Fetzen fliegen ab und zu.
Ja.
Und vor allem, ich kenne nur noch die Geschichten, ich bin erst seit 2004 in der Branche und ich kenne nur noch die Geschichten, als ich angefangen habe, habe ich jeden Tag eine andere Geschichte gehört, wie es früher die Fetzen geflogen sind zwischen den Unternehmen und ich finde es total schade, dass es halt nicht mehr der Fall ist und nur zu, mehr davon bitte.
Die Branche hat schon viel Unterhaltungswert verloren, muss man sagen.
Absolut.
Und Unterhaltungswert ist was, auf das wir absolut stehen. Und deswegen, ich meine, deswegen machen wir auch dieses Format hier.
Also
muss man auch ganz deutlich mal sagen.
Ingram hat ja reagiert auf die Werbung, gab er dann auch ein Statement dafür. Und da hatte man dann gesagt, bei Ingram sieht man diesen kleinen Seitenhieb allerdings gelassen. Die Anzeige sei natürlich bekannt, man freue sich über die Aufmerksamkeit und habe als Folge der Anzeige bereits eine gesteigerte Nachfrage verzeichnet. Wir werden uns weiterhin auf unseren Service und den Ausbau unseres Cloud Marketplaces konzentrieren.
Ach Gott.
Also.
Na, das war ein bisschen gröge, die Antwort.
Ja, also da merkst du dann halt, die können alle nicht damit umgehen mit sowas.
Ja.
Also das ist dann, da hätte man jetzt natürlich, wenn man Lust gehabt hätte, hätte man das halt als Steilvorlage genommen und hätte dann irgendwie eine schöne Replik gemacht. Also ja. Insgesamt gebe ich dir recht, finde es auch ganz gut, dass da die mal solche Sachen also machen.
Ich finde die lustig.
Nein, ich habe da überhaupt nicht drüber lustig. Lachen können, aber das liegt einfach
muss da echt drüber lachen.
Ich persönlich mag keine Werbung, die auf auf Werbung basiert, die ein anderer schon mal gemacht hat.
Andreas und ich freuen uns auf jeden Fall.
Ja,
es geht auch darum,
das Trittbrettfahren nenne ich das.
Weißt du, wie der Hintergrund aussieht? Der Hintergrund ist dieser Ton von diesen Waffeln, diese
Mannerschnitten.
Ja, ja, ja. Das ist exakt der Hintergrund.
Ich bin halt total schwul.
Es fehlt, der Branche fehlt Boulevard, oder?
Ja.
Na, dafür sind wir hier noch da. Ja.
Mein Gott, jede Pressemitteilung muss irgendwie immer sauber gebügelt werden und gerade in der Distribution, aber auch sonst. Meine Herrschaften, kann man nicht mal ein bisschen Blödsinn machen und mal ein bisschen einfach Quatsch rauslassen, den anderen provozieren? Echt.
Tja.
Oder?
Ich finde das
ist doch nicht ernst gemeint. Das ist auch wunderbar, wie Christian, wie du es beschreibst. Muss man da so steif drauf reagieren, wenn man da?
Nein, kann man doch ein bisschen rumfrotzeln.
Muss man nicht. Ich meine, die hätten ja auch drauf reagieren können, indem sie sagen, wir erhöhen auf 200 Euro. Das wäre mal irgendwie eine Ansage gewesen.
Oder sie hätten schreiben können,
plus zwei Berater oder
15 neue Kunden statt 15 Berater.
Ja, oder sowas, ja, genau.
Und eine Banane dazu.
Also da hätte man schon was machen können. Ja. 100% halten die sich bei Ingram eigentlich kein Marketing oder so?
Also sagen wir mal so, jetzt um wieder auf eine etwas ernstere Ebene zurückzufallen, was natürlich bei der Ingram im Moment eine Rolle spielt, ist, die Ingram ist sehr stark im Umbruch.
Die Ingram ist sehr stark in Reorganisation.
Und da können die nicht so,
Das ist absurd.
Das ist völlig absurd, ehrlich.
Das kann schon sein, dass das absurd ist, aber das ist, wie es ist.
Nee. Das Tränen in den Augen.
Tut mir leid. Also ich hätte es auch schöner gefunden, wenn es anders wäre. Man muss es ja nicht so raushängen lassen. Nein, aber das...
Wir sollten jetzt
schnell und lautlos zu den Picks übergehen, sonst eskaliert das hier noch komplett. Genau.
Wenn es am schönsten ist.
Wir können ja für nächstes Mal nochmal bessere Statements zu dem Fall einholen. Und wir könnten auch mal die TechData befragen.
Oh ja.
Weil die haben ja auch irgendwie so eine Marktplatzgeschichte zu laufen, was die eigentlich von der ganzen Geschichte halten.
Der geht ja erst an den Start, glaube ich, ne?
Bitte?
Der geht ja erst an den Start. So richtig, meine ich, oder?
Ich dachte, der wäre schon seit Jahrzehnten online.
Ach so. Aha, okay.
Also ich habe den schon auf irgend so einem magischen Quadranten von einem Marktforscher mal gesehen. Kann das sein?
Nee.
Glaubst du? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, da war was. Ich habe mich gewundert. Aber ich glaube, wir gehen jetzt besser zu den Picks.
Genau, wir gehen zu den Picks und
Entschuldigung.
Der Markus hat auch einen Pick abgegeben, aber den muss er das nächste Mal selber vorlesen.
Der Markus,
ich habe. Alex, bei dir steht ein Buchstabe drin.
Ja.
Cool. Fang doch an.
Welcher
steht
denn drin?
Y. Y. Oder Y, ich weiß es nicht.
Y. Oh, ja. Also ich hab zwei Picks. Ich habe nämlich einen Gastpick auch dabei.
Ja, ich auch.
Ach so, ah, dann kannst du den auch.
Ja, das ist doch der wahrscheinlich.
Ja, das ist der. Das kannst du auch. Dann kannst du auch.
Den hat er mir am Telefon noch gesagt.
Ja, den hat er mir auch am Telefon.
Also, unser Schattenredakteur, der Michael Schickrahm, der uns jetzt nicht hören kann, weil es nicht funktioniert, sondern muss es nachhören. Der war total begeistert, als er gehört hat, dass es demnächst ein Commodore-Smartphone geben wird. Richtig hinten schön mit C64-Logo. Und auf dem Ding läuft auch noch der Amiga-Emulator mit, glaube ich, 120 der besten Spielen oder so.
Und der C64-Emulator.
Ja.
Und da ist
er fast ausgeflippt,
als er das gehört hat. Ja, er hat mir gesagt, also Andreas, zum ersten Mal in meinem Leben werde ich mir selber ein Handy kaufen. Zum vollen Preis. Und ich sag, okay. Und ja, schau mal. Und ja, klar, Commodore-Smartphone, alles klar.
Also ist angekündigt, wann es kommt, weiß man glaube ich noch gar nicht, ne?
Ja, ich glaube, das weiß man noch nicht. Aber es ist auch eine witzige Geschichte.
Ja, absolut.
Das sind irgendwelche Engländer, die Markenrechte gekauft haben. Und jetzt ein Smartphone drauf aufsetzen. Mhm. Und ich glaube, da gibt's schon eine Gemeinde, die sowas kauft.
Ich denke auch, ja.
Und da ist es völlig egal, ob das Ding was taugt oder wie das performt.
Es soll es halt nicht nur in Schwarz und Weiß geben, es wäre halt auch schön, wenn es in diesem Brotkasten Grau dann gibt.
wie
das Ding ausgeschaut hat.
Ja.
Das fände ich dann richtig.
Ja.
Richtig schön. Aber die technischen Specs und so steht alles hier schon, kann man schon alles nachlesen.
Jo.
Genau. Andreas, hast du auch was dabei?
Ich hab tatsächlich auch einen Pick. Ich habe eins, was ich nicht mehr gefunden habe, das reiche ich nach. Mhm. Das ist das Firmengebäude einer Spielefirma in China, das in der Luftaufnahme von oben aussieht wie Raumschiff Enterprise.
Ja, cool.
Es ist wirklich komplett wahnsinnig. Und worüber wir nächstes Mal sprechen sollten, ist, das hast du dir inzwischen, glaube ich, auch angeschaut.
Campus 2
von Apple. Mhm. Und die Art und Weise, wie die Amerikaner mit dem Thema öffentliche Veröffentlichung von
Unterlagen, Daten,
Baumaßnahmen, Akten und was auch immer umgehen. Ja. Das ist nämlich sensationell. Da sprechen wir nächstes Mal vielleicht länger drüber. Ich habe tatsächlich einen Artikel, den ich zum Lesen empfehle, in der auf einer meiner Lieblingswebseiten, The New York Review of Books. Das ist eine amerikanische Zeitschrift, in der es viele Buchbesprechungen gibt, in der es aber auch interessante Artikel zu allen möglichen Themen gibt. Und es wurde rezensiert ein Buch über Elon Musk, den Tesla-Erfinder und Gründer und
SpaceX-Millionär
und Milliardär
und
PayPal-Miterfinder, der mit seinen PayPal, ich glaube 113 Millionen, dann Tesla, SpaceX, was ein Raumfahrtunternehmen ist. Und eine Batteriefirma, deren Namen ich gerade vergessen habe.
Die Batteriefirma,
die Beine gestellt hat.
Die macht er im Joint Venture mit Panasonic. Die heißt.
Eine große Solarfirma. Es ist ein sehr interessanter Artikel über diesen Mann. Es wird besprochen ein Buch über ihn. Und im Artikel kann man halt sehen, wie der so tickt. Wie der an Dinge rangeht, wie er eine Vision hat von der Menschheit, die dann mal auf dem Mars siedelt und wie er sich Projekte vornimmt, wo jeder sagt, ah, das ist aber ganz schwierig, das kriegt man aber gar nicht hin, da braucht man unendlich viel Geld und wir brauchen 50 Jahre, bis es passiert und er geht dann her und sagt als erstes, alles klar, wir brauchen 15 und fängt dann dauert es aber doch ein bisschen länger, aber er kriegt viele Dinge wirklich gut auf die Reihe. Es wird sehr viel auch gesagt über seine menschlichen Qualitäten oder Nicht-Qualitäten. Mhm. Er muss sehr egozentrisch sein und auch
ein großartiger Visionär.
Mitunter also sehr visionär, aber mitunter sehr menschenverachtend im Umgang mit Mitarbeitern. Es ist ein überaus spannender Artikel auf dieser New York Review of Books und es macht auch wirklich Lust, das Buch zu lesen. Man kriegt Einblicke, man kriegt so schon Einblicke in das Firmengeflecht, wie das alles zusammenspielt, was dann die Raumfahrt mit den Batterien, mit den Autos, mit der Solarenergie zu tun hat. Wirklich, wirklich spannend.
Gibt's das Buch auf Deutsch?
Und das Buch gibt's auf Englisch, das ist relativ neu. Es wird vermutlich auf Deutsch kommen. Gut, ich bin geneigt, die Sachen dann im Original zu lesen. Ich denke, über Amazon müsste man es inzwischen schon auf Englisch bestellen können. Mhm. Ich denke, es wird auf Deutsch auch kommen.
Okay.
Also das war ein Artikel, der war wirklich interessant. Vor allem dann auch im Anschluss an unseren Exkurs neulich über Tesla. Was ich gar nicht wusste. Daimler hat sich ja schon 2009 mit 10% bei Tesla eingekauft. Und Tesla liefert auch schon seit längerem Batterien für einen Teil der A-Klasse und für die Smarts.
Also Daimler ist, glaube ich, eine der Unternehmen, die jetzt in diesem Markt noch am agilsten eigentlich unterwegs sind und am auch schauen. Ich meine, die haben es ja auch immerhin geschafft. Man weiß ja, in so einem Riesenkonzern ist es auch wahnsinnig schwierig, so komplett neue Technologien und neue Herangehensweisen zu etablieren. Und da ist Daimler auch relativ gut. Die haben ja damals in Ulm ihr neues Forschungszentrum oder ein neues Forschungszentrum gegründet, haben dort ein paar hochrangige Manager hingeschickt, den Haufen Geld in die Hand gedrückt, haben gesagt, macht einfach mal irgendwie was. Und die haben ja da zum Beispiel Car2Go entwickelt als Konzept. Ja. Ne? Und das ist ja wäre innerhalb des Konzerns selber wahrscheinlich wahnsinnig schwierig umzusetzen gewesen. Interessant fand ich übrigens in dem Zusammenhang die Aussage von mehrerer BMW-Manager in der vergangenen Woche, dass man sich sehr wohl die Zusammenarbeit mit Apple oder Google beispielsweise vorstellen können.
Was wollen Sie denn auch sagen?
Nee, ich denke bloß nochmal an das Thema so Pfeifen im Walde, ne?
Was wollen Sie denn auch sagen?
Klar. Na, früher hätte BMW wahrscheinlich einfach nur dementiert und gesagt, na, das machen wir alle schon selber.
Mit einer Computerfirma, mit einer Computer, das geht ja gar nicht.
Ja, ja, eben.
Die Siemenser, hast du gewusst, dass die Siemenser, die Apples, also den Wozniak und Jobs waren mit ihrem ersten Prototypen bei Siemens am Messestand und wollten das eigentlich der Siemens verkaufen. Die Siemens hatten damals so einen PC mit einem integrierten Drucker. Und die Siemenser haben gesagt, ihr seid mit Turnschuhen hier, was denn hier für Deppen geht zu Hause. Muss man sich vorstellen.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich, und so war es ja bis vor kurzem bei den Autoherstellern auch. Ich glaube, langsam lacht da keiner mehr.
Nee, und ich bin mir auch zusehends sicher, dass ich meine vor 3 Sendungen annoncierte Wette, dass Apple bis 2020
ein Auto
bringt, immer näher. Jetzt kam letzte Woche heraus, dass einer der hochrangigsten Fiat Chrysler Manager zu Apple gewechselt ist.
Ja. Donnerwetter. Also was da ganz interessant ist, um das mal vorwegzunehmen, am neuen Apple Campus in den Parkhäusern ist an den überwiegend meisten Parkplätzen eine Steckdose. Und der ganze neue Campus, was ja ein gigantischer, wie so ein gigantischer Donut aussieht, so ein liegender, so ein kreisförmiges Gebäude für, ich glaube, 12.000 Mitarbeiter, wird komplett mit Solarpaneelen gedeckt sein. Das heißt, das Ding wird einfach eine riesen Photovoltaikanlage mit Stromtankstellen und sein.
Alex, mach einen Pick. Ich habe verschiedene, aber ist bei mir war jetzt ja ein Monat der Physis angesagt im Gegensatz zur Technik, weil ich war ja auch ein bisschen im Urlaub und ich möchte etwas vorstellen, was viele vielleicht schon kennen, viele vielleicht noch nicht kennen. Black Rolls. Kennt ihr die?
Nein.
Nee.
Kennt ihr nicht. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte. Das kann ich wirklich, wir hatten ja vorher diese Physio-Geschichte von dir mit dem Holo-Erlebnis. Mhm. Hier ist es was anderes, aber geht in gleiche Richtung. Und zwar Black Rolls sind kleine schwarze Rollen, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die sehen so aus wie diese Kerzen hier, nur halt größer und schwärzer. Schwärzer, ja, aber die sind
tatsächlich. Schwärzer deutlich.
Sind die mit dem Griff unten dran?
Nee, die sind einfach so, das ist einfach eine schwarze kleine Rolle.
Mhm.
Und die sind sehr, sehr stabil und sehr, sehr massiv. Und sind aber auch Schaumstoff quasi. Also ich glaube, das ist noch was Stabileres als Schaumstoff. Und der Hintergrund von den Black Rolls ist, dass die sich mit etwas beschäftigen am Körper. Das nennt sich Faszien. Das sind die quasi diese Hautschicht, die Muskeln zusammenhalten. Und wenn wir Probleme haben am Rücken oder auch eben mit der Haltung oder gerade weil wir viel am Computer sind, da ist jetzt inzwischen die Physiotherapie so weit, dass das, also es ist jetzt keine Scharlatanerei oder sowas, genau, sondern das ist alles zwischen der Wiesen, also alle im Profisport wird schon lange damit gearbeitet, mit dieser Art von Physiotherapie. Das ist einfach eine Rolle, die kauft man sich für 30 bis 60 Euro, je nachdem, ob original oder nicht original. Die Originalen sind ein bisschen teurer, sind aber auch am effektivsten. Und da gibt es immer gleich auch noch eine Anleitung mit dazu. Also das kann man YouTuben oder wie auch immer. Und dann kann man diese Black Rolls verwenden. In der Regel sind es Körpergewichtsübungen. Die kann man eben, das ist das Tolle, machen zu Hause im Bett, im Wohnzimmer oder sonst wo. Also im Schlafzimmer würde ich sagen. Also man braucht nicht viel Platz. Und muss sich auch nicht aufwärmen dazu. Und kann aus dem Nichts heraus seine Faszien lockern. Und die Faszien sorgen dafür, für enorme Verspannungen, wenn die nicht richtig gedehnt werden oder nicht richtig entlastet werden. Und das machen die eben genau. Und da hängt auch viel chinesische Medizin mit dran. Also sprich, dass die ganzen Abläufe zusammenhängen. Da gibt's
das
auch
kannst du aber alleine machen.
Das oder? Kannst du alleine machen. Du nimmst einfach diese Rolle, diese Black Roll, und dehnst deine bestimmten Körperteile, zum Beispiel die Wadeln, die Oberschenkel, den Rücken, den Bauch, daran aus, indem du dein Gewicht, dein Körpergewicht eben darauf stemmst und dich entsprechend rollst. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Kann man in YouTube nachgucken. Was ist der Hintergrund davon? Es ist Wahnsinn. Es ist unglaublich, wie die Effekte sind. Also man kriegt damit wahnsinnig viel weg. Das ist im Prinzip kostenloses Kiesertraining. Und es setzt sich immer mehr durch. Also auch, ich war kürzlich im Sport Schuster. Ich schenke das jetzt Freunden immer zum Geburtstag. Das ist ein klassisches Geschenk. Mit so einer CD dazu eben, wie man das, wo, oder, so ein Package mit so Anleitungen, so einem kleinen Anleitungsbuch. Mhm. Und ich sehe da die Leute in jedem Alter die Dinger wegkaufen ohne Ende. Das ist also inzwischen schon mehr als ein Geheimtipp. Und es ist eben auch wirklich tatsächlich erwiesen, dass es den Körper, so wie wenn man das jeden Tag 10 Minuten macht, ist es genauso effektiv wie eine Stunde oder 2 Stunden Kiesertraining.
Okay. Habe ich noch nie gehört.
Black Rolls.
Das auch noch nie gehört, aber es sieht interessant aus.
Du hast gerade gegoogelt?
Ja, ich habe auch den Link schon ins
reingestellt
ins Dokument.
Und jedem der Haltungsprobleme hat, jedes Alter, egal wie, also diese Übungen sind, nachdem es Körpergewichtsübungen sind, kann die jeder für sich selber quasi machen. Mhm. Und man muss sich nicht extra aufwärmen dazu. Und das Schöne ist, es reichen 5 bis 10 Minuten, um das zu machen. Und noch eine Geschichte, sehr spannend, wenn man es das erste Mal macht, tut's weh, weil man die Faszien mal tatsächlich durchbricht und entspannt. Aber schon der Effekt tritt danach ein. Also man fühlt sich, wenn man dann aufsteht, wenn man eben diese Übung gemacht hat, steht man auf. Aha. Also du hast das Gefühl, das wirst du 15 Kilo leichter.
Okay.
Und danach tut's auch nicht mehr so weh. Also das ist immer das erste Mal zu machen. Mhm. Es sind diese quasi, wenn man sich Schweinefleisch kauft, dann kennt man diese Dinger. Das sind auch diese Hautlappen, diese helleren, die über dem... Die man dann abziehen sollte, genau. Und früher hat die Physiotherapie die Dinger immer einfach weg. Oder auch
das ist ja überhaupt nicht erforscht worden, Medizin.
Genau. Oder nie erforscht. Und die sind inzwischen seit, also wenn ihr Faszien googelt, auch der Spiegel schreibt darüber, es ist inzwischen eine höchst anerkannte Methode und die Faszien rücken immer mehr ins Zentrum sogar von den Behandlungen.
Was muss man investieren in so einen Teil?
60 Euro. Ja, also gibt es in verschiedenen Größen.
Also die haben hier
Googeln.
Genau, die haben hier so ab. Also so ab 30 oder so.
Genau, also je nach Größe und einfach mal Faszien googeln dazu und es ist wirklich wahnsinnig spannend. Also gerade für unsere Branche, wo wir immer so viel am Computer sitzen.
Ja.
Es ist einfach und es sieht auch gar nicht so ulkig aus und man kann es auch für sich selber machen, ohne dass es irgendjemand mitkriegt.
Okay.
Kann den Vorhang zuziehen.
Cool. Luzi, du erinnerst dich?
Luzi, genau. Luzi. Hast du vorher erwähnt. Heißt nicht nur die Katze, die um uns rumschwirrt.
Genau, sondern passt, ist ein Stück weit Bestandteil meines Picks, den ich zu Ende der Sendung habe. Ich picke dieses Mal einen Film, den ich jedem nur ans Herz legen kann, weil er eine wirkliche Perle ist. Und dieser Film heißt Das finstere Tal. Schon mal gehört davon? Wahrscheinlich nicht.
Doch.
Ein deutsch-österreichischer Film aus dem Jahre 2014. Ein
Film, Familiendrama.
Im weiteren Sinne, also viele bezeichnen diesen Film als Heimatfilm-Western.
Ja, genau. Schon von gehört.
Ja, es ist eine Mischung zwischen Western und Heimatfilm ein Stück weit. Der Film spielt Ende des 19. Jahrhunderts in einem Hochtal in Österreich, das nur sehr schwer zugänglich ist. Oben gibt's eine Siedlung und ein paar Höfe. Und wenn der Winter kommt, ist dort oben zugeschneit und du kommst nicht mehr in das Tal runter. Also du musst dann den Winter oben bleiben und warten, bis früher wird. Gegen Anfang des Winters taucht auf in dem Hochtal ein Reiter auf mit seinem Pferd und Maulesel hat er noch dabei und stellt sich vor als Fotograf, der dort oben eben einfach ein bisschen fotografieren will. Und der wird natürlich sehr misstrauisch, dem wird viel Misstrauen entgegengebracht und ist einfach ein Fremder und gefragt was und so. Aber mit Geld kann er dann die Leute dann doch letztendlich überzeugen. Und so nimmt die Geschichte dann ihren Lauf, weil der hat nämlich eine bestimmte Vergangenheit, dieser Mensch, der dort angekommen ist. Und das wird so kurz am Anfang und dann vor allen Dingen im Laufe des Films geklärt. Ich empfehle diesen Film aus mehreren Gründen heraus. Zum ersten ist es ein wirklich toller deutscher Film oder deutsch-österreichischer Film, um besser zu sein. Und einer der Filme, der so unglaublich atmosphärisch dicht gepackt ist, wie ich es wirklich ganz selten gesehen habe. Jedes Geräusch, jedes Ausstattungsdetail, jede Einstellung, die ist so stimmig. Und du bist in diesem Film einfach mittendrin. Und das ist wirklich ganz, ganz klasse. Die Leute, die dort mitspielen, die Schauspieler, die mit dabei sind, super klasse. Auch wie sie ganz einfach gezeichnet werden, diese Charakter, dann nimmt man sich wirklich viel Zeit dafür. Da spielt zum Beispiel der Tobias Moretti mit. Den kennt ja man ja, glaube ich. Hat er nicht das mit dem Hund gemacht? Und
Kommissar
dem
Rex.
Kommissar Rex, ne? Damit ist er bekannt geworden. Super Charakterdarsteller, also möchte man gar nicht meinen. Ja, und den möchte ich euch auf alle Fälle ans Herz legen, den mal anzuschauen. Sind wirklich super spannende 120 Minuten. Ganz großes Kino. Das finstere Tal von 2014. So, dann haben wir es für heute. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht hören oder sehen wir uns auf dem Systemhauskongress.
Das wäre doch mal eine schöne Geschichte,
oder? In Düsseldorf.
Wir arbeiten dran.
Ach so, habe ich gesagt, wann der ist? Der ist am
27. August.
August, genau. Ja. Am 27. August in Düsseldorf. Und da sehen wir uns dann vielleicht. So, dann macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich muss mal schauen, dass ich hier die Musik noch an den Start kriege.
Ja, bitte.
Und dann, oh Mann, wo ist denn hier der Playbutton?
Christian, schön hast du moderiert.
Wunderbar.
Ja, ich danke euch fürs Dabeisein.
Ich hoffe, dass niemand zu Schaden kam durch die
Sendung. Genau.
Zu Schaden kommen
wird. Fahrt vorsichtig Fahrrad, ne?
Fahrt vorsichtig, wenn ihr das hört.
Genau. Also immer schön vorsichtig fahren. Ich find's ja gut, wenn man Channelcast kann man ja wirklich super unterwegs hören und so.
Aber ne? niemals den Verkehr aus den Augen lassen und die Verkehrsregeln beachten.
Genau, da sollte man schon ein Auge drauf haben. Ja, und dann wird's mich, ich sag's nochmal zum Schluss, wirklich sehr freuen. Also A, freuen wir uns immer über Feedback, egal in welcher Form und in welcher Art. Wenn ihr den Podcast gut findet, Channelcast gut findet, dann bewertet uns doch bitte auch auf iTunes. Super schön, wenn ihr noch ein, zwei Zeilen dazu hinterlasst. Aber wenigstens eure Sterne dort zum Besten gebt. Das hilft uns ganz einfach ein Stück weit bei der Sichtbarkeit und kostet euch nichts, sondern nur mal eine Investition von einer Minute und das wäre wirklich toll. So, also, dann bis zum
nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.